Hallo zusammen zu einer neuen Folge vom Enjoy Your Bike Podcast. Neben mir sitzt Dan Miesen, wie immer.
Ja, wie immer.
Hier außen. Und in der Mitte von uns sitzt Ole Bock, den kennt ihr vielleicht auch schon aus irgendeiner anderen Folge. Hi Olaf.
Ja, hallo.
Und ich bin Ingo Quentler, dann könnt ihr die Stimmen auch hoffentlich zuordnen, wer ist. Ole war schon mal hier mit mir und wir haben über den Alp Extrem gesprochen.
Über die Hitzeveranstaltung.
Ja, schon länger her, das war auch ganz cool. Und heute ist Ole mit dabei, weil wir zwei Veranstaltungen gemacht haben. Eine selbstorganisierte, und zwar den ersten Steinnuder Meer Gravel Triathlon, den wir drei sozusagen uns ausgedacht, organisiert und auch gemacht haben, mit Freunden auch noch, da kommen wir später zu. Und du warst auch mit Dan beim Girobom in Italien bei dieser.
Durfte Dan zu der Gravel-Veranstaltung begleiten.
Genau, wo ich leider nicht mit hin konnte, wo ich auch Bock gehabt hätte. Das ist das zweite Thema, wo wir, also das heißt Steinnuder Meer und Girobom, da sprechen wir heute so ein bisschen drüber. Fangen jetzt aber an, wie mit jeder Podcast-Folge, noch so ein paar Sachen, die so aufgefallen sind. Ich hoffe, ihr habt alle die letzte Folge gehört mit Gerard Vroom. Hast du die gehört eigentlich?
Ja, die habe ich gehört.
Sehr gut.
Jetzt komplett?
Ja, die habe ich auch jetzt komplett gehört.
Okay. Mit Gerard Vroom und Andy Kessler, den beiden Open-Gründern. Und falls ihr es noch nicht gehört habt, sehr lohnenswert. Wir waren wirklich dankbar, dass die Jungs das überhaupt mit uns gemacht haben. Ist ja doch irgendwie also schön.
Ich fand es sensationell. Ja. Muss man wirklich sagen. Also auch sehr, sehr sympathische Typen und hat viel Insight-Wissen gegeben und macht echt Spaß, das zu hören.
Ja, und die sind halt wirklich so, wie sie sind. Und das, was ich richtig cool fand, die haben viel in Konzernen und großen Radmarken gearbeitet und wussten genau, was sie nicht wollen und haben ihre Firma jetzt so aufgebaut, wie sie einfach Bock haben. Und ohne Marketing und keine Anzeigen und so weiter. Also wirklich ein paar coole Anekdoten, die sie da auch erzählt haben. Das war schon echt cool und hat Spaß gemacht.
Ich denke, man kann immer viel lesen, was so auf der Webseite steht und was man so hören sagen. Aber wenn man es dann mal live hört von Gerard und Andy, ich glaube, das ist bei vielen Leuten sehr positiv angekommen. Nochmal, mein Versprecher ist ja jetzt legendär, also
minimal geehrt hast du am Ende gesagt, genau.
Ja, aber jetzt ist auch gut, ich habe mich versprochen.
Ja, aber es war
super, ja.
Es war von vornherein ja nicht klar, weil wir jetzt nicht die Journalisten sind, die andere interviewen, um zu wissen, wie funktioniert das überhaupt. Das heißt, wir haben einfach so aus dem Bauch raus uns überlegt, was wir so für Fragen stellen.
Wie das immer so ist, Ingo, wir sind ja wieder mal maximal schlecht vorbereitet.
Maximal gut vorbereitet.
Und dafür war am Ende alles stimmig, bis hin zu unserem kleinen Spielchen, was wir uns beim Zeitpodcast abgehört haben.
Ja, deswegen erwähnen wir den jetzt auch nochmal. Alles gesagt, Zeitpodcast, die Idee
Zeit online.
Die mit dem Spiel, mit den Fragen A oder B.
Ne? B. Nee, das war schon cool. Also
ja, muss man eigentlich für den Zeitpodcast, kann man eigentlich nicht genug Reklame machen. Also das
findest du auch gut, ne?
Finde ich sensationell.
Ja. Okay. Wir machen auch gerne Werbung oder Empfehlungen für andere Podcasts, warum auch nicht?
Also Zeit Online, alles gesagt, muss ich mir jetzt hier aufschreiben, Link zum Zeit-Podcast, damit ihr den auch findet.
Und da haben wir die Idee geklaut, in dem Sinne, falls sie irgendwie das mitkriegen sollten, ja, wir machen ja auch Werbung für den positiv, weil wir ihn gut finden, die Idee mit den 30 Fragen A oder B, sollten wir vielleicht bei Gästen vielleicht generell einführen.
Ja, haben wir jetzt bei Olaf uns vergessen, ne?
Ja, ich denke, soll ich mir noch ganz schnell welche ausrechnen?
Nee, alles gut. Nee, und das Einzige, was wir uns nicht abgeguckt haben, dass die während des Podcasts immer essen.
Das ist ein bisschen anstrengend.
Das ist tatsächlich beim Zeit-Online-Podcast manchmal ein bisschen anstrengend. Also bei uns schimpfen jetzt schon die Leute. Also ich bin ja so der Bad Boy, der gerne mal Dan unterbricht oder Leute unterbricht. Da haben schon viele gemeckert. Ich versuche, mich zu bessern, aber die kriegen das noch besser hin. Der Gast erzählt irgendwas und es wird gerade spannend. Irgendwie so ein Entrepreneur, der dann über Amazon und sonst was erzählt hat. Ja, willst du noch ein Stück Käse? der wollte doch gerade was erzählen.
Ja, also.
Aber es ist ja ganz witzig. Also das finde ich auch als Podcast. Ne? Das gehört mit dazu, dass man halt eben nicht journalistisch perfekt geschult irgendwas.
Und warum solltest du im Podcast so sein, wie du anders sein, als du hier täglich im Leben bist und da brichst mich sowieso immer.
Naja,
also
klar,
warum solltest du denn im Podcast das auf einmal jetzt nicht machen?
Das sind diese Chefallüren, die ich habe.
So, also ich bin jetzt raus.
Okay.
Es war nett, diese Ich muss jetzt, ich bin erkältet.
15 Jahre selbstständig, da muss man, da muss ich mal gucken. Ich versuch's ja.
Nur 15, das kann ich toppen.
Ja.
So, weiter geht's.
Genau, Link zum Zeitpunkt. Ja, kurz anreißen wollte ich. Das kann ich eigentlich auch. Naja, also diese Fahrt in Steinhude, ich habe mein Upper, habe ich umgerüstet auf eine SRAM. Das ist ja so ein bisschen, ich weiß, dass viele Zuhörer das interessant finden, warum man wie was technisch umbaut und so weiter. Und wollte die Gründe erklären, weil Leute schon gefragt haben, na, was, warum und so weiter. Das ist ja auch teuer, was ich daran gebaut habe. Und habe jetzt mein Rad auf SRAM Access umgebaut, einfach wegen der Übersetzung. Und das hatte ich hier, glaube ich, im Podcast schon mal angerissen, dass ich mit 11.30 hinten bei der Shimano-Schaltung nicht weit kam und Dura-Ace geht halt nicht besser schaltbar und habe das Ganze jetzt auf SRAM umgebaut.
Ultegra-Schaltwerk behebt ja die Probleme, aber der Ingo will kein Ultegra-Schaltwerk. Das dürfen wir beide ja sagen.
Ja. Also ein Ultegra schaltet hinten locker bis 34.
Beim Open können wir 40 schalten. Ja.
Aber ich bin ein bisschen pedant, was das angeht, dass das alles dann doch zueinander, also ich fahre auch.
Ja, diese Situation, dass wir jetzt 2-1 sind.
Man könnte ja auch Ultegra-Schalthebel anbauen, dann ist es ja auch das gleiche vorne wie hinten und auch ein Ultegra-Umwerfer, das
funktioniert. Lass den Ingo mal, ich verstehe es ja. Er darf sich ja auch
anbauen. Also eins muss ich sagen, wenn man sich das Rad nachher anguckt mit der Funkschaltung, das sieht schon sehr clean aus, da ist kein Kabel mehr, kein gar nichts mehr, das sieht schon toll aus, also das.
Also die Gänge waren erstmal der Grund.
Der Grund, das ging schon los. SRAM hat das Ding vorgestellt und ich habe gedacht, wenn ich mir jetzt ein Open-Up aufbauen würde, immer mit dieser SRAM. Tatsächlich habe ich mit dieser 12-fach-Schaltung, hat mich sehr beeindruckt. Man ist natürlich beeindruckt, man geht zu SRAM, die erzählen einem auch viel und war, ohne dass ich es gefahren bin, schon beeindruckt. Und dann war es aber so, dass ich gesagt habe, na, das ist natürlich völliger Quatsch. Ne? Eine Dura-Ace ist völlig ausreichend, alles super und so weiter, bis ich dann mit dem Ding an die Grenzen gestoßen bin. Vor allem im Gravel-Bereich. Ne? Du kannst eine 11.30 vorne mit einem 34er Blatt fahren auf der Straße, aber es wird auch schon schwierig, so bei 10-15% und so weiter. Dann war La Palma angedacht, mit dem Open dahin zu fahren und dann bin ich 100 Kilometer durch den Harz gefahren, habe ich auch ein Video zu gemacht und das war dann schon echt immer diese 15% mit 30er, 40er Kadenz da hoch zu ächzen, das war dann, auch wenn man sportlich ist, zu viel. Das
zieht einem schon die Schuhe aus auf die Zeit.
Ja, auf die lange Zeit halt und es ist halt Gravel-Untergrund, es ist halt alles ein bisschen schwieriger, du hast nicht den Rollwiderstand wie auf einer Straße und sonst wie und dann war halt lange hin und her überlegt und Ultegra-Schaltwerk kam natürlich auch in Frage, hinten das einfach umzubauen, hätte man auch machen können und dann war halt tatsächlich, das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, probierst du SRAM. Nicht, weil ich es unbedingt wollte, sondern damit ich halt hier auch was zu erzählen habe und den Kunden sagen kann, wie es war.
Du hast es getan,
genau.
Wegen der Übersetzung und es ist auch nicht schlecht. Also und Olaf und ich haben es uns ja auch angeguckt, gefällt uns auch.
Also ist jetzt mal Optik hin oder her, es fährt sich gut. Und ich habe tatsächlich mit einer 33er kleines Kettenblatt vorne und hinten mit einer 10-33 wirklich eine gute Range, ohne die kleinen Gangsprünge unten zu verlieren. Also es war so im Deister dieses steile Stück, wo wir beide auch nebeneinander gefahren sind.
Ach, das meinst du?
Genau.
Das kommen wir später
zu. Und da war es tatsächlich so, dass es, das war genau so das, wo ich gemerkt habe, okay, du kannst jetzt Kadenz fahren. Ne? Du kannst 60, 70 Umdrehungen fahren und nicht mehr 40. Und das ist das, was wirklich, wo ich dann, das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, es war keine falsche Entscheidung. Mal abgesehen von diesem Funk und sonst wie, das ist ganz schön, dass du vorne zwei Kabel weniger hast, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Wichtig ist tatsächlich dieser eine Gang mehr, wo du dann hinten dieses 33er Notritzel noch hast. Ich wollte es zumindest nur mal angesprochen haben. Und die nächste kleine Thema habe ich jetzt hier Insta360-Erfahrung drin. Die haben wir beide ja gemacht. Du hast die gekauft und ich habe es hinterher geschnitten.
Genau, ja, und ich habe sie gegen deinen Willen gekauft, weil ich habe sie auch privat gekauft, also meine.
Ja.
Weil ich wollte immer schon mal eine 360-Grad-Kamera haben, also ich bin ja auch ein paar Punkte, wo ich ein verspieltes Kind bin und sage, muss ich jetzt einfach haben und testen und probieren und machen. Die Insta360 ist halt eine Action-Kamera, die zwei Linsen hat, wo man komplett im Prinzip sich keine Gedanken machen muss, was filme ich jetzt gerade, sondern du musst nur die Kamera aus der Tasche nehmen und hochhalten. Und dann kannst du im Nachgang, wenn du die Datei auf dein iPad geladen hast zum Beispiel oder auf dein iPhone, es funktioniert tatsächlich am besten mit iOS und Apple-Geräten, dann kannst du im Nachgang sagen, ah, möchte ich mich selber filmen oder möchte ich nach vorne filmen oder möchte ich einen Kameraschwenk nach rechts machen und nach links. Da sind jetzt zwei Videos produziert worden von mir und beide sind jetzt online.
Ne? Naja, die Videos sind nicht komplett damit.
Nein, nein, ne? aber wo ich die Kamera benutzt habe und
einmal
die Kamera hat 5,7K, was man jetzt ja eigentlich super finden könnte und denken, wow, das ist ja viel mehr als 4K. Das ist natürlich aber dann ganz klar, die 5,7K sind natürlich ein Rundumblick und wenn du natürlich jetzt nur ein Fenster rausschneidest, dann hast du eben die 5,7K nicht mehr. Und Ingo ist da sehr hinterher, dass unsere Bildqualität top ist und möchte auch möglichst nichts in HD haben, obwohl ich auch immer sage, wow, immer alles in 4K filmen, auch bei der GoPro, da ist es schon eine riesen Datenmenge, da stottert ja auch manchmal der PC ganz gerne und die Akkulaufzeit geht runter, alles verstehe ich aber, wenn man das professionell betreiben will. Und dann ist natürlich die Schwierigkeit, wenn wir 4K-Videos hochladen wollen und dann ist ein 360-Grad-Anteil, der dann nicht von der Qualität super ist dabei. Schaut euch die Videos mal an. Ich habe das letzte Video, was hochgegangen ist, war Fußballerin gegen Gravelbike mit meiner Kollegin Marie. Da könnt ihr ja auch nochmal so sehen.
Übrigens ein sehr cooles Video, weil es einfach mal so aus dem Leben ist und die tatsächlich das erste Mal mit so einem Gravelbike die Berge hochgefahren sind. Also das war echt cool.
Du kannst das Video ja verlinken.
Ja.
Und da habe ich jetzt auch viel getestet mit der 360-Grad-Kamera. Und ich möchte die Kamera ja auch nicht nur für geschäftliche Zwecke nutzen, um unseren YouTube-Kanal zu füttern, sondern auch gerne jetzt, wo wir Joroboam gemacht haben, Erinnerungen haben und auch für zukünftige Radurlaube möchte ich die gerne auch mitnutzen. Und dann ist die Qualität vielleicht nicht auf dem allerhöchsten Niveau, aber sie macht mir viel Freude.
Also die Funktionalität war Wahnsinn.
Für ja, Olaf, wir hatten ja auf dem Rückflug hatten wir einen größeren, längeren Aufenthalt und dann haben wir uns das 360-Grad-Footage-Material vom Jeroboam in Italien angeguckt. Olaf war völlig fertig.
Das ist für mich ist das unglaublich. Ich bin da nicht in diesem Thema mit den Kameras und was man damit machen kann und was man da im Nachhinein sich entscheiden kann, was man sehen möchte, wenn man die Rohdateien behält. Das ist sensationell. Also sowas habe ich noch nicht gesehen.
War ganz gut.
Ne? Ja, war ich beeindruckt.
Ich würde jetzt nur für die Zuhörer nochmal technisch das erklären, weil das ist ja letztendlich eine Kamera, eine schmale Kamera. Kann man sich vorstellen, wie so ein, noch nicht mal wie so eine Streichholzschachtel mal
eine zwei. Eine längliche Streichholzschachtel.
Ja, genau.
So dick wie eine Streichholzschachtel.
Und eine Linse guckt nach vorne, eine nach hinten. Und es ist ja im Grunde egal, wie du sie hältst. Sie kann nach rechts, nach links, nach vorne, nach hinten gucken. Und dann baut die Software letztendlich aus diesen, da sind wahrscheinlich 180 Grad Kameras auf jeder Seite. Und die baut dann da ein 360 Grad Bild. Und dann hat man meistens so einen Selfie-Stick und der Witz ist, dass die Insta 360 wohl die einzige ist, die diesen Stick ausblendet. Also die rechnet den irgendwie raus, die wahrscheinlich stemmen, also so wie man es bei Photoshop kennt, man retuschiert was weg, die retuschiert halt die Stange weg. Und dann sieht man Dan fahren mit seinem, als würde er ein Mikrofon in der Hand halten, aber da ist nichts drin. Und im Schatten sieht man dann die Stange aber wieder, wenn die unten irgendwo langfährt. Ja. Das ist ganz lustig. Das seht ihr in dem Insta 360. Ein Video habe ich extra so benannt in Insta 360.
Kannst du ja in den Shownotes mal verlinken für Leute, die das interessiert.
Also das zum technischen Hintergrund. Jetzt würde ich nochmal sagen, warum ich davon Abstand genommen habe, weil ich habe mit den 360 Grad oder warum ich das nicht zunächst gesagt habe, ja, ist nicht so meins. Weil ich habe die GoPro Fusion getestet, als die rauskam, vor 2 Jahren.
Hattest du sogar mit in La Palma?
Da
warst du auch sehr unglücklich.
Genau, also es ist so, erstens rendert die diese Stange nicht raus, meines Wissens. Ich weiß nicht, ob sie das heute macht. Ich habe das dann nicht mehr weiter verfolgt. Und ich habe dann auch gedacht, naja, so wie du es gemacht hast eigentlich. Stell das Stativ mit dem Ding hin. Hab mich selber gefilmt, wie ich in irgendeinem Film ist auch so ein Snippet mal drin, hab mich selber gefilmt, wie ich durchs Bild fahre und hab auch nachträglich, das konnte man auch mit dieser GoPro-App machen, nachträglich den Bildausschnitt gemacht.
Ja.
Weil was ich total, also 360-Grad-Kameras finde ich eigentlich total Panne, diese Videos, wo man sein iPhone oder irgendwas mit einem YouTube-Video und dann gucken muss, wo man guckt oder man wischt mit dem Finger. Also dieses 360-Grad, sich im Video selber zu navigieren, glaube ich, ist nichts. Da gab es ja auch dann die Idee, dass man so Brillen auf hat und dann nach rechts und links guckt.
Da gibt es nur eine App, wo ich das gut finde.
Okay.
Eine Anwendung, wo ich es wirklich so gut finde. Ansonsten bin ich genauso genervt wie du.
Ja.
Dieses selber Kopfdrehen finde ich zum Beispiel ganz gut für Hotels. Dass ich weiß, pass mal auf, so sieht das Hotelzimmer aus. Weil du kannst 10 Fotos auf einer Webseite dir angucken, wie das Hotelzimmer aussieht.
Das gibt aber keinen Gesamteindruck.
Aber es ist, nichts ist schöner, als dass du selber sagst, jetzt habe ich dreidimensional das besser verstanden, wie das Hotelzimmer ist. Das ist aber ein klitzekleiner
Effekt. Das ist natürlich auch eine Profi-Anwendung, die für die 360-Grad-Kameras wirklich eingesetzt werden. Das ist ja Hotel ist jetzt ja auch eine Immobilie, wo wir mal für einen Tag reingehen.
Verkaufen, ne?
Aber für so einen Immobilienmakler ist das natürlich cool. Da sehe ich das auch ein. Ne? Aber so für Videoproduktion.
Für ein Sportvideo finde ich es besser, dass der Ingo, der Dan oder der Produzent von dem Video sagt, pass mal auf, ich habe entschieden, der Kameraschwenk ist jetzt für euch der beste.
Und dann war es auch damals so, dass ich gesagt habe, ist ja cool, kann ich mir nachträglich aussehen. Nur die Bereiche, wo du stitcht, das heißt, wo die beiden 180-Grad-Kameras ineinander übergehen, das ist das, was dann ziemlich matschig aussah und was tatsächlich bei der Insta vielleicht sogar besser aussieht als bei der Fusion damals. Aber ich habe, wie gesagt, die aktuellen Updates nicht mitgemacht. Und dann ist natürlich tatsächlich mein Gehirn so gepolt, ich möchte gerne 4K filmen und selbst wenn ich in HD veröffentliche, ist 4K runtergerechnet auf HD immer schärfer, als wenn ich direkt in HD aufnehme.
Verteufel das nicht,
diese Gedanken. Und jetzt ist tatsächlich der Punkt, wo ich jetzt auch an so einem Punkt bin, wo ich gesagt habe, ja, jetzt habe ich Dans Footage für Videos benutzt, wo ich es eigentlich gar nicht reinschneiden würde oder wo die Qualität eigentlich nicht perfekt ist, aber da hat Dan mich natürlich, oder die Aufnahmen haben mich natürlich auch überzeugt. Ich kann auf einmal Aufnahmen reinschneiden, die ich sonst hätte gar nicht machen können. Das heißt, du fährst auf dem Fahrrad, wir fahren an dir vorbei und du schwenkst mit uns mit. Und dann noch von oben und solche Sachen mit der langen Stange. Das heißt, dann gehe ich tatsächlich diesen Kompromiss ein und sage, schlechtere Qualität, aber es ist eine Aufnahme, die sonst nicht passiert wäre.
Jetzt erzähle ich die echte Geschichte. Als ich Ingo bei diesem Gravel-Triathlon, den wir gemacht haben, wo ich dann den Kameraschwenk gemacht habe, wo ich den kompletten Schwenk auf ihn gerichtet hatte, dann war die Kamera super.
Ja, aber da sah das Bild auch gut aus.
Ja, natürlich.
Das ist ja ein schöner Schwenk, weil er auch selber drin war.
Naja, aber das war auch wirklich ein schönes Motiv, muss man auch sagen.
Also ich denke, der ganz große Vorteil ist ganz einfach, dass du gerade bei diesen Sportgeschichten nicht so hyper aufpassen musst, wo du die Kamera in dem Moment hinhältst, sondern im Nachhinein entscheiden kannst, das möchte ich jetzt nochmal sehen. Und oftmals, das ist uns ja am Flughafen auch so gegangen, wie wir da rumgespielt haben, hat man gesagt, ja, aber der Schwenk ist jetzt noch viel besser wie das, was wir vorher gesehen haben.
Du hast halt unendliche Möglichkeiten, im Post den Schwenk zu beeinflussen.
Genau, also das könnte ich jetzt auch nochmal für die Leute, die gar nicht so genau wissen, worum es geht. Wir kommen also von diesem Event aus Italien zurück, haben 5 Stunden Aufenthalt dummerweise beim Umsteigen in Stuttgart und gehen dann wie bekloppt durch den Flughafen, weil wir jetzt praktisch im Nachgang, das Event ist ja gelaufen, der Videofilm ist aufgenommen, das Rohmaterial ist da und jetzt gucken wir, welche Szene wollen wir denn eigentlich wie den Kunden präsentieren, den Viewern, die er jetzt zuhört, präsentieren. Und dann macht man mal die Variante, Kamera schwenkt mehr nach hinten, von oben nach unten oder nee, wir machen lieber den Kameraschwenk nach vorne. Und du kannst halt 3, 4, 5, 6, 7 Versuche machen und sagen, das ist der schönste, den nehmen wir.
Ja. Und es gibt ja einen Trick, den hast du, glaube ich, auch so angewandt. Wenn du dieses Stitch-Übergänge, das sind ja die, wo die Qualität am schlechtesten ist. Das heißt, da, wo die beiden Kameras zusammengerechnet werden müssen. Wenn du die Kamera von vornherein so hältst, dass eigentlich du nur aus diesem 180-Grad-Bereich was brauchst, dann hast du die ja nicht und dann sieht es auch schon wieder besser aus.
Das ist ja klar.
Und das ist schon, ich glaube, da wird auch, das ist schon die Zukunft. Und dann habe ich auf der Insta-360-Grad-Seite mal geguckt, was gibt es denn so für Möglichkeiten, das professionell, also auch möglichst in 4K veröffentlichen zu können. Da gab es dann für 5.000, 6.000 Euro so eine professionelle Kamera, die natürlich sackschwer war. Das war so eine Riesenkugel. Also nichts jetzt für uns Sportler, um das mitzunehmen. Aber
das gibt es natürlich
als
Profi.
Aber du kannst das ja mitnehmen.
Ja, ja.
Also wir nicht, du kannst das.
Ja, ja, ich habe ja noch genug Gewicht, weniger Gewicht als
also
ihr.
Also bei dir, ne? Ist
einfach
das
als, zweifelsfrei. Aber dann ist auch nicht mehr so einfach mit einem Arm mal so ein Stick mit
da
so
einer
5-Kilo-Kugel
also
oben
Ingo, drauf. Ich bitte dich, da kannst du aber ein bisschen für trainieren, dass das dann funktioniert.
So Maß tragen. Aber das ist tatsächlich, ich glaube, dass wir da jetzt noch First Mover sind sozusagen, die sowas überhaupt benutzen oder dass das jetzt überhaupt erstmal, ich glaube mit der Insta360 ist das erstmal, wo ich jetzt wirklich sage, es ist brauchbar, noch kein 4K und natürlich nicht so scharf wie eine GoPro, aber das ist ja nur eine Frage jetzt von 3, 4, 5 Jahren, wo du dann tatsächlich ein 4K-Video da rausholen kannst.
Genau, ich würde jetzt, weil wir ja was Handfestes vielleicht, wir sind ja immer noch ein Fahrrad-Podcast, aber für Leute, die schöne Aufnahmen von ihren Radreisen machen wollen, die aus dem Urlaub was mitnehmen wollen, für sich selber was, gar nicht vielleicht für YouTube, sondern für sich selber was mitnehmen wollen, würde ich 2 Kategorien Kameras empfehlen. Möchte ich eine Action-Kamera haben, mit der ich möglichst viel abdecken kann, hohe Qualität machen kann, guten Ton auch vor allen Dingen haben, dann würde ich tatsächlich die GoPro Hero 7 deutlich empfehlen. Die ist super in der Handhabung, die macht tolle Aufnahmen, die hat noch gerade so eine akzeptable Akkulaufzeit.
Da würde ich aber dazu sagen, ganz sorry, dass ich unterbreche.
Das ist was Neues mit dem Unterbrechen?
Dass ich das sage, ne? Die ist jetzt schon ein Jahr auf dem Markt und meistens so September, Oktober rum gibt es den Nachfolger. Das heißt, entweder jetzt billig kaufen oder noch warten.
Aber das wäre eine Empfehlung als Kamera. Und die nutze ich auch und finde ich wirklich, wirklich super. Die 360-Grad-Kamera ist mehr die, wo man viel mehr Freude hat, im Nachgang was zu machen. Also du kommst aus dem Urlaub zurück und dann guckst du mal, was mache ich denn draus? Mhm. Hast da viel mehr Möglichkeiten, die Qualität geht etwas runter. Die Kamera ist sogar noch teurer als die GoPro, muss man auch sagen. Der Akkuverbrauch ist eine Katastrophe.
Okay,
also
kann man Ersatzakku oder?
Ich habe 6 Akkus mitgenommen, kein Akku hält 10 Minuten.
Boah, ja. Das wusste ich ja gar nicht. Kann man die mit Dauerstrom versorgen?
Das weiß ich
Powerbank?
Gar nicht. Genau, ich habe jetzt einfach 6 Akkus mitgenommen.
Ach du Scheiße.
Naja, okay. Aber gut, die zieht halt den Strom, kannst du eine Uhr. Aber das ist ja auch nicht dafür gedacht.
Nee.
Ist also ja auch nicht für eine Stunde Aufnahme gedacht.
Das soll ja nicht dauerhaft mitlaufen. Das ist ja schon für so.
Also an dem Tag, wo ich als Begleitperson, da kommen wir ja zu, beim Jeroboam war, habe ich 4 Akkus gebraucht. Mhm. Aber es war eben auch ein 10-Stunden-Tag. Das heißt, ich habe jetzt ja nicht.
Also alle das 10 muss Minuten man noch. Das muss man auch noch aus Filmemacher-Sicht dazu sagen. Viele sagen ja auch, ich brauche eine Drohne und sonst wie. Ne? Und das geht ja in Richtung Drohne, weil du auch Aufnahmen machen kannst von oben, die sonst nur eine Drohne machen könnte. Aus Filmemacher-Sicht, am Ende, wenn du ihr unsere YouTube-Videos anguckt, wo wir auch die Drohne mal gestartet haben und so weiter, das sind immer nur so kleine Sekundenschnipsel, die den Gesamtfilm aufwerten. Die Parts, der Inhalt des Films, ist meistens ja ein anderer. Man spricht in die Kamera, man erzählt was, man hat irgendeine Story, man fährt mit einer Fußballerin durch den Wald, dann erzählt man mal hier was, dann sieht man sie berghochfahren und so weiter. Die Anteile dieser 360-Grad- oder Drohnenfilme sind immer relativ klein, die sind aber das Salz in der Suppe ist falsch, ne? Der Pfeffer, wie war das jetzt?
Das Salz in der Suppe.
Ne, die dann den Film so spannend machen und das aufwerten. Aber Drohne ist halt auch immer 20 Minuten fliegen und am Ende bleiben 30 Sekunden über. Und
wenn
das
überhaupt.
Ist, wenn überhaupt.
Aber für den Consumer, jetzt nur noch mal, müssen wir mal die Kurve kriegen. Das wäre die zweite Kamera, die, wie gesagt, mehr Videospielereien bietet, wo ich im Urlaub sage, ach guck mal da rechts oder links, hebe ich mein Rohmaterial auf, was ich nicht tue. Ne? Ich lösche das alles weg, nachdem ich mich entschieden habe, Aber man könnte immer noch mal gucken, ach guck mal hier auf den Malediven, hast du noch mal gesehen, gucken wir uns noch mal an, wer das denn möchte. Du hast ja immer wieder Zugriff, ein neues Video davon zu machen, wenn du es denn wolltest.
Und was ich wirklich finde, ist, dass die Insta-Kamera sehr viel einfacher zu handeln ist wie eine Drohne zum Beispiel.
Ja, das weil wollen wir nicht besprechen.
Mit den Sticks, das ist so easy und
genau.
Du brauchst nicht groß gucken und kaum Vorbereitung. Also das fand ich sensationell. Genau.
Einfach Ease of Use, genau. Es gewinnt immer.
Zwei Sachen noch. Ja. Akku, Katastrophe. Von der Insta 360 als Feedback. Ding, ne? Also da ist ja auch, die Kamera ist so dick wie eine Streichholzschachtel. Ja. Also was erwartest du? Der Akku hält also keine 10 Minuten und macht halt 5,7K. Also und das auch noch mit einer hohen Frequenz. Also das ist also Bildfrequenz. Das ist ein Nachteil. Die Tonaufnahme kannst du in eine Tonne schmeißen. Das heißt, die Kamera ist auch nichts für Ton.
Ja.
Ne? Da ist die GoPro definitiv überlegen.
Und die ist schon schlecht.
Aber die Insta kannst du dafür gar nicht nutzen. Das ist absoluter Müll, was dann das angeht. Die Kamera einschalten und ein Video machen, das ist sensationell.
Ein Knopf,
zweimal drücken und das Ding wird aufgenommen. Super. Ja. Also, und was mir sehr, sehr gut gefällt, ist, ich habe jetzt so kleine Sticks, die sind so lang, vielleicht 30, 40 Zentimeter. Den Stick kann ich auf 1 Meter ausfahren und ich kann so viele Sticks aneinander reihen, wie ich will. Mhm. Ich habe jetzt einfach, wenn du 2, 3 Stück aneinander machst, hast du wirklich das Gefühl, es fliegt eine Drohne. Weil geht dann wirklich 5
Und trotzdem Meter. Unsichtbar, dieser Stick, ne?
Der Stick ist unsichtbar.
Ja, das ist schon ganz cool. Und dann würde ich wenn wir schon so weit sind und Kameras empfehlen, wenn ihr wirklich hochwertig vloggen wollt oder so weiter, dann ist so die Minimalgeschichte, diese kleinen Kompaktkameras Sony RX100, gibt es in verschiedenen Preisklassen, die V2.
Na gut, aber die gehen ja alle bei 1.000 Euro los.
Das ist halt 1.000 Euro, aber das wäre dann, wenn man sagt, man will über die GoPro hinaus, will wirklich sagen, man will in die Kamera reinsprechen. Das sind auch viele Filme, die wir damit machen. Das ist so das ist so maximale Qualität, die man noch in die Trikottasche kriegt, ist halt das. Ne, das ist so, würde ich zumindest, weil das ist auch unser letztendlich unser Setup.
Ja, ja.
RX100, das ist die Kamera, wo man wirklich sagt, während der Fahrt, auch mit dem Ton, da sind Puschel drauf, dass keine Windgeräusche reinkommen. Dann die GoPro für Action und auch mal während der Fahrt reinquatschen oder alternativ die Osmo Action.
Aber ich würde hier nicht so viel Werbung machen, wie mache ich ein YouTube-Video, sondern ich würde sagen, was unsere Leute angeht, ist ja, was nehme ich mit in meiner Radreise nach Mallorca? Ja. Weil ich glaube, die Mehrheit der User wollen nicht YouTube-Produzenten werden, sondern wollen vom Urlaub was.
Ja, aber aufnehmen. Die produzieren ja mindestens für sich zu Hause, genau. Dass es Freunden zeigen kann.
Ja, ja, genau.
Und da ist wahrscheinlich so eine 360-Grad-Kammer alleine zu wenig. Dann ja, in Verbindung dann mit GoPro ist es, da gibt es ja auch, wie gesagt, gibt es ja auch einfache für 200-300 Euro schon Modelle.
Jetzt hoffentlich seid ihr nicht sauer, dass wir noch so viel über Kameras geredet haben, aber ich glaube, das wird auch immer mehr, dass die Leute sagen, na, je mehr Freizeit ich unterwegs bin, desto mehr möchte ich das auch genießen und aufnehmen. Also deswegen genau. Passt es vielleicht trotzdem hier
rein. Ja, also wir sind ja bei YouTube auch, habe ich da schon viele Reviews auch über die GoPro, über die Osmo Action gemacht. Ja, und das sind auch immer viele, gerne genau, da sind viele unserer Zuhörer, die auch selber produzieren, die auch uns selber Videolinks schicken. Also habe ich auch schon coole Sachen gesehen. Ja. Gut, so viel dazu. Dann habe ich jetzt endlich das Kickerbike gestern Abend das erste Mal testen können, nachdem das Netzteil angekommen ist. Leider habe ich das Bike wahrscheinlich auch nur für 1-2 Wochen jetzt. Und ich war ja tatsächlich, wir haben ja auch hier schon über das Bike gesprochen. Das ist von Wahoo ein Bike, was sozusagen Komplettbike ist, wo man was auch berghoch, bergrunter simuliert und so weiter. Aber ein fertiges Bike, mit dem man sein Indoor-Training macht. Das heißt, man spannt nicht mehr sein normales Rennrad ein, sondern man hat alles fertig. Und tatsächlich auf dem Messestand war es ja so ein bisschen schwierig. Dann ging das mit dem Schalten nicht so ganz genau, wo ich dann dachte, na, wenn das so langsam schaltet und so weiter. Es lag aber wahrscheinlich an der Messe, dass da einfach zu viel los war oder zu viele Interferenzen waren oder ähnliches. Und jetzt gestern die erste Fahrt bei Zwift gemacht. Ich wollte mal so eine halbe Stunde testen, wie das halt so ist. Bin ich so um 8:30 erst auf die Rolle drauf.
Bist du wieder 3 Stunden gefahren?
Nee, aber etwas mehr als 1,5, ne? Weil ich dachte, gut, fährst du erstmal los, guckst, wie das mit der Simulation ist, ne? Bei Zwift vor allem. Und das hat auf Anhieb gut funktioniert. Also das Einstellen des Bikes erstmal war gut. Ich hatte tatsächlich noch alte Retool-Data von meinem R3, was ich irgendwann mal vor 3-4 Jahren bei euch gemacht habe. Alles eingetragen, hat bis auf die Sattelhöhe. Da muss noch irgendein Fehler in der Software sein. Das ist alles Beta, muss man dazu sagen. Also ich habe jetzt einen Beta-Zugang von Wahoo bekommen, dass ich überhaupt das Ding zum Laufen gekriegt habe. Weil die
das stellt sich dann, du gibst nur die Daten ein und das stellt sich automatisch
nee,
ein.
Nee, du musst schon per Hand einstellen.
Also musst
aber
schrauben.
Aber er sagt dir, was du
genau
zu tun
welche Werte. Ah, okay. Das heißt, du gibst die Retool-Daten ein und dann sagt er dir, mach bitte das ganze Rad auf 11, dann Sattelhöhe auf 10 und hinten nochmal auf 5 rausziehen, also die verschiedenen Skalen, die am Rad dran sind.
Und da sagt er dir, wo du es hinstellen musst.
Bis auf die Sattelhöhe hat das perfekt, ich habe mich dann draufgesetzt, habe gesagt, ja geil, das ist mein Rennrad. Also es ist wirklich so, du sitzt da drauf wie auf deinem Rennrad.
Es liegt natürlich am Bikefitter.
Ja, ja.
Das war bestimmt Matthias.
Ja, wahrscheinlich.
Nee, und das ist tatsächlich beeindruckend. Wie gesagt, Sattelhöhe, da werden sie irgendeinen Fehler drin haben. Oder ich habe irgendwas falschen Wert eingegeben, da bin ich mir nicht sicher. Das muss ich nochmal nachgucken. Aber dann habe ich den Sattel einfach runter. Also war wirklich
deine Sattelhöhe.
Ja, ja, 5-6 Zentimeter out. Also es war jetzt nicht so ein kleiner Rundungsfehler, sondern da
mal ist irgendwas in der Software.
Das ist wahrscheinlich die Amerikaner mit ihren Feet und sonst wie, wer weiß, was die da umgerechnet haben. Aber das war krass. Du sitzt da drauf und denkst, ja geil, wie ein echtes Rennrad, perfekt gesessen, dann losgefahren und die Simulation, dann fühlt es sich ja anders an als ein normales eingespanntes Rad, weil du hast keine Kette mehr. Das ist also ein Riemenantrieb da drin. Das fühlt sich vielleicht dadurch nicht so hundertprozentig realistisch an, weil du dieses ganze Kettengeklapper ja halt
das vertraute hast, ne? Gefühl ja. Hast du.
Das vertraute Geräusch.
Geräusch auch, genau. Aber dann fährst du ein bisschen, gewöhnst dich dran und dann ist es halt wirklich eine wirklich gleichmäßige Kraftübertragung. Und dann hatte ich das Ganze auf Ultegra eingestellt, auf Shimano eingestellt, also die Shimano-Schaltlogarithmus. Das heißt, rechts, links, diese ganzen Knöpfe, wie man sie halt bei der DI2 kennt. Und schneller schalten geht nicht. Und das war auf der Messe anders. Auf der Messe hat das Ding nicht immer so geschaltet, wie ich wollte. Ich kann sein, dass die verschiedenen Bikes sich vielleicht sogar da in die Quere gekommen sind.
Auch, weil zu Hause bist du ja clean.
Und hier
ja
war es jetzt Bike. Wirklich so klack, klack, klack. Ich hatte dann, du kannst ja die Kassettengröße eingeben. Ich hatte dann 50-34, 11-28 Kassette eingestellt und bum, bum, bum. Und es war realistisch. Ja, und dann bin ich auf die dumme Idee gekommen, nach einer halben Stunde zu sagen, naja, ja, das Wichtigste ist ja, funktioniert dieser Workout-Mode. Workout-Mode bedeutet bei Zwift, dass man sich Workouts aussucht. In dem Augenblick benutzt du den sogenannten ERG-Mode, ERG, Ergometer. Das ist der Anfangsbuchstaben von Ergometer. Und dann ist es so, dass ja der Trainer die Wattzahl vorgibt. Das heißt, wenn dieses Trainingsprogramm sagt 300 Watt treten, macht der Trainer zu, 300 Watt. Entweder du fährst 90 Umdrehungen 300 Watt oder du wirst, wenn du schwach wirst, ist es tatsächlich so, du wirst immer langsamer beim Treten, das Ding wird aber immer schwerer hinten. Ne? Also das 300 Watt sind 300 Watt und wenn das heißt
mit... Wie beim Leistungsdiagnostiker, ne? Irgendwann steht die Karre.
Irgendwann steht das Ding, ne? Genau. Hatte ich auch tatsächlich. Ende.
Bei manchen früher, bei manchen später. Ja.
Das ist richtig.
Und ich hatte tatsächlich auch diesen Intervall...
Das Rad hat auch kein Tretlager, ne?
Nee, das ist schon mal kann man sehr, nicht kaputt machen.
Das ist
schon machen.
Mal sehr safe für uns.
Ja. Nee, und das ist tatsächlich eine wichtige Funktion, die funktionieren muss und die sich auch realistisch anfühlen muss. Und ich habe da meine Wattwerte eingegeben und es war anstrengend, es war hart, die Muskeln haben gebrannt und ich musste tatsächlich auch einmal aufhören, weil es nicht weiterging. Dann kann man bei Zwift den ERG-Modus schnell ausschalten und tritt halt normal weiter. Und dann war es aber wirklich so, da habe ich gedacht, ich bin das Ding losgefahren und habe gedacht, na, fängst du mal an, ne? Und nur um zu gucken, ob es sich realistisch anfühlt, weil das ist das Wichtigste. Sind die Wattwerte, die das Ding da hinten zumacht, auch so, wie ich es mir vorstelle? Und es hat so weh getan, wie ich es kenne. Okay. Und
dann war es leider.
Und dann war es aber so, dass ich dachte, oh, geil. Und jetzt, und dann habe ich diese vier, da musste ich viermal irgendwie eine Minute 330 Watt oder irgendwas und das zweite, dann habe ich schon aufgegeben. Hab mich kurz aufgerufen, also tatsächlich ERG-Modus aus, aufgegeben. Na, ich dachte, ah, jetzt machst du doch weiter. Und dann waren am Ende nochmal 10 Minuten 280 Watt und dann dachte ich, scheiße, die musst du jetzt auch noch machen. Aber es war geil. Und es hat richtig Spaß gemacht auf dem Rad, das muss man schon sagen. Und ich war wirklich skeptisch, habe gesagt, brauche ich nicht. Bin drauf gefahren und dann fand ich es doch geil.
Fairerweise muss man hier erwähnen, dass die Diskussion, du bist ja nicht hier in der Firma so oft, aber wir haben jeden Tag rauf und ups und downs. Brauche ich das Rad? Brauche ich es nicht? Ist es gut? Ist es Quatsch? Ist es das andere besser? Also wir haben hier, das ist ja auch ein Prozess, wo wir jetzt auch mal live vor dem Podcast sagen können, der ist noch nicht gereift und noch nicht abgeschlossen.
Ja. Das ist ja auch... Das kann ich mir auch gut vorstellen, aber so wie Ingo es beschreibt, wird es sicherlich so sein, dass es halt noch mal ein Tick realistischer ist, gerade wenn sich das ganze Rad bewegt und neigt und du die Steigung und das Gefälle mitbekommst. Und wenn ich das mit der Einstellerei schon höre, das ist natürlich super, wenn du vielleicht auch einen Partner hast, der da noch drauf fährt,
genau.
Eine Partnerin.
Das ist, glaube ich, das Killer-Argument.
Ich will meinen Sohn da mal drauf sitzen.
Nutzen das Rad zwei Leute. Ja. Ich glaube, das ist das Hauptkiller-Argument.
Zwei Leute oder tatsächlich ist mein Ziel jetzt und das werde ich vielleicht auch für YouTube, wenn mein Sohn nichts dagegen hat oder ich nichts dagegen habe, mal gucken, ob ich den vor der Kamera zeigen will. Passt so ein Elfjähriger da auch drauf? Das ist jetzt das nächste Thema, dass ich mal gucken kann, weil der fährt. Der
braucht ja dann erstmal ein Bike-Fitting.
Vor allen Dingen, wenn Papa in der Firma ist, der Junge kommt aus der Firma, erstmal gucken, ob auch 280 Watt gehen.
Ja, ja.
Also ganz so Rücken genau. Verbogen, ne? Genau, super.
Genau.
Nee, aber der fährt tatsächlich schon Rolle mit so einer ganz normalen, eingespannten Kinderrennrad. Und das sind so Sachen, wenn man wirklich sagt, man kann die ganze Familie da drauf setzen, ist es schon nicht doof.
Aber jetzt mal ernsthaft, da musst du auch so ein Sicherheitsprogramm haben, nicht, dass die da irgendwie mal den falschen Wattwert da eintippen. Das macht man ja mit Jugendlichen und mit Kindern nicht.
Nee, die müssen natürlich, deswegen werden die ja...
Darf man nicht 230 Watt draufstehen.
Nein. Aber da ist der limitierende Faktor ja wahrscheinlich auch die Beine, ne? Also.
Ja, aber du weißt, wenn der falsche Ehrgeiz kommt, da...
Da kann schon viel schief gehen.
Aber theoretisch...
Aber
theoretisch kann ich doch die Übersetzung, so wie es ja bei Jugendrennen ist, wird ja die Übersetzung eingeschränkt. Das heißt, wenn ich dann
stellst
sage,
du die Überschränkung auch ein.
Dann stelle ich da eine Kassette nicht von 11 bis 28, sondern von 16 bis 28 ein und schon bin ich safe, dass er sich die Knie nicht kaputt fährt.
Theoretisch erarbeiten wir gerade die Lösung, live im Podcast.
Ja. Nee, das ist, wie gesagt, also ich bin da war doch ganz schön geflasht gestern Abend. Wie gesagt, es ist aber auch, das muss man auch zugeben, es ist auch nicht viel schlechter, als auf dem Kicker zu fahren. Also da bin ich natürlich auch geflasht, wenn ich da einen Workhop hinter mir habe, der hart ist oder sonst wie und ich habe ihn geschafft, freue ich mich auch. Also es ist auch kein Riesenunterschied. Es fühlt sich ein bisschen, also das Gerät, habe ich das Gefühl, ist lauter als ein Kicker, weil der Kicker wirklich sehr laufruhig ist. Der Kicker wird aber ja dann laut durch diese Kettengeräusche. Und dadurch, dass bei diesem Kickerbike die Kettengeräusche nicht mehr da sind, stattdessen ist wahrscheinlich der Riemen, der ein bisschen Geräusche macht, ist er insgesamt, glaube ich, leiser, würde ich jetzt mal so denken.
Okay.
Ich hoffe, das versteht man jetzt. Ne? Also statt Kette dieser Riemen da drin.
Ja.
Und das Klackern der Kette ist eigentlich das, was beim Indoor-Training, auch wenn man jetzt einen Tax fährt oder so, sind ja alle leise, auch ein Elite. Das Klackern der Kette, das ist das, was laut wird heutzutage. Nicht mehr die Geräte selber. Und das deswegen und dadurch, dass der diesen Riemen hat, ist er, glaube ich, dadurch alleine dann insgesamt ein bisschen leiser. Naja, ich habe es jetzt noch anderthalb Wochen. Ich muss oder will auf jeden Fall noch ein ausführliches Video drüber machen.
Naja, meine Entscheidung steht wahrscheinlich fest. Ich muss so ein Ding haben.
Ja, aber wie gesagt,
die wunderschöne Plattform dazu, wo
du genau hast. Wir hoffen natürlich alle, dass die jetzt überhaupt hier in Europa noch landen in dieser Wintersaison, weil das ist tatsächlich das, wo es am ehesten dran hapern wird, ne, dass wir überhaupt Räder kriegen. Ja. Gut, dann habe ich, bevor wir hier zum kleinen Feedback kommen, noch einen kleinen Fahrradcomputer-Test gemacht. Na, nee, den habe ich noch gar nicht getestet. Ich habe einen gekauft, den ich gerne testen würde. Tatsächlich mit eigenem Geld gekauft. Ich habe mit denen schon
mit rum. Eigenem Geld gekauft, das solltest du vielleicht erklären.
Ja, also nicht
so. Also wie ich die Insta 360 gekauft habe, weil die Firma sagt, das gibt's nicht, das finden wir doof. Also hat Herr Miesen gesagt, ich kaufe sie von meinem Geld.
Nein, also es ist tatsächlich so, dass das ist jetzt so ein Blick über den Tellerrand. Also ich bin ja nun, wir fahren Wahoo und Garmin und sonst wie. Und ich habe mir ein Gerät, was ich immer wieder gesehen habe, wo auch Kunden gesagt haben, na, willst du den nicht mal probieren und so weiter, und den ich auch ganz interessant fand. Das ist das einzige andersmarkige Gerät, wo ich sage, das könnte mal interessant sein, ist der Hammerhead Karoo. Hast du vielleicht auch schon mal gehört.
Also in Kommentaren.
Mit Farbdisplay und so weiter. Und dann sieht man den so auf Fotos und denkt so, naja, der ist ja genauso groß wie ein Roam mit Farbdisplay und man kann eine 3G-Karte reinmachen und so weiter und mit Touchscreen auch so ein bisschen. Touchscreen ist auch abstellbar. Und dann war der relativ, in Anführungsstrichen, günstig jetzt zu kriegen, weil die haben nicht mehr dieses Importproblem. Die schicken ab Holland und $399 und $25 hat man nochmal für ein Newsletter gekriegt am Anfang, also $375. Habe ich gedacht, okay, das machst du jetzt mal einfach auch für ein Video oder auch für uns, einfach um mal über den Tellerrand zu gucken, kommt da vielleicht was gegen Wahoo und Garmin anstinken kann, ne, in dem Bereich. Dann kam das Ding an.
Wir sind im Podcast, Ingo holt jetzt das Gerät.
Und dann kommt so ein Ding an, was doppelt so groß ist wie so ein Element Roam.
Oha.
Wo du dich drüber freuen wirst, wenn du gleich aufs Display guckst. Aber ich halte das hier in die Kamera für Leute, die zugucken und die
also
die
für nicht alle zugucken. Leute, die nur den Audiofeed hören, ich bei iTunes oder wo auch immer.
Es gibt, ist wie dieses, so eine Scheibe
es gibt Toast. Diesen Podcast auch zu sehen bei YouTube, ja. Falls jemand sagt, er möchte den noch sehen.
Wir sind bei Minute 34, 35, falls ihr dahin spulen müsst. Ist tatsächlich wie eine Scheibe Brot fast so, wie so eine Toastbrotscheibe, vielleicht nicht ganz so breit.
Darf ich mal
vom Gewicht geht's noch, aber
vom
auch
Gewicht
schon.
Geht's mal nicht.
Wir haben ja leider da ein 10-30 nicht
daneben. Aber von der Größe geil.
Ja, ja, also wenn jetzt mal einschaltet, ich hoffe, der ist jetzt noch im Sleep-Modus, dass er sich einschaltet.
Vom Gewicht geht's nicht, ne? Also das Gewicht ist ja, boah.
Ja, aber dann macht man, ich schalte den mal ein und dann habe ich den aber eingerichtet. Ich bin noch nicht mitgefahren, muss ich sagen. Das ist jetzt nur mal ein kleiner Teaser, dass ich es überhaupt hier in der Hand habe. Stellt gerne eure Fragen, was ihr über das Gerät wissen wollt. Ich habe das jetzt erstmal eingerichtet, habe tatsächlich hier irgendwie so eine Lidl-Karte mal reingemacht, um zu gucken, ob das, also um zu testen, habe auch schon getestet. Man kann tatsächlich autark ohne Handy hier bei Strava hochladen oder Routen eingeben, was auch immer. Das ist schon mal ganz cool. Kann 12 Datenfelder, kann navigieren und sonst wie.
Du musst das kurz klären, die Lidl-Karte. Das Ding kriegt eine eigene SIM-Karte.
Genau, eine SIM-Karte, ja.
Kann man das ja ist, nicht riechen.
Also eine eigene Telefonkarte.
Genau. Jetzt muss ich ja den PIN von dieser Telefonkarte eingeben, immer bei jedem Start. Das nervt ein bisschen.
Ingos PIN ist immer 4711.
Ja. Naja, und das ist eigentlich, wenn ich jetzt hier mal das starte, da bin ich jetzt auf deine Reaktion gespannt. Jetzt sieht man hier natürlich nicht viel, aber das sind 12 Datenfelder, die du lesen kannst, ne? Und wenn ich jetzt hier umgehe, Karte mit wirklich wie auf dem Handy, Pinch and Zoom. Oh, jetzt bin ich hier irgendwie auf die falsche Seite gekommen. Das heißt, man hat hier eine OpenStreetMap-Karte, so wie man sie aus Google Maps kennt.
Kannst du jetzt unten die Datenfelder auch verringern oder bleiben
hier kann die ich vier? Dir, bei Karte kann ich gar keine Datenfelder oder okay. Vier. Okay. Ich habe jetzt hier 4, das ist das Maximum. Du kannst tatsächlich auch Adressen eingeben und sagen, ja, bring mich da und dahin. Und das ist dann das, wo ich sage, hier wo denn, weil du ja so ein Augenfreak bist, wo du sagst, das kann ich ja lesen und das kann ich ja super bedienen.
Das Gerät ist nur schwer.
Ja.
Darf ich es mal in die Hand nehmen?
Nee. Gut, gleich. Aber das war jetzt, also ich habe es Dan tatsächlich vor dem Podcast nicht gehalten, weil ich jetzt seine Reaktion hören wollte, weil ich glaube, für jemanden, der ein 10-30 fährt, weil er viel sehen will und weil er das mit diesen Karten und Pinschen und so, also das ist, und der Witz ist, was ich richtig krass finde, weil ich immer sage, ja, es muss Touchscreen sein, weil es, wenn es regnet und Schweiß und sonst wie, du kannst das komplette Gerät den Touchscreen sperren und dann werden alternativ statt des Touchscreens die Tasten benutzt, um die Seite zu wechseln, um zu starten und zu stoppen. Das heißt, du kannst wählen.
Nach meinen Garmin-Erfahrungen schon mal sehr, sehr gut, weil das fand ich nicht so sexy. Aber jetzt darf ich es auch mal anfassen.
Alter, ist es schwer.
Ja, müssen wir auf die Waage legen. Also bestimmt das Dreifache von so einem Element Roam. Wahrscheinlich 150, 200 Gramm bestimmt.
Ja.
Ja.
Also ich würde sagen,
und halt groß.
Das ist doch ein Roam.
Ja, ja. Das sind deutlich über 200 Gramm.
Soll ich eben eine Waage holen?
Die ist um die Ecke da an, den, auf, ja, Quatsch, an dem Tisch.
Weiter.
Genau, an
Quatsch,
dem Tisch
um
die Ecke.
Ja, aber das ist deutlich, das ist, also,
boah. Der ist schwer, aber so wie es aussieht, echt cool ablesbar und er ist so ein bisschen wie ein Handy. Das ist so für Leute, die sich auch sagen, ja, mein Smartphone ist das Beste, was ich habe, nur dass du das Smartphone nicht mitschleppen musst. Also blöd ist es nicht, sagen wir mal so. Ich war jetzt zumindest nicht so, dass ich gesagt habe, schmeiß ich wieder in die Ecke. Hat er geteert?
Jetzt darfst du. 189 Gramm.
Na, 200 Gramm, das geht noch. Also ein iPhone wiegt auch 200 Gramm, so ist es nicht. Also das Große zumindest.
189 Gramm. Proceed in Rome.
Na, der müsste 100 liegen. Roundabout, ne?
Also ist doppelt. 94.
Ja.
Also ein Rome ist oder doppelt zwei
so groß. Doppelt so groß. Soll trotz Farbdisplay und so weiter irgendwie 12 Stunden Akku haben. Also nicht ganz langlebig, aber auch nicht ganz doof. Also für so einen normalen User reicht es vielleicht. Lässt sich während der Fahrt laden. Wie gesagt, gefahren bin ich jetzt noch nicht. Aber ich habe gedacht, wenn ich Dan das zeige, der wird ja sagen, boah, geil, ablesbar. Und er hat wie beim Roam auch dieses entspiegelte Display. Das heißt, es spiegelt auch nichts, ne? Von Haus aus. Und diese Tasten, da machen sie so ein bisschen Werbung für. Die sind wohl griffig, auch mit Handschuh zu bedienen. Klicken ganz gut. Also doof ist es nicht.
Also doof ist es nicht, aber das Gewicht ist erschreckend.
Ja, das finde ich auch.
Ja, aber dein Garmin, der muss doch auch 150 wiegen.
Ist nicht so schwer. Nein, der ist am Lenken. Also ich kann den ja wiegen.
Ja, ich kann ja mal googeln.
Nee, das machst du dir die Story weiter, ich kann das googeln. Oder?
Also ich weiß nicht, ob ich mir das vorne
Garmin 123 Gramm.
Aber ich muss mich ja wie Ingo auch outen, ich fahre den Bolt Element sehr, sehr gern.
Sorry. Ja, 2-1, alles gut.
Ja, vielleicht kommen wir da später nochmal drauf. Ich wollte es jetzt zumindest mal in die Kamera gezeigt haben und so ein paar Sachen sind wirklich beeindruckend. Das Beeindruckendste ist, wenn das Paket ankommt, macht es auf, man erwartet so ein Gerät in der Größe und dann kommt so ein Flatschen dabei raus. Ne? Aber dann im zweiten Punkt, wo ich dann merke, okay, das ist ja nicht blöd. Also dies mit den SIM-Karte brauchst du natürlich nicht, wenn du Handy dabei hast, ist Quatsch.
Ich kann hier 12 Datenfelder gut sehen.
Ja.
Ja, das ist.
Und die Abbiegehinweise kommen auch noch dann in Groß und Rot durch und so. Also wie gesagt, ich mache da mal ein Video zu.
Kann ich damit auch telefonieren?
Nee, das glaube ich nicht. Ich weiß auch keine Nachrichten und so, aber du kannst zumindest, hast du Datentransfer um Karten und sonst wie. Apropos Karten, viele schimpfen ja beim Roam mit Karten, die sehr groß sind vom Umfang. Das Gerät hat 9 Gigabyte und Niedersachsen war 1 Gigabyte. Also das ist tatsächlich auch hier ein Problem. Du musst ein bisschen haushalten, welche Karten du da drauf lädst. Das habe ich jetzt beim also ersten Test schon
gemacht. Kann man auch eine SD-Karte reinstopfen?
Nicht, dass ich wüsste. Okay. Nee.
Gut. Also das heißt, du kannst nur 9 Gigabyte draufladen
ja.
Und Niedersachsen allein hat schon 1 Gigabyte.
Ich glaube ja, oder 900, lass es 900, 800, 900 MB gewesen sein, aber es ist nicht so, also hier beim Wahoo ist ja Deutschland irgendwie 1,4 Gigabyte und hier ist Deutschland irgendwie 5, 6, 7 Gigabyte, keine Ahnung. Also du musst dann wirklich gucken, was du wie reinmachst. Das war sowas, aber wie gesagt, so weit bin ich jetzt auch noch gar nicht gekommen. Ne? Also es war, aber das erste Mal, dass ich sage, es ist zumindest mal ein Gerät auf dem Markt, wo man sagt, das muss zumindest mal, da sind zumindest stecken ein paar Ideen drin und wenn es nur dafür gut ist, dass Garmin und Wahoo sich ein bisschen da was daran abgucken am Ende des Tages. Ne? Da sind ein paar Sachen dabei, die ich wirklich toll fand.
Danke dir.
Beeindruckend.
Das ist nicht schlecht.
Also, und vor gesagt, allem hier auch mal zeigen, dass wir nicht nur Garmin, Wahoo und sonst wie Werbung machen. Da kam auch tatsächlich, können wir ja gleich mal weitergehen zum Feedback, weil wir haben zwei kleine Sachen, die jetzt über die Kommentare aus dem vorletzten Podcast, den wir noch zusammen gemacht haben, hier rauskamen. Einer war kritisch, der jetzt zu einem Video von uns kam. Ich habe ein Video gemacht über den Element Roam versus Garmin 830, 530. Und dann hat einer geschrieben, da steht ja eh fest, welches Ergebnis im Video rauskommt, dass ich halt so ein bisschen für Wahoo gesprochen habe, beziehungsweise eigentlich ganz viele Disclaimer gesagt haben, gesagt, beides sind gute Geräte, aber ich habe mich für Wahoo entschieden. Das ist einem so ein bisschen aufgestoßen und da würde ich jetzt nochmal ganz kurz drauf eingehen, auch um dann das da nochmal ein bisschen so zu erklären, warum ich die Videos mache und wie ich die Videos mache. Die sind natürlich subjektiv. Es geht darum, wie fühle ich mich mit meinem Fahrradcomputer, wie fühle ich mich mit meiner Laufuhr oder was auch immer. Also die Halterung. Ja. Und das sind so Sachen, die sehr, sehr subjektiv sind. Und dann habe ich mich erinnert, oder das beste Beispiel dafür, ich habe ja auch Enjoy Your Camera. Wir verkaufen keine Kameras, sondern nur Kamerazubehör. Und da kommen ganz viele Leute und auch im Freundeskreis kommen immer wieder Leute auf mich zu, ja, welche Kamera soll ich kaufen? Meistens früher Spiegelreflex, heute geht das eher in die andere Richtung, dass man so Mirrorless-Kameras kauft. Und meine Antwort ist immer, seht zu, dass ihr so ein Ding mal in die Hand kriegt, geht zu Mediamarkt, was auch immer, oder zu eurem Fotohändler, der vielleicht ein bisschen bestückt ist, der ein paar Geräte da hat. Und dann ging es immer, Nikon, Canon war früher. Heute ist ja Sony noch mit dazugekommen, aber früher ging es Nikon oder Canon. Ja, die Nikon macht ja viel bessere Bilder als die Canon. Das ist alles Quatsch. Die sind alle im Endeffekt, wenn du dir die Bilder am Computer anguckst, kommen aus einer Canon, aus einer Nikon super Bilder raus. Die kannst du gar nicht, so große Poster kannst du gar nicht drucken, wie viel Qualität da heutzutage rauskommt. Es geht nur noch darum, kann ich die Kamera bedienen? Liegt sie mir gut in der Hand? Habe ich ein gutes Gefühl? Kann ich die stabil halten? Ist meine Hand zu groß, zu klein für den Body und so weiter, dass ich sie stabil halten kann? Wo ist der Auslöseknopf? Komme ich da mit meinem Finger gut dran? Und dann nicht zuletzt, ich klicke auf Menü, ich muss irgendwelche Einstellungen machen, komme ich da gut hin? Verstehe ich das Menü? Liegt mir das? Bin ich eher der Nikon-Menü-Typ oder der Canon-Menü? Bei Canon geht viel übers Menü. Bei Nikon, die bauen teilweise für jede Funktion nochmal eine Taste rein. Welches Bedienkonzept passt mir am besten? Welchen Bildschirm kann ich am besten ablesen? Wo kann ich am besten mitarbeiten? Wie sieht es aus, wenn ich die Kamera an mein Auge halte? Ist das bequem? Das sind die Punkte. Und das übertragen auf Garmin, Wahoo oder jetzt Hammerhead oder was es nicht alles gibt. Oder Sigma gibt es ja auch diesen ROX 12 oder so, den müsste man sich vielleicht auch nochmal angucken. Guckt euch die Dinger an, das, was euch liegt. Und da ist dann tatsächlich der Geschmack und das Bedienkonzept und die Sichtbarkeit und so weiter, das spielt alles eine Rolle. Und jemand wie Dan, der sagt, ja, ich komme mit dem Garmin super zurecht, ich kann da mit dem Touchscreen in der Karte rumwursteln, komme ich viel schneller ans Ziel als mit so einem Wahoo. Und ich sage dann, ja, ich finde das mit den Tasten super, komme ich viel schneller ans Ziel mit Garmin und so ist das
halt. Ich glaube, du kannst da sowieso gar keinen effektiven Test für machen. Das muss, so wie du sagst, das muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Und ich hab früher Garmin gefahren und bin dann auf Wahoo umgestiegen und finde es einfach intuitiver und mache das lieber. Deshalb ist es aber lange, lange noch nicht das bessere Gerät. Ja. Und ich gucke bei Weitem vielleicht auch nicht so viel auf die Karte wie du. Bei deinen Bergabfahrten ist die Karte für dich ja extrem wichtig, dass sie möglichst groß ist und dass du der folgen kannst.
Also ich kann erstmal verstehen, dass jemand das so kritisch schreibt.
Weil ist auch okay.
Ja, weil ja, das ja auch, ja, das kann ich ja schon verstehen.
Es ist ja auch gut, deswegen reagiere ich auch drauf, weil da.
Genau, also und was ich aber auch verstehen kann, ist, wir sind mit Ingo befreundet. Was ja auch nicht geht, ist, wenn Ingo von irgendwas begeistert ist, was auch immer das ist übrigens, warum soll ich denn jetzt Versuche machen, ihm einzubremsen, wenn er davon begeistert ist? Also egal, welches Produkt es denn ist. Das ist ja auch totaler Quatsch. Das würde ja nicht sein Naturell widerspiegeln. Ja. Und sein Naturell, dass er das vom Bedienkonzept und so, wie es ist, gut findet, dann ist das so, aber ich möchte diesen Anspruch ja auch für mich haben. Manchmal werde ich dafür so ein bisschen verspottet, aber ich lege halt auch Wert darauf, dass ich meine Punkte verteidigen kann, warum ich die Karte von Garmin besser finde. Ja. Und habe jetzt auch einen Test gemacht, da kommen wir ja dann zu, wegen können Objektivität, wo ich nicht sehr motiviert war, den Test zu machen. Das weiß Ingo ja auch. Mhm. Aber natürlich möchte ich hier auch meinen Kunden viel Objektivität geben und sagen, okay, ich gebe dem Roam auch eine Chance. Und bei unserem Gravel-Triathlon, zu dem wir nachher kommen, habe ich beide Geräte gehabt und kann nachher dazu auch eine ganz klare Antwort jetzt dazu geben. Und so ist es dann. Und ich kann dem vornehmen, ich bleibe bei meinem Garmin. Mhm. Und von daher ist das ja auch mal gerade ein perfektes Beispiel. Das kann man ja ein bisschen lustig sehen, immer der Ingo mit Wahoo und immer der Dan mit Garmin. Aber wir haben, glaube ich, auch beide gute Argumente dafür. Und nicht nur dumme. Ja, ja. Wir machen viel dummes Gelaber, aber da hätten wir auch mal handfeste Argumente, warum es so ist.
Das sehe ich auch so, weil der Nutzungsanspruch von euch beiden ist ja völlig unterschiedlich.
Ja. Meine Argumente.
Das kann man halt eigentlich in dem Test überhaupt.
Jetzt will Ingo wieder irgendeinen Karlauer raushauen. Ich sehe das an
seinen. Meine Argumente sind natürlich die besseren, das ist schon mal ganz klar, ne? Aber. Nee, Spaß beiseite. Ich habe es ja gerade eben gesagt, es ist tatsächlich so. Und ich finde die Garmin-Geräte auch super. Also das kommt immer falsch rüber. Ich sage ja nicht, ich habe für mich entschlossen, dass ich damit besser klarkomme und bestimmte drei Punkte, die für mich wichtig sind, weswegen ich den Wahoo benutze. Deswegen finde ich die Garmin-Geräte trotzdem super und bin froh. Ich benutze ja selber die Garmin-Uhren auch zum Laufen und sonst wie. Ich habe jetzt der Wettbewerb belebt das für Geschäft. Ich bin froh, dass es Wahoo gibt, die dann auch Garmin dazu zwingen, jetzt mit der 530, 830 Serie Akkulaufzeit mitzubringen. Das hätten sie nicht gemacht, wenn da nicht Wahoo letztes Jahr so viele Bolts verkauft hätte. Ist auch ganz klar, ne? Also also so viel dazu.
Deswegen ist es trotzdem okay, etwas
kritisch zu schreiben. Schreibt das ruhig, weil das Gute ist, nach so einem Kommentar denkt man ja, reflektiert man ja über sich selber auch so ein bisschen. Auch immer. Wenn Leute schreiben, ich unterbreche immer und so weiter, dann reflektiert man und versucht es besser zu machen. Du unterbrichst
mich ja schon weniger, jetzt gebe ich mir Mühe, dich zu unterbrechen.
Jetzt ein ganz, ganz hochinteressanter Link, den ich bekommen habe von einem unserer Kommentatoren, und zwar ging es darum, der fragte, ob wir nicht mal eine Folge oder darüber sprechen können, wie das Radfahren mit gesundheitlichen Einschränkungen ist. Also sagen wir es mal auf Deutsch, wirklich mit Behinderungen ist. Ne? Das heißt, ich habe irgendeine Behinderung, wie fahre ich Rad und so weiter. Da fällt einem ja vieles ein, mit einem Bein, mit Prothesen, mit einem Arm, was auch immer. Ne? Teilweise, ich habe gerade irgendwo ein Mountainbike-Video gesehen, was mir irgendwo über den Weg liegt, im Instagram oder sonst wie, wo einer wirklich auf dem Mountainbike lag und hatte nur so, ich glaube, am Oberarm amputiert oder sowas, oder von Geburt aus, weiß ich nicht. Ich habe es nur gesehen, der dann mit dem Mountainbike irgendwelche Treppen gefahren sind. Das ist ja schon krass. Und der hatte, da ist jetzt endlich eigentlich die Frage, warum ich es hier im Podcast auch habe. Da habe ich dich ja auch ein bisschen mit überrascht. Hattest du denn mit Spezialwünschen schon mal was im Fitting zu tun, dass jemand kam mit einer Prothese und gesagt hat, kannst du mir das Rad einstellen, umbauen oder so weiter? Oder kommt das im Fitting-Alltag eigentlich nie vor?
Also mit Prothese für Arm und Bein hatte ich tatsächlich in den ganzen vielen Jahren nicht ein einziges Mal.
Okay.
Ich glaube, da bin ich als Bikefitter auch überfordert, weil ich ja gar keine Kenntnis habe, was könnte eine Prothese heutzutage alles leisten. Da würde ich jetzt mal die Grenze ziehen, wo ich wäre sehr interessiert.
Interessant, wer der Ansprechpartner ist für so jemanden.
Ja, aber ich denke jetzt mal, wenn man sehr sportiv wird, dann kommt man ja vielleicht, also ich weiß das nicht. Erstmal ist die Antwort, dass man nicht, dass ich mich aus dem Fenster lehne von etwas, das weiß ich nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass man dann in die Szene reinkommt, wo auch die paralympischen Athleten zu Hause sind und betreut werden, wo die entsprechenden Spezialprothesen gebaut werden, sodass man sich dann als Hobbysportler, der die gleichen Defizite hat, eben auch anpassen kann und davon profitiert. Also
ich denke, Otto Bock in Duderstadt ist da sicherlich so ein Hotspot, wo man solche Sachen machen kann, weil die ja dann auch wirklich für dich die passende Prothese bauen können.
Also ich erinnere mich an eine Fernsehreportage, ich bin damit jetzt ja vor 2 Sekunden erst konfrontiert worden. Da gab es so eine Selbsthilfegruppe in Frankreich, die sowas wie so einen Workshop machen für Leute, die sich sowas gar nicht leisten können. Wenn ich den Beitrag nochmal irgendwo rausgoogeln kann, das war eine sensationelle Reportage, da haben sie zum Beispiel auch E-Bikes auseinandergenommen, nur um an die Motortechnik zu kommen, um dann irgendjemandem was anderes draus zu bauen und solche Sachen. Oder Staubroboter auseinandernehmen, um an die Sensorik zu kommen und so nach dem Motto. Das ist im Bikefitting, um deine Frage zu beantworten, bei mir noch nicht vorgekommen. Ich habe natürlich häufig Kunden, die einen sehr deutlichen strukturellen Beckenschiefstand haben. Ne? Mhm. Nicht funktionell, sondern strukturell, dass wirklich da klar ist, Beinlängenunterschiede und solche Sachen, das hat man natürlich schon, oder verdreht, dass man praktisch schräg auf dem Rad sitzt und all diese Sachen. Aber das ist ein Defizit, was man hat, wo man ja trotzdem noch relativ sehr gut Radfahren kann. Ein Defizit, dass dir ein ganzes Bein fehlt, ist eine andere Liga. Mhm. Und ich denke, da müssen andere Leute helfen.
Ja, da müssen Techniker ran, die dann auch eine technische Lösung dafür.
Und woher hast du diesen Kontakt aus? Du, Otto Bock, hieß der? Oder so wie du? Ist das dein Cousin?
Nein. Das habe ich mal im Fernsehen gesehen über die Paralympics.
Okay.
Dass relativ viele Athleten dort halt betreut werden und dort diese ganz neuen Beinprothesen bekommen, die auch schon computergesteuert sind.
Also, wenn diese Firma diesen Podcast hört oder jemand die Firma kennt, gebt denen den Wink. Das ist ja nur eine Autostunde von uns entfernt. Genau. Dann ich fahre da hin und mache ein kleines Review über was bei den Fahrradfahrern
heutzutage möglich wäre. Ja, das wäre zumindest für Fahrradfahrer, also wir können ja auch proaktiv da mal die kontaktieren.
Kann man ja mal machen.
Das ist auf jeden Fall mal interessant.
Aber es ist ein schönes Video, was wir jetzt haben.
Genau, und da hat er uns ein Video geschickt und weil wir nun auch Open viel haben und so, da hat einer tatsächlich auch wie sagt man das?
Armstumpf.
Armstumpf, genau.
Genau, also
hat eine linke Arm. Ich meine, das ist eine Carbonprothese, wenn man das da in dem Video
100%
sieht.
100% ist Carbon.
Ja. Genau, und hat eine Prothese und hat das Open komplett umgebaut, damit man, ja, unten an der Prothese ist eigentlich wie so ein
Ring.
Wie so ein Ring und da kann er dann an zwei Griffpositionen am Lenker sich festhalten, also den einen normalen Arm hat er ja noch und dann die Prothese an der anderen Seite. Man weiß immer gar nicht, wie man das sagen soll, ohne jemandem auf die Füße zu treten. Ne? Also ich will nicht despektierlich reden. Ne?
Also ich glaube, einfach ganz normal. So sehen die Leute das auch. Für die ist das ja normal.
Genau.
Was in dem Video halt eigentlich ja ungewöhnlich war, dass er zwei Griffpositionen hat, eine aggressivere und eine etwas entspanntere und dass er selbst mit der Prothese und seiner Behinderung im Wiegetritt fahren konnte, weil die Prothese so aufgebaut war, dass er das Rad kippen kann und sowas habe ich noch nicht gesehen.
Also ich denke, geht mal in die Shownotes und oder jetzt hier bei
also ich habe den
man Link das Video dazu mal verlinkt. Das
also wenn ihr auf den Link klickt, ihr könnt euch auch das ganze Video angucken, aber das springt direkt zu der Stelle, wo das mit diesem Openrad ist.
Ja, sehr gut.
Und tatsächlich sind auch viele, viele Sachen, die er umgebaut hat. Er hat die Bremsen umgebaut, dass sozusagen die eine Bremse vorne und hinten bremst und so wie ich das verstanden habe, sogar dosiert bremst, dass ein bisschen mehr auf hinten, ein bisschen weniger vorne geht. Dann hat er einen Umbau gehabt,
Synchro-Shift.
Wo man Shimano auch sagt, na, Shimano Di2 ist ja super, dass es jetzt gibt, Schaltautomatik, ne?
Ja.
Die gibt es ja seit 2-3 Jahren, ne?
Also jetzt kommt wieder mein offizieller Part, Ingo, bei sowas. Vielen Dank an diese tollen Beiträge, die wir per E-Mail bekommen.
Ja.
Das ist immer mein Teil, das möchte ich immer, mache ich in jeder Folge. Finde ich spitze, dass wir an podcast@enjoyyourbike.com solche Hinweise von euch bekommen. Viele nehmen wir hier auch mit auf. Ganz viele können wir auch nicht mit aufnehmen. Macht das bitte aber trotzdem. Wir lernen gerne was von euch und mit diesem Video mit der Prothese, da wären wir wahrscheinlich nicht drauf gestoßen, wenn wir nicht.
Naja, vor allem, das bleibt ja im Kopf hängen. Ne? Das guckst du dann, also erstmal wäre ich da im Leben wahrscheinlich so nicht drauf gestoßen. Man hat schon wieder was dazugelernt. Man denkt schon wieder ganz anders, weil man sagt, ja, stimmt. Wie macht man das denn überhaupt? Ne?
Also,
und das ist schon. Ja.
Und wir freuen uns und dann findet das auch den Weg in diesen Podcast, bis wir denn eigentlich mal zu dem Hauptthema heute kommen, haben wir wieder solche Sachen. Sehr schön.
Gut, also dann würde ich sagen, wir machen jetzt Schluss und das Hauptthema machen wir in der nächsten Folge. Ne?
Ich denke, das Hauptthema braucht auch nicht so viel Platz. Die Nebenthemen sind
überhaupt
immer viel
nicht,
wichtiger. Danke, dass du da warst, Ola.
Dankeschön. Danke, dass ich hier kommen durfte.
Stopp, der Podcast geht weiter, das war ein Scherz.
Also, dann gehen wir mal weiter. Triathlon Steinhude. Es war der erste Gravel-Triathlon. Entschuldigung. Der erste Steinhuder Meer Gravel-Triathlon. Das können wir offiziell so sagen. Ich habe auch schon überlegt, ob es der erste Gravel-Triathlon Deutschlands ist, aber da bin ich mir nicht sicher und weltweit schon mal erst recht nicht. Und wenn man Xterra mit reinnimmt, sowieso schon mal nicht, weil das ja schon so ein bisschen Offroad-Triathlon ist. Aber wie sind wir auf die Idee gekommen? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Dan und ich haben gebrainstormt und ich habe irgendwie gesagt, ich habe dann über Triathlon geredet, habe gesagt, wie schön das Allgäu war und so in der Liga ist es ja dieses Jahr nicht so gelaufen, dass ja so ein Fun-Triathlon ja irgendwie Spaß macht und dass ich ja Bock hätte, eigentlich so ein Triathlon, also es gibt ja ganz viele Gravel-Events und habe ich gesagt, eigentlich muss man jetzt noch Schwimmen und Laufen dazu packen und dann hat man wirklich einen Gravel-Triathlon.
Du warst nicht anwesend im Büro, als wir das hatten, ne?
Nein, nee, ich glaube
nicht. Du wurdest vor vollendete Tatsachen
gesetzt. Nee, so war das auch nicht. Es war irgendwann auf einer Radfahrt mal so Gesprächsthema am Rand.
Das hat ja sich über Wochen hingezogen.
Es tauchte auf wie ein U-Boot und verschwand wieder.
Aber es hätte ja sein können, dass du hier mal in der Mittagspause warst.
Nein. Ich wurde irgendwann an einem Abend von euch beiden verhaftet und es hieß, wann machen wir das? Am 14. oder am 20. Wann hast du Zeit?
Also Ingo hatte nur die Idee, Gravel-Triathlon, irgendwie sowas anderes zu machen. Und dann kam meine grandiose Idee, aber willst du eigentlich gerade
schwimmen? Ja, wo denn schwimmen? Wo schwimmen wir denn?
Genau.
Das heißt, es ging dann los, also das erste ist, wo schwimmen wir, wo fahren wir Rad? Ich weiß gar nicht, was zuerst kam und wir können jetzt mal auf Schwimmen eingehen. Warum schwimmen? Und es war ja schon der Anspruch, so ein bisschen nicht so 0815 Sprintdistanz oder so, man geht irgendwo ins Wasser und steigt wieder aus und es sollte so ein bisschen in Richtung etwas länger, wo man vielleicht auch mal so einen Tag unterwegs ist.
Genau.
Das war so die Idee dahinter. Wie fängt man sowas an, indem man einfach nicht so lange schwimmt morgens, ne? Und möglichst im warmen Wasser.
Also wir müssen ja irgendwas suchen, wo man eine lange Strecke schwimmen kann und das vielleicht dann auch noch so eine Mini-Herausforderung ist. Und nicht selbstverständlich gehen wir jetzt 2000 Meter im Schwimmbad schwimmen. Das wäre jetzt auch irgendwie
Das wäre langweilig.
Genau. Das wäre jetzt nicht was, wo man einem aus der Reserve locken kann.
Dann kamen ganz wilde Ideen.
Aber da standst du eigentlich dabei, als wir das Starnuder Meer hier über Google Maps ausgemessen haben?
Ja, das war
Da war ich da, das war der Moment,
wo du gesagt hast, 4000 Meter können wir alle schwimmen, wir müssen um den Wilhelmstein schwimmen. Also das weiß ich noch ziemlich genau.
Das wären dann 6
Also erstmal ist die beiden Gewässer, die hier in Hannover schnell zur Verfügung stehen, wäre halt der Maschsee. Der ist 3 Kilometer lang, den kennt
also
man halt.
Also wenn es um Seen geht, wo man die man durchqueren kann, ne?
Genau.
Möglichst lang.
Und dann gibt es halt dieses Stein oder Meer und dann war ja ganz klar, Maché ist ja erstmal in der Innenstadt, da kriegt es auch jeder mit und dann ist es auch nicht wirklich eine Herausforderung gewesen.
Und wir haben die Gravelstrecke nicht vor der Tür.
Und dann habe ich eigentlich gesagt, naja, dann steht ja schon mal klar, wir schwimmen durch Stein oder Meer, da ist ein bisschen weniger los und das ist eine etwas minimal größere Herausforderung, als jetzt durch den Maché zu schwimmen.
Genau, und dann war das Thema, dass man nur quasi von Mardorf nach Steinhude schwimmen kann,
Der Rest sind Naturschutz. Ne?
Weil viele Naturschutzgebiete waren und wir da nicht rein oder rausgekommen
wären. Und dann hatten wir per Google mal gemessen, hier, wo du dann auch anwesend warst, wie viel ist denn das überhaupt? Und dann kamen wir auf irgendwie 4,4 Kilometer Luftlinie.
Herr Quenter sagt zu wenig.
Das ist zu wenig. Das ist nicht herausfordernd.
Das schaffen wir immer. Es muss ja ein bisschen was
im Nachhinein sein. Bereue ich das auch. Also wir sind ja dann auch die Strecke mit 4,4, beziehungsweise es waren dann am Ende 4,7 geschwommen.
Und dann hatten wir erst vor, noch einen Umweg zu schwimmen, damit es auch eine lange Schwimmstrecke wird. Dann kamen wir irgendwie auf 6 Kilometer. Ja. Das war eigentlich erstmal der Plan.
Und Wilhelmstein ist eine Insel im Stein oder mehr, wer das nicht weiß. Und das war bei mir aber auch so ein Kopfpunkt, wo ich gesagt habe, das hätte auch einen Coolness-Faktor gehabt.
Natürlich.
Also es ging ja auch so ein bisschen darum.
Du wolltest ja eigentlich auch noch auf den Wilhelmstein raufklettern.
Ja, rauf. Also ich kenne den nicht, ob man da aussteigen kann.
Kann man, da gibt es tatsächlich
nicht. Also tatsächlich da aussteigen, Foto machen, weiterschwimmen war so die Idee. Wäre jetzt bei dem kalten Wasser, glaube ich, nicht gut gewesen. Im Sommer könnte man es vielleicht sogar machen. Und
aber erstmal waren diese 6 Kilometer Schwimmen gesetzt. Erstmal war das der Stand.
Ja, bis es dann kalt wurde.
Nee, das ist das kommt ja viel
später. Aber was ich noch dazu sagen will, was uns schon wichtig war, einmal durch Steinhuder Meer schwimmen ist sowieso so ein Haken, den man vielleicht mal gemacht haben will.
Naja, klar.
Ja, also es ist tatsächlich was, so wie wir mal da an diesem Meer.
Kriegte dann so einen Coolness-Faktor.
Also wo wir mal in diesem komischen Meer waren, wo wir auch mal hin und zurück geschwommen sind, wo man sagt, das ist cool, einfach mal da.
Zwischen an der Meer
war genau. Das,
ne? Ja, da schwimme ich ja auch durch. Ich mache doch da nicht einen Badeurlaub.
Ja, und das ist so das, wo man sagt, das hat irgendwie einen Faktor. Also es ist bei vielen, glaube ich, schon so, wo man sagt, einmal, also das war bei mir auch immer im Kopf, einmal durch Stein oder Meer fände ich schon immer cool.
Genau.
Nur alleine machst du es nicht, ist vielleicht ein bisschen ängstlich, wenn du dann doch einen Krampf kriegst und kommst nicht raus oder was, so zu dritt, zu viert, wie wir das jetzt waren, das ist halt möglich. Ne?
Also dann war die Schwimmstrecke relativ schnell gesetzt. Dann sind wir ja viel im Deister unterwegs. Das heißt, es war klar, irgendwie kommt der Deister mit ins Spiel. Aber dann hatte Ingo eine tolle Idee. Komm, wir machen die Strecke durch Bückeberg, Sündel und Deister.
Ja, und das muss man auch dazu sagen. Das sind die drei kleinen Mittelgebirge, sind es gar nicht. Wie nennt man die? Hügelgebirge.
Schippe Sand würden die Süddeutschen
sagen. Aber wo es jedes Mal so auf 300 Höhenmeter kriegt man immer
halt
hin.
Sehr schön. Also sehr schöne kleine Mittelgebirge.
So, und dann
das sind die einzigen drei, die wir auch haben hier vor der Haustür.
Genau, und dann hat Herr Miesen.
Das muss man sagen.
Natürlich, Herr Miesen hat die Streckenerkundung gemacht.
Das sind ja die Strecken, worüber wir auch schon manchmal jetzt geredet haben, die ihr bei Strava gesehen habt, wo dann du mit Klaus gefahren bist und solche Sachen, wo wir auch über deine Streckenplanung, wo du gesagt hast, Komoot hat mich mit Stacheln und so, du warst, glaube ich, auch einmal mit dabei.
Da waren es nur Brennnessel. Es war wunderbar.
Ja, jedenfalls habe ich dann die Streckenerkundung für die Radstrecke gemacht. Und was ist am Ende gewesen? Ich glaube 80 Kilometer.
80, ja.
Und 80 mit 1300, 1400 Höhenmeter.
Ja. Ja. Und man sagen muss, also nochmal vielen, vielen Dank für diese TÜV-abgenommene Radstrecke.
Die war der Knaller.
Sensationell. Ja. Also besser geht es nicht.
Also das auch mal, wir können die Strecke kann ich ja hier bei meinem Strava-Ding verlinken oder bei wem auch, bei allen von uns. Wer das gerne mal als hier jemand nachfahren möchte, der hier in unsere Region kommt und sagt, pass auf, ich lasse mal das Auto stehen am Steinender Meer und ich fahre mal diese berühmte Gravel-Strecke von diesen Typen da nach, fahrt die nach, das ist wirklich
ist empfehlenswert.
Die Strecke ist echt, glaube ich,
man hat ein paar Überführungen hat man über Asphalt, aber im Großen und Ganzen immer, wenn du im Wald bist, richtig schön. Und man hat, wie gesagt, alle drei Gebirge.
Das kriegst du es ja nicht hin.
Es hat auch wirklich viel Mühe gekostet, diese kleinen Wege rechts und links nochmal so ein bisschen zu verfeinern, weil eben auch, da bin ich bitter enttäuscht von den Komoot, von den OpenStreetMap-Sachen, da waren viele Sachen nicht richtig.
Die wir noch verbessern müssen.
Ja, da wo es meine Zeit nicht erlaubt, das jetzt zu tun. Aber das kommt mal vielleicht später als Winterprojekt nochmal. Die Strecke steht jedenfalls.
Und war auch wichtig, wir haben ja jetzt Art A nach B, Mardorf-Steinhude.
Genau.
Steinhude, da ist er.
Genau.
Und auch beim Laufen dann am Ende waren wir oben am Nienstedter Pass, haben einen kleinen Lauf gemacht. Wobei ich da im Nachhinein sagen würde, würde ich jetzt für das nächste Mal noch was versuchen, vielleicht noch was anders zu machen. Da waren wir so ein bisschen beschränkt zu sagen, naja, lass uns mal diese 8 Kilometer, die wir geplant haben, wegen Knieschmerzen bei dir auch und solche Sachen. Und das hat uns auch gereicht. Also mir hat es auch gereicht, muskulär da im Ziel waren wir wirklich am Ende dann da am Schluss noch einen kleinen Lauf zu machen. Und das war uns auch wichtig, da im Deister zu laufen. So ein bisschen, wir haben so die ganz fiesen Trails auch kniebedingt rausgenommen, sonst hätte man sicherlich noch einige Trails da auch vielleicht laufen können. Ansonsten war das Teil der Strecke, einfach da einen Lauf zu machen und dann war das Ziel unten, ja, vom Nienstedter Pass, war auch relativ viel bergablaufen, sind wir dann unten
zur Freilichtbühne.
Also unser erster Stein- oder Meer-Gravel-Triathlon war dann im Endeffekt eine fast Mitteldistanz mit komischen Verhältnissen.
Ja. Das fand ich aber auch cool.
Es waren dann irgendwie 4,7 oder 4, irgendwie.
Ja, 4,7 Schwimmen.
4,7 Kilometer Schwimmen.
80, 5 Rad und
8,5 Laufen.
Also wir sind gerade mal noch nicht mal das Doppelte gelaufen von dem, was wir geschwommen sind.
Endlich mal vernünftige Verhältnisse.
Ja.
Ne? Nicht immer nur so 3,8 Kilometer Schwimmen und einen Marathon laufen. Das ist ja völlig falsche Proportion.
Ja. Aber das war auch der Witz an der ganzen Geschichte. Und ja. Man muss sagen,
wir haben natürlich auch, wenn man von den niedrigen Nachttemperaturen mal absieht, einen Traumtag noch erwischt.
Ja,
das war ja mit so einer der letzten wirklich schönen Spätsommertage und das war ja sensationell auf dem Rad.
Ja, ich würde jetzt auch tatsächlich mal auf die Veranstaltung selber eingehen, wie wir das Ganze gemacht haben, wie wir es veranstalten, also wir haben es ja nicht veranstaltet, wir haben es jetzt mit Freunden gemacht, wir würden es gerne veranstalten, wissen aber nicht wie. Und ja, wir sind tatsächlich, das ist ja auch vom Logistischen gar nicht so einfach. Das heißt, man ist auch auf eine nette Frau angewiesen, die einem rüber zum Stein oder Meer fährt.
Ja, an diesem wunderschönen Tag. Vielleicht gibt es ja von diesem Morgen auch irgendwann nochmal ein Video.
Das kommt übrigens, ich versuche das zeitgleich mit diesem Podcast zu veröffentlichen, an dem Donnerstag jetzt.
Das ist ein bisschen eine sehr skurrile Situation, wenn 4 Männer in Neopren anziehen. Mit einer Frau in einem schwarzen Fahrzeug an einem Samstagmorgen von Steinhude nach Mardorf fahren. Das ist schon ein bisschen sehr strange.
Ja, wir haben unsere Autos in Steinhude geparkt, Neos an und es war kalt morgens. Ne? Es waren 7, 8 Grad. Ich glaube, ich hatte 6,5 auf meinem Tacho. Ja, richtig kalt. Es war ein schöner Spätsommer-Herbsttag, aber mit einer richtig kalten Nacht.
Die Stimmung war super. Mit dem Nebel in den Wiesen, das war schon super schön mit dem Sonnenaufgang.
Ja, wir sind aber irgendwie 7.30 Uhr gestartet. Ja, ne? Und 7 Uhr sind wir dann
losgefahren. Ja, wir mussten ja auch, damit wir abends um 6, 7 wieder fertig sind. Ne? Ja. Und dann darüber, da haben wir auch viel Spaß gehabt mit den Neoprenanzügen.
Also wir haben uns im Schwimmzielbereich in Steinhude, wir sind zu viert geschwommen, können wir ja sagen. Die Neoprene schon angezogen, kompletto.
Komplett.
Und Olafs Ehefrau hat uns netterweise zum Start gefahren.
Wobei du noch gefahren bist.
Ja, auf dem
Hinweg. Den Weg bist du ja gefahren. Ja.
Aber dann saßen wir halt mit diesen
komplett
angezogenen Gummi-Froschmännern im Auto
und haben uns
eigentlich kaputt gelacht über die Situation.
Wenn die Polizei
uns jetzt anhält und wir steigen da aus.
Also wenn ihr bei der Polizei arbeitet, wenn ihr bei der Polizei in Wunsdorf arbeitet und jemals morgens da Leute in Neoprenanzügen im Auto rumfahren seht, macht euch keinen Kopf.
Das sind einfach nur verrückte Triathleten.
Ja, dann sind wir zum Start.
Ja, sind wir zum Start.
Nach Mardorf. Und das war doch, als wir zum ersten Mal Kontakt hatten zu der Wassertemperatur, die dann 17 Grad war, das war doch für alle, glaube ich, ein Mega-Schock.
Boah. Also bis zum Hals ging's. Also
die Kälte, ich muss ja ganz ehrlich sein, die Kälte war für mich bei der Steinhöhler Meerdurchquerung gar nicht so das große Problem. Ich hatte eigentlich viel mehr Angst, die Füße in diesen Schlamm zu stellen. Und also
ich habe die da freiwillig reingestellt, weil dann wurden sie wieder warm.
Ja, das hat mich ja auch etwas irritiert. Ich hatte mich ja im Vorfeld auch eigentlich, hatte ich mich da überhaupt nicht mit auseinandergesetzt, dass das Steinhöhler Meer ja gar nicht so tief ist. Und nach 2000 Meter hast du auf einmal vor mir gestanden. Ich dachte, was macht er da? Und ich mache ein Foto und ich drehe einen kurzen Film. Hier kann man stehen. Und dann habe ich die Füße auch auf den Boden gesetzt und es war so ekliger Schlamm da unten.
Ja, ist Moor.
Und Ingo meinte dann noch, also wenn man die Füße schön tief da unten drin vergräbt, dann werden die wieder warm. Das ist ganz warm da unten drin. Und das war für mich eigentlich das Allerschlimmste überhaupt. Das war das Allerschlimmste.
Nee. Ich fand das, weil ich hatte so arschkalte Füße, das kann man sich nicht vorstellen. Und als wir ins Wasser reingegangen sind, die ersten Meter schwimmen, mit dem Gesicht ins Wasser, das hat so gebrannt im Gesicht, wieder auf dem Rücken gegangen, wieder mit ins Wasser. Also ich habe bestimmt 200, 300 Meter gebraucht, um überhaupt unter Wasser atmen zu können.
Unter Wasser atmen?
Also unter Wasser mit dem Kopf bleiben zu können und normal schwimmen zu können. Unter Wasser mit dem Kopf schwimmen zu können. Ja, das meine ich. Hatte ich übrigens tatsächlich letztes Wochenende nochmal gemacht, wo ich hier, waren wir in Plön, im Vierersee, bin ich wieder mit Neo reingestiegen und dann wusste ich ja schon, dass das irgendwann warm wird im Gesicht. Da bin ich auch ein Tausender geschwommen, einfach so. So blöd ist das in der Kälte gar nicht. Also das geht.
Ja, jetzt kommt
die Strecke war ein bisschen lang. Also es war tatsächlich bei mir am Ende, habe ich echt gefroren und war froh, endlich rauszukommen. Und ich hatte echt so ein bisschen Schüttelfrost auch als beim Rauskommen dann.
Also wir müssen dann noch sagen, wir haben dann zwei Zweierteams gemacht. Nicht wirklich geplant. Eigentlich war geplant, dass wir alle zusammen schwimmen. Aber Olaf und Ingo sind dann zusammen geschwommen. Und der vierte im Bunde, der Martin, der hatte keine Sicherheitsboje dabei. Und dann habe ich gesagt, okay, dann bleibe ich bei ihm. Also wir haben solche aufblasbaren Sicherheitsbojen.
Auch eine.
Genau. Und Martin hatte keine und ich hatte auch vergessen, ihm eine mitzunehmen. Wobei wir die natürlich auch verkaufen. Und dann habe ich jetzt einfach gepennt, ihm eine noch mitzunehmen. Mhm. Und dann habe ich aber gesagt, ich bleibe bei dir. Und jetzt kommt das Problem, Martin ist wirklich nicht ein schneller Schwimmer. Und das hätten wir nochmal irgendwie überlegen sollen. Das hat mir echt die Schuhe
weil
ausgezogen.
Weil du dann gekalt geworden bist, weil du dich nicht durchbewegt hast.
Ich hatte dann 50 Puls, ne? Also bin fast eingeschlafen. Und dann bin ich die ganze Zeit auch Rücken geschwommen, damit ich ihn sehe. Und dann, das war alles auch okay, aber ich habe mich halt einfach, ich war komplett ein Eisblock, weil ich ja überhaupt gar keine Blutzirkulation hatte. Und bin mir auch ziemlich sicher, dass mir das richtig die Füße ausgezogen hat, warum ich jetzt eine Erkältung habe. Mhm. Also das war der einzigste Wermutstropfen. Ihr seid dann irgendwie 500 Meter vorgeschwommen. Ja. Dann musste ich Martin unterwegs sagen.
Wir sind ja auch
sagen,
nicht schnell geschwommen, wir sind jetzt nicht auf Tempo
weiß,
geschwommen.
Ich weiß, aber ihr wart ja alles gut, aber ihr habt euch mehr bewegt als ich. Und dann habe ich zu Martin gesagt, Martin, pass auf, wir müssen den Plan ändern. Ich gebe dir jetzt meine Sicherheitsboje, dass man dich sieht als Fleck im Meer. Und ich muss jetzt mal 180 Puls machen, damit ich überhaupt Wärme kriege. Und dann bin ich zu euch geschwommen und dann sind wir drei zuerst raus und haben auf Martin gewartet.
Ja, das Raussteigen hat auch richtig Spaß gemacht.
Ja. Das Raussteigen?
Die letzten,
also ich sag mal so, in dem Moment, als ihr beide an mir vorbeigeschossen seid und ich versucht habe, in eurem Kielwasser zu schwimmen, das ging für mich schon wieder gar nicht, weil da war das Wasser sofort schwarz von diesem aufgewühlten Schlamm.
Ja, es war tatsächlich
richtig. Die letzten 800 Meter in Steinhude, jedes Mal, wenn man so einen Kraulzug angesetzt hat und hat unten dann schon in den Schlamm gegriffen, das war unglaublich toll.
Ja, also es ist tatsächlich wirklich Richtung Steinhude extrem flach geworden.
Ja,
also,
und moorig halt. Ne?
Das haben wir aber vorher auch schon gehört. Das haben mir Freunde erzählt oder dir oder was auch immer, dass das Meer einen relativ niedrigen Pegel hat, auch durch den trockenen Sommer oder überhaupt durch die trockenen zwei Sommer.
Da ist wohl auch noch was anderes. Das sagte meine Frau nur. Die hat noch 10 oder 15 Minuten da an der Einstiegsstelle gestanden. Und dann kam wohl jemand, ein ortsansässiger älterer Herr kam vorbei und der sagte dann, dass wohl im Moment auch diese ASB-Erdwerke, die der den Torf Torf abbauen. Die müssen wohl relativ viele Flächen wieder vernässen, um dieses Torf zu um das Moor zu regenerieren.
Okay.
Und die ziehen wohl auch noch extra viel Wasser weg. Und man geht davon aus, wenn da jetzt nicht wirklich was passiert, dass es das wahrscheinlich in 10 oder in 15 Jahren gibt es das Stein oder mehr nicht mehr, dass das trocken, ach, dass das trocken fallen wird. Also ach, das war so die Aussage, die er sagte. Und er meinte dann noch, das hat kaum jemand auf dem Schirm, dass das passieren wird.
Das ist ja krass.
Also, wenn ihr jetzt eine Immobilie habt, beste A-Lage in Steinhude direkt am Wasser.
Verkaufen.
In den nächsten 10 Jahren beobachten, rechtzeitig verkaufen.
Das ist ja krass. Ja, weil es war tatsächlich ja so nicht mehr schwimmbar am Ende. Also ich habe dann immer so seitlich, ja, Arme, so seitlich
gepaddelt. An diesem Steg, bin ich dann so mehr oder weniger, ich versucht Brust zu schwimmen, damit ich da unten nicht in den Schlamm greifen
muss. Ja, genau.
Aber, again, wir sind alle einmal durch Stein oder Meer geschwommen. Das kann dir keiner mehr wegnehmen.
Und in 10 Jahren kann er sowieso keiner mehr machen.
Genau.
So, genau. Dann könnt ihr einmal durchlaufen.
Und dann stand das Enjoy Your Bike Wechselzonenmobil in Steinhude.
Und das fand ich eigentlich ganz witzig.
Ja.
Der langsamste Wechsel ever.
Nur eine halbe Stunde haben wir gebraucht.
Ja, wir haben ungefähr eine halbe Stunde gebraucht, um dann eine Neo auszuziehen, Radklamotten anzuziehen.
Ja. Und, aber sehr entspannt.
Und das ist natürlich auch das Schöne, weil es ja eben auch keine Veranstaltung ist. Ist doch völlig egal, ob du den Wechsel
es gab in 3 Minuten übrigens machst oder in 30. Es gab auch nur einen Ausstieg und das war so eine Rampe, wo die Leute ihre Schiffe reinlassen, wo wir noch über so einen Zaun klettern mussten. Ja. Weil wir haben tatsächlich du hast noch oder bei Amazon noch so eine Strickleiter bestellt.
Wir hatten ja auch eine Strickleiter.
Man weiß ja nie, ist die Rampe nicht mehr da oder was auch immer.
Naja,
oder
lässt sich da du kommst ja sonst wirklich nicht
du
raus.
Du kommst den Steg nicht
und
hoch.
Und wir haben noch beide gefrotzelt über diesen Kinofilm, wo einer vom Segelschiff fällt, aber nicht wieder zum Segelschiff oben raufkommt. Und dann habe ich zu Ingo gesagt, ich bestelle da mal so eine Amazon-Strickleiter, die wir natürlich jetzt auch verlinken für 12 Euro, um einfach zur Not rausklettern zu können.
Ja, stimmt.
Ja, nachher stehst du da.
Ja. Naja, aber das ging
gab auch zu Hause wieder Ärger.
Das ging aber jetzt auch ohne Strickleiter dann relativ problemlos über die leckere Rampe.
Ja, und aber soll ich dir was sagen, hätte ich diese Strickleiter nicht bestellt und hätte mich darauf verlassen, dass es klappt, dann kommst du nicht aus Wasser und dann schwimmst du bei 17 Grad wieder 4,8 Kilometer zurück. Nein, herzlichen Glück.
Ja, aber es war tatsächlich auch so, dass auch die Rampe war schwierig auszusteigen, weil
weil die schlickig
war. Es ist ja wirklich, wenn wir von Schlamm reden, ist das halt so eine 30 Zentimeter Schicht, die wirklich nachgibt.
Ja, also da überhaupt nicht so einfach.
Ich musste zum Steg gehen, mich am Steg hochziehen, aufstehen, damit ich überhaupt aufstehen kann. Das ist wahrscheinlich so, wenn du im Moor irgendwo landest und untergehst, ist wahrscheinlich ähnlich, du hast gar keinen Grip. Du kannst
also nicht aufstehen. Wir alles für Lebenserfahrungen machen.
Ja.
Ich fand es jedenfalls extrem entspannt, weil es ja gar kein, also das müssen wir ja klarstellen, das ist ja gar kein Triathlon, das ist eine verrückte Schnapsidee von uns, wo wir uns dann da umgezogen haben, uns ein bisschen nackig gemacht haben, dann sind ja auch die ersten Leute, die da spazieren gehen.
Da waren die ersten Fischbrötchenkäufer schon unterwegs.
Die waren ganz geschockt, dass diese Typen sich da umziehen und so, aber das war
dann
uns doch völlig
egal. Da ja
die habe ich gar nicht mitgekriegt.
Genau.
Dann standen da ja auch noch so ein paar andere Freunde von uns rum, die mit uns zusammen dann die Radstrecke machen wollten, die dann auch geguckt haben und alle haben erstmal geguckt, was passiert jetzt hier.
Also naja, man muss sich ja umziehen. Ja. Also Neo muss raus, dann bist du da nackig. Und dann
wir haben ja 3 zusätzliche Begleiter noch auf dem Fahrrad gehabt.
Genau, also das haben wir dann auch ein paar Freunden noch erzählt, wo ganz klar ist, für die ist Schwimmen mal gar nichts.
Ja.
Die haben dann gesagt, pass auf, dann kommen wir und fahren mit euch eine Runde Rad.
Ja.
So, ja, also eine halbe Stunde im Schnitt jetzt alle gebraucht für den Umziehen und dann waren wir zu siebt.
Wir verlinken das bei Strava, den Wechsel könnt ihr euch angucken, wie wir kreuz und quer gelaufen sind. Ich nochmal zur Toilette rein und wieder zurück und solche Sachen da ins Café. Sieht man ja tatsächlich den GPS-Track, was man da rumgelaufen ist. Was ich
eigentlich noch fragen wollte, hast du auch einen Strafzettel am Auto gehabt?
Ja, 20 Euro.
Ah, okay.
Du auch?
Mein Auto hatte ja meine Frau mitgenommen.
Aber Martin und alle.
Martin hatte einen dran.
20 Euro, ich habe die gestern gerade überwiesen und das war ja die Startgebühr.
Ach ja, also die Startgebühr ist der Strafzettel für die
20 Euro, weil du kannst auch maximal 2,5 Stunden ein Ticket ziehen. Das hätte das auch nicht wirklich gebracht. Deswegen war das jetzt, das war es wert.
Ja, also das war okay. Ja.
Wir gemeinsam.
Und dann sind wir zusammen alle eine schöne Strecke gefahren, ohne Stress. Also auch nicht mit viel Wattleistung.
Zwischendurch auch mal angehalten, Fotos gemacht, getrunken, gegessen.
Eine Genießertour gemacht.
Ja, eigentlich, aber eigentlich hart genug, also anstrengend genug war es.
Anstrengend genug sind
es ja auf jeden Fall. Ja. Aber halt auch wirklich die Strecke genossen und nicht nur einfach 80 Kilometer Rad gefahren, sondern 80 Kilometer Rad mit Aussicht gefahren. So würde ich es mal sagen.
Ja, immer mal wieder angehalten. Ich habe auch da ein paar Videoaufnahmen gemacht. Wie gesagt, Video ist im Kasten, inklusive 360 Grad. Videos, zwei kleine Schnipsel. Und das war wirklich eine tolle Radstrecke und das haben wir auch bisher noch nie gemacht, außer du bei der Planung, dass man wirklich sagt, man nimmt alle drei Gebirge, nennen wir sie jetzt mal mit.
Genau, das hat mir sehr gut gefallen.
Bückeberg haben wir bis jetzt in unserem Leben immer ganz ausgelassen. Im Süntel war ich nur diese Rennradstrecke und wir waren einmal da auch querfeldein.
Aber der Süntel war auch spitze.
Die Strecke durch den Süntel war auch wirklich gut. Das Thema war ja, dass als wir beide mal gefahren sind mit den Mountainbikes im Süntel, wir eigentlich gesagt haben, hier ist noch weniger los und die Strecken sind eigentlich noch schöner und sie sind ja noch wilder, ne? Sie waren du hattest eigentlich noch mehr Abenteuerpotenzial und wir sind dann komischerweise nie wieder hingefahren. Obwohl es ja eigentlich
wirklich super schön war. Ja, das ist aber natürlich, weil wir einen kennen, der in Basinghausen wohnt, wo ein super Treffpunkt ist, wo man hinterher auch seine Räder sauber gemacht kriegt. Also wo die Infrastruktur
einfach besser ist. Und der Deißer ist es auch nicht. Hallo?
Nein, das war ja gar nicht das Thema.
Das können wir uns für diesen Winter mal vornehmen.
Lass das mal in den Süntel. Genau. Ja. Der Bückeberg, glaube ich, ist nicht so der Hit. Da habe ich jetzt auch echt oft gemerkt, dass das Kartenmaterial mir nicht gefällt. Der Bückeberg ist nochmal so einmal in 4 Wochen gerne, aber auch bitte nicht zu oft.
Naja, der Bückeberg ist, glaube ich, schon gut, aber dafür ist er zu weit weg von uns, um da hinzukommen, glaube ich auch, ne, denke ich.
Ja, man muss da ein bisschen mehr.
Da muss man schon sehr viel, also wir haben da auch andere Erlebnisse schon
gehabt. Ja. Aber das war eine schöne Tour und dann hatten wir, und was schön war, wo keiner Bock drauf hatte, wir hatten eine 250 Meter Höhenmeter Strecke ganz zum Schluss, den letzten Anstieg. Ja. Da hatte erst gar keiner, glaube ich, fand das so gut, dass ich die Strecke so gelegt habe. Und dann hat es uns aber alle viel Freude gemacht.
Ja. Sehr viel Freude.
Naja. Ist das das Ding, wo wir beide uns abgeschossen haben? Noch mal kurz?
Wo wir entspannt hochgefahren sind vom Laufen.
Ja, der Olaf und ich, ne, das ist also wir haben uns sind ja ganz gemütlich gefahren, aber da sind die Pferde mit uns durchgegangen nochmal auf die letzten Meter.
Du wolltest aber auch nicht aufgeben. Du hast nicht aufgegeben.
Wie kaputt wir da oben waren. Ne? So völlig, ich hab's auf Video. Man sieht es im Video. Das ist schon.
Dann hatten wir oben einen großen Firmenwagen stehen.
Genau.
Einen von hier Enjoy.
Ja.
Und
Enjoy
da
Your Bike
haben wir dann die ganzen, da haben wir dann die ganzen Räder eingeschlossen und einen schönen Lauf gemacht. Und dann haben wir das Auto im Nachgang wieder abgeholt. Also von der Streckenplanung, bekloppter kann man es nicht machen. Wir hatten niemals den gleichen Ort. Also wir sind an einem Ort schwimmmäßig gestartet, kamen an einem anderen Ort zum Wechseln, sind dann aufs Rad, sind 80 Kilometer Rad gefahren, kamen wieder zu einem anderen Ort zum Wechseln, alles vorbereitet, sind dann gelaufen und sind zielmäßig an einem ganz anderen Ort in der Nähe von Basinghausen an der Deister Freilichtbühne angekommen und mussten dann im Nachgang wieder alle Orte, Logistik wieder abklappern.
Das ist so der kleine Nachteil, man musste logistisch dann gucken, wie kommt man wieder dahin und so weiter.
Aber fand ich trotzdem cool.
Es war definitiv wert und es ist definitiv was anderes, als wenn du sagst, wir haben jetzt einen Treffpunkt, dann schwimmen wir einmal einen Kreis im Stein. Also ich fand es cool so. Also es war jetzt auch wirklich was anderes war. Und es ist so cool gewesen, dass man eigentlich denkt, man müsste so eine Veranstaltung machen, aber man traut sich nicht. Ne?
Haben wir oft drüber geredet, wir würden das so gerne.
Also so und klein halten, ne? 20, 30 Teilnehmer und so ganz entspannt. Aber
die Frage ist halt wirklich, wie regelst du es mit der Haftung?
Genau.
Wie regelst du es mit versicherungstechnischen anderen Dingen, die du ja irgendwie berücksichtigen musst?
Da sind wir einfach auch gar nicht erfahren.
Also, man ja sieht, es gibt ja diese, ich nenne sie jetzt mal Indie-Bike-Gravel-Touren, da zahlt man 10er und macht da irgendwie mit.
Es geht jetzt gar nicht ums Geld, es geht einfach nur um diesen Haftungsausschluss.
Aber da gibt es ja wirklich Leute, die sowas organisieren und sagen, hier, wir fahren alle zusammen los, jeder unterschreibt, dass er nicht haftet und so weiter. Und ich sehe das bei so Bike-Veranstaltungen scheint das ja irgendwie zu funktionieren, dass man sagt, man verabredet sich als Gruppe, so wie wir jetzt auch, wir haben ja nun auch 3 Leute noch mitgenommen.
Ja, aber das ist ja, wir schreiben Freunde per WhatsApp an.
Genau. Und ich glaube, die Grenze, und das Laufen wäre auch kein Problem, die Grenze ist tatsächlich, und die Verantwortung würde ich selbst für Freunde, du bist mit Martin mitgeschwommen, weil du die Verantwortung nicht übernehmen konntest, ihn da komplett alleine zu lassen, oder
Boje. Naja, das macht man ja auch so.
Und da ist tatsächlich was, wenn man da sagt, man hat jetzt 30 Mann da einmal quer durch Stein oder mehr, dann musst du halt sehen, dass am anderen Ende auch 30 Risiko, wieder rauskommen. Ja. Und da müssen ja mindestens 3 oder 4 DLRG-Boote nebenher fahren.
Ja.
Und das sehe ich nicht organisierbar. Das sehe ich auch nicht.
Und vor allen Dingen
die Gravelstrecke, da kann ich sagen, trefft euch am Stein- oder Meerparkplatz, kommt alle mit, unterschreibt, dass ihr hier privat seid und fertig. Aber das alles vorher... Und dann noch wir als Firma im Hintergrund im Podcast drüber reden, dann ist man vielleicht auch schon wieder zu gewerblich, dass man es privat gar nicht machen kann. Also es ist ganz schwierig. Wenn da eine Ahnung hat, gerne mal anschreiben, wie und ob man sowas organisieren könnte, aber ich sehe es schwierig.
Ja, vielleicht gibt es da ja einen Input.
Naja, vielleicht hört ja hier irgendeiner zu, der auf der rechtlichen Sache da verbindliche Antworten mal beratungstechnisch geben könnte.
Oder Erfahrung hat,
wie man das macht. Also beim Radfahren, denke ich, kriegt man es auch hin. Beim Laufen, denke ich, ist es auch unkritisch.
Das Radfahren ist ja so ein bisschen...
Und beim Schwimmen...
Radfahren ist tatsächlich so, wo ich sage, RTF, und das kriegt man irgendwie hin. Alle müssen sich an die Straßenverkehrsordnung halten, es ist eine Strecke ausgeschildert oder man kriegt einen Track, den man nachfahren muss und fertig. Aber Schwimmen sehe ich auch ganz kritisch. Das wird, und das ist ja schon, ist nicht der Köln, genau, der Köln-Triathlon, das habe ich irgendwo gehört, der Köln-Triathlon, der war ja sowieso so ein bisschen auf der Kippe, weil er nicht ITU angemeldet war und sonst wie.
DTU,
ne? Der hat sich nicht bei der DTU registriert und sonst wie. Und der ist das mit 2500 Teil, das war der, den wir letztes Jahr mitgemacht haben,
Der ist dieses Jahr am Freitag
abgesagt. Am Freitag vorher abgesagt, weil sie nicht genug Taucher hatten.
Was aber auch nicht ganz stimmt. Also sie hatten 3 Taucher, aber im Nachhinein hat sich, glaube ich, rausgestellt, dass 2 Taucher von der DLRG waren und der 3. Taucher war von einer anderen Organisation. Und das funktioniert nicht, weil die Taucher müssen quasi so eine Befugniskette haben, wer den Hut auf hat und wer wem was sagen kann. Mhm. Aber der grundlegende Punkt war, dass der Veranstalter halt seit Jahren mit der Nordrhein-Westfälischen Triathlon-Union wohl irgendwie...
Ja, die liegen im Clinch irgendwie.
So, und da hat die Stadt dann irgendwas gesucht und
gefunden. Also,
aber halt krass.
Würde ich
aber vorsichtig muss man sein, halt
wenn man nicht die ganzen Hintergründe
muss man vorsichtig sein, was man sagt. Da gibt es eine lange Geschichte zu.
Aber nee, das ist ja auch nicht unser Thema. Aber letztendlich ist da auch zumindest offiziell wegen fehlender Taucher, und das sind nicht die, die auf den Booten draußen fahren, sondern wirklich, die brauchten wirklich Taucher, um die Strecke abzusichern. Und das sagt ja schon alles. Und die haben eine Regattastrecke hin und zurück, die sie da betreuen müssen, nicht einmal durch so einen ganzen See durch. Ne?
Aber jetzt mal, ich glaube, wenn das mit dem Stein oder Meer nochmal vielleicht ein bisschen wärmer wäre, dann machen wir es nochmal. Bei 17 Grad Wassertemperatur, glaube ich, machen wir es nicht nochmal.
Ich würde dem Ganzen ja den Deckel, ich würde es tatsächlich wärmer machen und dann auch.
Ich würde sagen, wenn der Schlamm weg ist, ist es mir egal, wie kalt es ist. Aber das ist meine Meinung. Also, nein.
Also ich würde jetzt sagen, Bei dem nächsten Shot können wir gerne die 6 Kilometer schwimmen.
Ja, dann müssen es aber 2-3 Grad mehr sein.
Und dann muss es aber vielleicht mal 19 Grad sein oder 20 Grad sein. Das ist ein kleines bisschen. Und dann würde ich halt vielleicht einfach mal gucken, ob man da vielleicht ein Begleitboot mal hinmacht, das halt mal so guckt, dass alle die Rettungsbojen haben. Jetzt hatten wir nur 3 Bojen und die 4. hat gefehlt.
Ja, es muss Pflicht sein. Jeder so eine Boje, wo er sich
festhalten kann. Eine Rettungsboje muss Pflicht sein.
Da ist ein Telefon drin, das ist ja wasserdicht. Genau. Da kann man sein Telefon drin haben und sagen, anrufen, jetzt geht nicht mehr. Man kann stehen tatsächlich. Ja. Das ist ein großer Vorteil.
Halt, es wäre halt interessant, ob man da vielleicht wirklich mit der DLRG oder so irgendwie so ein Agreement treffen kann.
Für uns privat selber ist das kein Problem. Ja. Aber sind da Leute, die wir nicht kennen, die unseren Podcast hören, die sagen, ach, zu den Typen, das finde ich ja cool, da komme ich auch mal gerne
vorbei.
Das ist nach wie vor
das Problem. Du müsstest das muss halt geklärt sein, ob es da jetzt eine rechtliche Information so gibt, sonst wird das schwierig.
Aber dann machen wir das nächstes Jahr wieder.
Ja.
Ne? Wir sehen uns wieder im Sommer oder
Spätsommer. So Anfang September wäre nicht schlecht.
Wenn das Wasser noch ein kleines bisschen wärmer ist.
So 20 Grad wären perfekt gewesen. Die 17 und es kann auch sein, dass es 16 waren innen drin. Wir haben es ja nicht gemessen.
Die Radstrecke ist schon mal gesetzt. Da brauchen wir nicht die kleinste.
Ich würde tatsächlich gerne und hoffentlich ist dein Knie bis dahin auch wieder alles gesund. Ich würde tatsächlich beim Laufen. Fand ich am ehesten, wo man sagen, da ist noch Potenzial drin. Dass man sagt, muss nicht länger sein, aber muss irgendwie, dass man zumindest sagt, man nimmt so ein paar wichtige Punkte im Dice da, vielleicht nochmal einen kleinen Trail, den man läuft und so, dass man da, das würde ich nochmal vielleicht einen Tick anders planen. Auch der, da würde ich vielleicht auch gar nichts dagegen haben, einen Rundkurs zu haben.
Es muss ja auch nicht jedes Mal die gleiche Laufstrecke sein.
Nee, das stimmt.
Man kann das ja durchaus variieren. Und ich denke auch, wenn man so eine Idee hat, dass man eine Rundstrecke macht, dass man vielleicht doch wieder am Nienstedt da oben ankommt.
Wäre auch cool
gewesen. Ist sicherlich auch eine Idee, die man machen kann.
Da das muss man nicht, da, ich glaube, beim Laufen ist es am wenigsten wichtig, von A nach B zu laufen. Habe ich so
ja, das Gefühl. Ja, das kann, aber das wäre ja auch, ich denke mal, das Kernstück, diese Gravel-Radstrecke, die steht.
Ja, ja.
Mit vielleicht allerhöchstens mal nochmal ein ganz kleines bisschen hier und da und das war's.
Die kann man im Winter auch nochmal fahren, einfach so aus Bock.
Ja.
Also da können wir auch eine Rundtour draus machen, Basinghausen, mal diese ganze Strecke fahren, wenn ein schöner Tag ist. Ne?
Absolut. Ja, das war Event 1.
Ja.
Crazy.
Jetzt kommt ein Event, wo ich nicht leider dabei war und umso entspannender wird es für mich, weil wir haben, bis auf dass ich einen Strava-Track gesehen habe, habe ich noch nichts erfahren. Von diesen und 360-Grad-Aufnahmen, zwei Stück hast du mir kurz auf dem iPad gezeigt, aber die waren ja auch nur vom Start-Ziel-Bereich. Der Giro Bomi in Italien, haben wir ja hier auch schon drüber gesprochen, von 3T, glaube ich, mitveranstaltet. Ne?
3T ist der Veranstalter.
3T genau. Ist in Italien der Veranstalter.
Ja. Und das war Giro Bomi deshalb wegen dieser Weinflaschen. Ne?
Ja, es geht im Großen und Ganzen geht es halt um die Streckenlängen, die sie analog zu Weinflaschen halt benannt haben. Und Jeroboam ist eine 3-Liter-Flasche. Dann gibt es halt eine Magnum, das ist eine 150, also ist eine 1,5-Liter-Flasche. Dann gibt es eine Normalflasche, die hat 0,75. Und dann gibt es halt eine halbe Flasche, das sind 0,375. Und daher kommt dieser Name.
Ja. Und kannst dir halt vier Strecken aussuchen, die du fährst.
Genau.
Fährst.
Und mit unterwegs noch wechseln. Geht das, dass man sich immer noch unterwegs umentscheiden kann?
Nein, weil die haben schon die 75 Kilometer und die 150 Kilometer Strecke, die haben schon unterschiedliche Sequenzen im Anfang gehabt. Man hat sich zwar immer wieder gesehen, aber der Track war anders.
Okay. Und wo ging das jetzt Ganze los? In Bergamo tatsächlich?
Oder? Nein, das Ganze startet in Erbusco in der Nähe von Bergamo. Das ist in der Francia Corta. Das ist so eine überwiegende Weingegend. Ganz, ganz viel Weinbau, ganz, ganz viele Landgüter nach unten, wo es ein bisschen flacher wird. Und in diesem kleinen Ort, ne? Der war schon
super klein, ja.
Super kleiner Ort, sehr schön mit alten Häusern. Mitten auf dem Marktplatz vorm Rathaus war dann im Prinzip da der Start- und Zielbereich aufgebaut.
Also wir sind nach Bergamo aber geflogen und dann mit dem Mietwagen von Bergamo halbe Stunde, 40 Minuten.
Das habe ich ja damals noch mitbekommen, weil ihr es zeitlich mit Familie und sonst wie und Urlaub gar nicht anders hingekriegt hättet. 3T hat uns dann angeboten, euch Räder zur Verfügung zu stellen.
Genau.
Und ihr habt tatsächlich diese Nummer gemacht, schnell hinfliegen, fahren.
Freitag hinfliegen, Sonntag zurückfliegen.
Ja, genau. Und du konntest ja leider nicht mitfahren. Ne? Das war letztendlich die Erkältung.
Genau, ich habe mir unser Gravel-Triathlon war ein Wochenende davor und ja, habe ich halt ins Klo gegriffen, habe mir einen weggeholt. Habe immer gedacht, das geht vorbei mit ein bisschen Schnupfen und etc. pp. Aber ich hatte dann dummerweise auch genau an dem Abflugtag den Höhepunkt meiner Erkältung, nämlich am Freitag. Und dann habe ich einfach gesagt.
Das Gesitze im Flugzeug da in der trockenen Luft, das war ja der Sache.
Und dann habe ich halt, gesagt, du, bei aller Liebe, aber das ist es dann auch nicht wert.
Ich hätte dir auch zugetraut, dass du trotzdem gefahren wärst. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass du da schlau genug warst, zu sagen, mach ich nicht.
Dan war so krank. Wir haben da ja am Freitag noch überlegt und dann hat er sich 50 Mal entschuldigt. Und es hat mir total, total leid getan, dass er wirklich nicht fahren kann. Aber das wäre Wahnsinn gewesen, wenn Dan aufs Rad gestiegen wäre.
Naja.
Also der war so vergrippt.
Aber war doch flach alles, hätte man doch euer GA1 fahren können.
Nein, also da muss ich ganz ehrlich sagen, das passiert mir ganz selten, aber da bin ich selber froh, dass ich da die Vernunft hatte, das nicht
wirklich
zu machen. Das
wirklich
wäre
schade,
richtig,
aber
richtig schief
gegangen. Muss man nächstes Jahr nochmal hin.
Ja, ich habe zumindest auch was mitgenommen, was wieder positiv war, da kommen wir ja noch zu, aber wir sind halt am Freitag angekommen und dann war noch bei mir nicht klar, ich habe mir trotzdem schon mal ein Fahrrad zur Seite stellen lassen und Größe einstellen lassen, aber als wir abends im Hotel waren, nicht Hotel, wir waren in so einem, wie heißt das nochmal?
Agriturismo.
Ja, die sind ja cool in Italien,
war ich auch. Unsers war auch sensationell cool, da kommen wir noch zu.
Ja.
Und dann, als wir da waren, hatte ich zu Olaf aber gesagt, weißt du was, das geht total schief. Und dann habe ich lieber gesagt, pass auf, dann mache ich lieber so eine Mini-Reportage, schau mir alles an, guck mal, ob wir was als Footage kriegen für einen YouTube-Film, als Bericht. Und ja, und so habe ich mich dann entschieden. Ne? Und Olaf hat
sich Hut ab. Also Hut, also sage ich tatsächlich so, weil gibt genug Leute, die quälen sich dann da durch und dann liegen sie ganz flach. Also da muss man immer auf den Körper hören und sagen, scheiß drauf.
Ich habe tatsächlich schon mal einen Ironman mit einer Erkältung gemacht, da musste ich auch wirklich monatelang, also
Da
habe ich zwei Monate lang
das hätte auch schief gehen können. Das wäre der Wahnsinn gewesen, wenn du da was gemacht hättest, das geht gar nicht.
Und dann hatte Olaf sich entschieden, also erstmal haben wir die Leute getroffen, die wir auch schon getroffen haben, Ingo, also den Chef von 3T, den René. Und auch die ganzen Mitarbeiter, die da mitgeholfen haben. Und
das ist auch ein cooles Team da.
Kannst du, glaube ich, auch bestätigen. Ein herzlicher Empfang. Es ist genauso, wie man es haben will. Man wird als Freund aufgenommen, nicht also als Kunde oder irgendwie.
Also was das gesamte Team von 3T da abgeliefert hat, das war sensationell. Das muss man eigentlich wirklich sagen. Und von René waren die Frau, die Kinder waren ja alle da, haben da alle mitgeholfen.
Genau.
Ob das beim Kaffee machen war oder sonst was. Und es war so herzlich, das war Wahnsinn. Also muss ich wirklich sagen, ich kannte die ja nicht, nur aus dem kurzen YouTube-Film. Und das war schon toll. Also war wirklich toll.
Ja. Ich glaube, dir hat es auch Freude gemacht, weil das wissen die Zuhörer nicht. Du hast ja als Gravelbike ein Explorer gekauft, dieses grüne British Racing Green. Und ich glaube, das ist ja dann auch schön, wenn man zu den Leuten kommt, die es dann im Prinzip.
Und wenn der Chef auch noch das grüne Explorer.
Der René ist auch noch das grüne.
Dann ist das natürlich was ganz Besonderes.
Ja, und dann kann ich das kurz mal übernehmen. Dann hat Olaf sich für die 150 Kilometer entschieden am Tag davor. Alles war gesetzt, alles war gut. Und dann, glaube ich, war das Interessanteste, dass wir uns die Räder angeguckt haben von den Leuten, die da sich vorbereitet haben für den nächsten Tag. Insbesondere der Leute, die 300 Kilometer vorhatten. Ich glaube, da waren wir beide minimal von den Socken. Also mein Fazit dazu, Olaf kann das ja auch nochmal sagen, was für eine krasse Szene, so möchte ich auch werden.
Harte Hunde.
So möchte ich auch, was heißt so möchte ich auch werden? Ich würde gerne auch diesen Tick kriegen, so, also mit Ideen und hier noch eine Lösung da noch eine Lösung.
Also unheimlich, unheimlich viel Eigenbau.
Ob
es so durchdachte Triathlon, selbstgebaute Triathlon-Auflieger am Rad waren.
Selbstgebaut.
Wo das Licht genau seinen Platz hat, wo der Computer seinen Platz hat, dass die Tasche da drunter passt, dass die Rolltasche da drunter passt, dass eine Klingel dran ist.
Es war schon sehr, sehr krass. Und dann hier der Künstler, der Giorgio Della Costa, sein Rad hat zum Beispiel gar keine Wasserflasche gehabt. Es war alles ausgenutzt für Packen.
Okay.
Ne? Und das heißt,
der ist auch mitgefahren.
Der ist auch mitgefahren.
Der ist 300. Der ist 300.
Ich wusste gar nicht, dass der auch Radsportler ist.
Ja, klar.
Das ist der, wo wir mal erzählt haben, der diesen Rahmen
hat. So hat René ihn kennengelernt.
Ach. Sehr krass.
Als Sportler.
Das ist ja interessant.
Ja, auch sehr interessant. Und also das hat uns, glaube ich, sehr beeindruckt. Und ich habe dann alles so gefilmt und ich dachte, ich war dann wirklich, deswegen war der Trip gut, auch mit dieser Erkältung da. Deswegen ziehe ich das noch als Positiv für mich. Ich war so infiziert von diesem Spirit dieser Fahrer, wo ich sagte, Mann. Man denkt ja immer mal, man ist nicht ein Totalversager, wenn man ein bisschen was sportlich schon mal in seinem Leben gemacht hat. Da hast du das Gefühl, du bist so klein mit Hut. Wenn du die Typen siehst, boah.
Und die 300er, was die alles dabei hatten.
Ja,
das vom Zelt über Schlaf, die hatten ja Equipment am Rad und
Respekt, das war das Beeindruckendste und Inspirierendste, wo man genau merkt, pass mal auf, da kann ja auch, und das ist vielleicht für den Podcast noch eine Qualität, es ist eine Qualität, wenn du bei einem Jedermann-Rennen mit einem 40 bis 45er Schnitt teilnimmst und da rumbrätst und das machst, das ist also, brauchen wir nicht kleinreden, davon kennen wir viele unserer Freunde, da kennen wir viele Kunden, die so unterwegs sind, es sind viele Kunden, die ein Bikefitting machen, die Hightech-Aero-Rennräder bei uns kaufen, die ich betreue, alles überhaupt nicht ansatzweise schmälern wollen. Aber die Leute, die dieses Gravel-Rennen 300 Kilometer fahren, die schweben über den Wolken. Mhm. Die sind eine ganz andere Liga von der Härte.
Das ist dann vergleichbar mit den Paris-Brest-Paris-Leuten oder ist das eine komplett andere Leute? Ist das komplett, vom Kopf nochmal und von Bikepacking?
Ist viel härter.
Also ich hab ja im Vorfeld, als es hieß, du kannst mit nach Bergamo, wenn du starten möchtest, du kannst da mitfahren, dann habe ich natürlich ein bisschen im Internet gelesen, was ist Jeroboam, was sind Gravelrennen in Italien, und der Tenor in ganz, ganz vielen Schriftstücken war immer: Das ist kein Gravel wie in Deutschland. Das ist nochmal was völlig anderes. Jetzt, ja, was ist an Gravel völlig anders? Das ist ja so eine Frage, du stehst davor und überlegst das und findest ja keine Lösung. Und ich kann für mich nur sagen, ich habe Gott sei Dank das Glück gehabt, dass ich vor drei Wochen, für 2 Wochen in Frankreich im Urlaub war, im Burgund. Das ist auch so ein bisschen auf 400-500 Meter hügelig. Und dass ich da schon ein paar Mal war. Und ich habe dann so dieses Gefühl gehabt, der Weinbergschotter, also das heißt der Schotter, der in den Wegen, in den Weinbergen in Frankreich liegt, der könnte so ein bisschen dem entsprechen, was Italien oder was die Leute über Italien sagen. Und ich hatte das Exploro dabei und bin in Frankreich so jeden Tag immer so zwischen 50 und 80 Kilometer, auch mal 100, und mit einem hohen Gravelanteil in diesen Weinbergen gefahren. Ich glaube, wenn ich das nicht noch gehabt hätte, diese 2 Wochen, das hätte mir die Schuhe ausgezogen. Mhm. Weil du fährst, also mir ging das so, ich war für den Schotter gewarnt, bin da hingefahren und wollte ich an einem Gravel-Rennen teilnehmen, und in der ersten Abfahrt war es ein Mountainbike-Rennen.
Okay.
Also ich muss das so krass sagen. Es war ein Mountainbike-Rennen. Du fährst einen Singletrail auf einmal vom Berg wieder runter. Und zwar einen richtigen Singletrail. Und das wisst ihr beide. Bei mir geht alles, aber das kann ich nicht.
Ja, ja, also das war für mich auch, ich wollte dich nur erstmal berichten lassen. Ich habe mir das ja auch alles angeguckt vor Ort. Meine Version wäre dann ganz klar, 37 ist ein Witz, brauchen wir nicht reden. 75 scheint noch ganz gut zu laufen. Die 150, da trennt sich schon so richtig die Spreu vom Weizen. Ja. Wenn du glaubst, dass das ein easy Ding ist, easy peasy, wie viele Höhenmeter sind es? 3400 Höhenmeter? Das heißt, auch wirklich, da geht es auch schon wirklich, schaffst du überhaupt die Strecke? Schaffst du sie technisch überhaupt? Mhm. Und es waren ja auch viele Leute mit einem Hardtail-Mountainbike dabei, ja. Aber die schnellere Truppe, die waren alle mit den Gravelbikes. Mhm. Ne? Welche Marke auch, ob Salza oder 3T oder Open oder.
Also du musst.
Da muss man ganz ehrlich sagen, ganz kurz, Olaf, ja, gerne. Das ist eine andere Liga Radfahrer, die können es einfach. Mhm. Wer hat, der kann. Das heißt, da gibt es Leute, die fahren das, ich habe das ja gefilmt und ich stand ja an der Seite, wo ich dachte, ich würde ja behaupten, ich kann auch bergrunter fahren. Aber das ist schon grenzwertig krass.
Die fliegen an dir vorbei.
Unglaublich.
Die fliegen.
Also Kompliment natürlich mit
Lob. Also ist die Problematik, das bergrunterfahren und das berghoch geht noch irgendwie, tut nur weh?
Das berghoch ist das Problem, dass die Italiener mit so einer Übersetzung, Olaf hatte eine Übersetzung 46-46.
Ja, also 1:1 übersetzt.
Genau, da kommt so ein tapezierter Italiener mit keinem Körperfett vielleicht den Berg mit hoch, wenn das 20% steigt. Mhm. Olaf hat, glaube ich, ein bisschen gelitten. Und das ist viel zu hart. Du brauchst eine wesentlich leichtere Übersetzung hier als Norddeutschlicht.
Das ist auch so, du hast halt der erste, ich weiß noch, der erste Anstieg war kein Gravel. Der erste Anstieg war so ein Pflasterweg aus so, wie soll ich das sagen, aus so Bruchplatten. Und da waren nachher Rampen von 18-19% drin, und du hast eigentlich 2 Probleme gehabt, nämlich zum einen, du musst in den Wiegetritt, weil sonst geht die Kurbel nicht mehr runter, dann muss der Arsch weit genug nach hinten, dass das Rad nicht durchrutscht, und dann aber schlägt dir vorne, diese groben Steine schlagen dir den Lenker aus der Hand, und so fährst du, also das sind nicht 400 Meter, das sind dann einfach mal 4 Kilometer. Und immer so zwischen 13, 18, 17, 19. Und dann bist du oben auf einmal, und dann willst du ja nicht unbedingt sofort schon eine Pause machen. Und du hast eigentlich in den ganzen, also in den drei Bergen, die ich wieder runtergefahren bin, du hast nicht einmal die Möglichkeit zu sagen, ich regeneriere in der Abfahrt. Ich muss ein bisschen aufpassen, wo ich hinfahre,
voll
sondern du warst zu 125% mindestens immer in der Abfahrt konzentriert, dass du diese Single Trails runterkommst mit richtig deftigen Steinen auch. Also so richtige Felsbrocken, die aus dem Untergrund kommen und dann natürlich kommt das dazu.
Das rüttelt ja auch. Ne?
Das Rad, das rüttelt. Ich habe Muskelkater in den Schultern ohne Ende. Dann war das Rad mit Schläuchen. Ich hatte zwei Ersatzschläuche mit. Du musst also unheimlich aufs Material aufpassen. Das heißt, du brauchst eigentlich ein tubeless Setup, damit du mit dem Luftdruck runtergehen kannst. Mhm. Und du musst die Übersetzung für dich passend machen, dass du entspannt nachher diese Rampen hochfahren kannst. Und also für mich war es nachher, am zweiten Berg habe ich eigentlich so das Gefühl gehabt, dass ich für mich überlegt habe, was ist schlimmer, bergauf oder bergab? Da war fast bergab, war für mich fast schlimmer.
Ja, ja, kann ich mir vorstellen.
Vor allen Dingen hast du dann keine Geschwindigkeit, wenn wir jetzt sagen würden, man teilt die 150 jetzt mal stumpf in, naja, du hast ja auch viele Bergabpassagen, wo du ein bisschen rollen kannst. Ja, ja, aber wenn du dann nur den Berg
mit 15 runterbremst,
wenn du die ganze Zeit mit 15 den Berg runterfährst, das dauert schon, ist schon ein harter, langer Tag. Ne?
Ah. Deswegen auch deine Entscheidung, so wie ich es gesehen habe, du hast ja nur 107 gemacht, ne? Da war ich ja ein bisschen enttäuscht, ne? Ich habe gedacht, na, hat er sich jetzt verrechnet, der Garmin kaputt, hast du jetzt Garmin mal kaputt dahinter schreiben können?
Das ist halt
gar kein Garmin.
Nö, ja. Das war der Wahoo. Es ist halt immer die Frage, also ich will das gerne gleich aufklären, ich kann eins sagen, ich bin mit mir und meiner persönlichen Leistung komplett im Reinen.
Ja,
ich habe nicht das Gefühl, dass ich geloost habe und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich nochmal hinfahren muss und die 150 nochmal machen muss.
Okay.
Also
du warst auch 7-8 Stunden unterwegs
jetzt,
ne?
Ich bin komplett aufgeräumt innerlich. Das Thema war ganz einfach, ich bin bei Kilometer 60 in der Abfahrt also dieser Schotter in Italien ist einfach nicht scharfkantig genug. Der ist viel zu rund. Mhm. Das heißt, der verkrallt sich nicht ineinander. Du fährst mit dem Rad in der Abfahrt in einen Schotterhaufen rein und dir geht das Vorderrad weg. Und dann habe ich bei Kilometer 60 in der Abfahrt halt auf der linken Seite gelegen, habe das Knie ganz böse aufgeschlagen. Es hat sofort geblutet.
Okay.
Das ist also nicht abgeschürft, sondern so richtig tiefe Fleischwunden. Da lief das Blut runter. Dann habe ich mich da so 5 Minuten geschüttelt, habe geguckt, Rad war in Ordnung. Dann bin ich runtergefahren und dann habe ich leider halt im Sturz auf dem Bein auch noch gelegen und es ist das linke Bein, das operierte, also mein super starkes Körperteil sowieso. Und dann habe ich es unten im nächsten Ort, hatte ich Gott sei Dank so einen Wasseranschluss, dann habe ich Socken aus, Schuhe aus, habe das ganze Bein erstmal abgewaschen, habe das sauber gemacht, damit da nichts reinkommt. Und dann fingen Adduktorenkrämpfe an bei Kilometer 65.
Das ist nicht weit im Rennen.
Aber Adduktorenkrämpfe, also ich kenne sowas von dem 24-Stunden-Rennen am Nürburgring, da habe ich das die letzten
Adduktoren drei. Adduktoren sind innen, zwischen.
Ja, hier in oben, Oberschenkel innen. Und das steigerte sich dann nachher, dass ich so bei Kilometer 76, da kam eine asphaltierte Auffahrt, die war wunderbar, die hatte aber nur zwischen 17% und 19% immer und ging so über, ich weiß nicht, gefühlte 6 Kilometer, dass ich nachher oben 300 Meter fahren konnte und dann musste ich absteigen und 500 Meter schieben. 300 Meter fahren, 500 Meter schieben, weil es einfach, ich habe es
bedacht. Aber das mit dem Schieben hast du ja bei Alp Extrem gelernt.
Genau,
ne?
Genau, das habe ich gelernt, das war diesmal auch super, da kommt wieder dieses Thema. Er hat ja irgendwie mal seinen Radschuh mit so einem Seitenschneider, weil der ihn am Hacken gedrückt hat, beschnitten und hat das einfach mal weggemacht. Ich habe mir so einen Seitenschneider gewünscht, weil ich hatte dann nachher relativ schnell auch Blasen am Hacken.
Ja.
Es ging gar nichts mehr. Und dann war es nachmittags schon so, ich sag mal so 16 Uhr, 16.20 Uhr oder so. Und ich hatte dann eigentlich überlegt, das funktioniert nicht. Du kannst nicht noch 75 Kilometer fahren.
Das wird ja um 7 dunkel da unten auch.
Ne? Du brauchst, ich hatte Lupine dabei, ich hatte Licht dabei, aber das war mir einfach klar, das funktioniert nicht und ich habe es auch einfach nicht mehr geschafft. Mhm. Ich habe es nicht mehr geschafft. Und dann kam eigentlich so die riesengroße, ganz große Nummer, die ich dann da noch gebracht habe. Dann habe ich gedacht, du hast ja ein Wahoo. Und dann gehst du jetzt bei und brichst hier ab und lässt dir eine Strecke nach Abusco zurückrechnen und machst das. Das war auch schnell gemacht, dann hatte ich das drauf, dann bin ich so 600 Meter den Berg runtergefahren, erst auf so Waldwegen und habe gedacht, das geht so weiter. Und dann hat mich der Wahoo leider auf einen totalen Singletrail geschickt.
Also
unglaublich. Und dann bin
du wolltest eigentlich Autobahn fahren, ja, und
genau. Ging hast du aber noch nicht. Mal eine Strafe gekriegt.
Dann habe ich, eine richtige Strafe gekriegt. Ich bin über eine Stunde habe ich das Rad da runtergetragen. Rauf ging auch nicht mehr. Ich konnte nicht mehr. Es war so steil, ich konnte nicht mehr rauf. Und ich habe ich habe zwischendrin so das Gefühl gehabt, ob das so schlau war, was ich gemacht habe, weil es wurde noch später und noch später. Ich habe gedacht, du sitzt gleich in Italien im Dunkeln, im Wald und weißt nicht, wo du bist. Und nach einer Viertelstunde war ich dann, Gott sei Dank, kamen Häuser und dann war alles klar. Und dann war ich eigentlich intuitiv, habe ich das richtig gemacht. Ich war wieder in einem Ortsteil von Brescia. Und dann habe ich 2 Cola getrunken, habe Wasser geholt. Ich war auch völlig trocken gelaufen. Ne? Kein Wasser mehr, gar nichts mehr. Und dann habe ich da unten den Track nochmal neu gestartet. Und dann hatte ich noch 30 oder 30,5 Kilometer auf der Straße zurück nach Erbusco. Da habe ich dann so, ich weiß nicht, wie lange habe ich gebraucht? Eine oder dreiviertel Stunde oder so.
Ein bisschen hast du gebraucht, ja. Aber ich war ja schon im Ziel und habe ich dann auf ihn gewartet.
Genau. Und also mein Wunsch war einfach, ich möchte auf der Straße zurückfahren. Ich möchte ankommen.
Okay, ich wollte dir das nur mal kurz zeigen hier. Das habe ich, die Strecke habe ich noch mal drauf, weil das ist wichtig.
Und dann bin ich halt auf der Straße zurückgefahren. So.
Okay.
In die Dunkelheit.
Aber krasses Ding. Da war es dann schon mal Hut ab vor der Leistung. Und du hast dir Sorgen gemacht, dass er nicht nach Hause kommt, oder?
Na gut, er hatte dann einmal angerufen, ich bin gestürzt und so. Und dann hatte ich auch so gedacht, dann ist die Stimmung natürlich im Arsch. Entschuldigung, Wortwahl. Also dann ist die Stimmung natürlich nicht gut. Und und dann ist ja klar, dass man sich Sorgen macht. Wir sind ja ein Team, er ist ja mein Freund. Ne? Und dann war ich aber beruhigt, als ich ihn im Ziel gesehen habe. Und da habe ich auch schon gefilmt ein bisschen. Ja. Und aber das ist da so ein Klassiker. Das dauert dann 3-4 Minuten. Dann hat trotzdem Olaf das Rad hochgerissen und sich gefreut. Also ich glaube, es war schon eine Erfahrung wert, dass das nicht nochmal macht. Das ist jetzt klar, weil die Strecke so hart ist. Also von den Steigungsprozenten vielleicht und nicht von den 150 Kilometer, aber vom Untergrund.
Also das heißt, es ist tatsächlich eine radtechnische Voraussetzung. Keine Angst haben, man muss vielleicht die Strecke auch kennen, wo man weiß, da kann man sich auf die Nase legen und solche Sachen wahrscheinlich.
Du musst halt einfach dich dazu zwingen, sowas im Vorfeld zu fahren. Und dazu müsstest du hier eigentlich wirklich diese Strecken auch haben. Also das hat auch sicherlich nicht immer was mit einem Ladies Only im Deister zu tun. Dieser Schotter, das kann ich also ganz deutlich sagen, der Schotteranteil, der ist sehr stark gewöhnungsbedürftig. Das ist eine ganz andere Liga. Und wenn ich, also als wir Sonntagmorgen dann noch im Ziel gestanden haben und die ersten 300er da drin waren, die 300 Kilometer in 20 Stunden und 15 Minuten oder so gefahren sind, das war unglaublich.
Ja, das war mir dann.
Das heißt, Entschuldigung.
Nee, am nächsten Morgen sind wir halt, um das nochmal zu sagen, sind wir, bevor wir weggeflogen sind, halt nochmal zum Zielbereich gefahren. Wann waren wir denn da?
Um 8.
Um 8 Uhr und die ersten Fahrer sind um 4.30 Uhr reingekommen, ohne Schlaf.
Die 300 gefahren sind.
300. Ohne Schlaf. Und wenn du dann siehst, wir sind um 8 Uhr da und dann sind, ich habe es noch abgefilmt, aber da waren, glaube ich, dann sechs oder sieben
Leute waren in einer Gruppe gekommen. Und dann
vier waren in einer Gruppe und dann kamen, glaube ich, noch ein paar danach. Und das waren dann so 7, glaube ich, jetzt oder 8 im Ziel. Und kurz bevor wir kamen, kam ein Fahrer im Ziel. Und das habe ich ja auch selten, wo ich muss mal überlegen, wie ich das jetzt im Podcast in Worte fasse, weil mir da fast die Worte fehlen. Wo ich positiv so neidisch bin, dass es sowas gibt und dass es solche Typen gibt, wo ich habe ja auch viele Leute erlebt und kennengelernt und getroffen und auch wirklich viele harte Typen, aber das ist eine Liga, die, also ich würde ja, also das kommt vielleicht so komisch kitschig jetzt rüber im Podcast, aber ich würde ja niederknien und sagen, ich würde das gerne können. Das ist utopisch, dass man 300 Kilometer diese Strecke ohne Schlaf. Also da trennt sich definitiv die Spreu vom Weizen und mein Fazit von der Sache ist, ich bin da, das ist so ein Triggerpoint bei mir, ne? Ganz klar ist, ich brauche niemals diese 150 Kilometer fahren. Es müssen die 300 sein. Also es ist ja völlig utopisch. Es ist ja völlig utopisch.
Wenn schon auf die Fresse, dann richtig.
Naja, es gibt doch diesen Spruch, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du scheiterst.
Ja, ja.
Wenn du es nicht wagst, wirst du es sowieso nicht gewinnen. wenn du, also mein Fazit von der Sache ist, jetzt war klar, wir wussten nicht, was uns so erwartet, wir melden mal die 150 an, aber ich scheitere ja lieber bei 300, als dass ich die 150 schaffe. Wenn ich nächstes Jahr da starte und ich würde die 150 schaffen, das wäre nicht gut genug, weil ich ja weiß, es gibt diese 300. Tja. Und meine Idee, die ich vielleicht noch akzeptieren kann fürs Mini-Ego, wo ich sage, pass auf, ich fahre das und schlafe aber 4-5 Stunden. Hm. Na, wie die anderen auch. Also ich war jetzt ja nun so mega geflasht von den Leuten, die die 300 Kilometer ohne Schlaf durchgefahren sind.
Ja, aber da musst du auch richtig fit sein.
Und da kommt ja ganz klar, das kann ich ja gar nicht. Also da weiß ich die Antwort ja schon, in die Liga passe ich ja gar nicht rein. Das ist ja völlig utopisch. Also wie gesagt.
Da ticken wir anders, ne? Oder würdest du auch, also ich wäre ja so ein Typ, ich würde sagen, nach den Erzählungen wäre ich froh, wenn ich die 150 schaffe und wäre dann auch zufrieden, glaube ich. Aber auch so ein Typ, von morgens los und abends zurück
muss
und so.
Das muss halt letztendlich, muss das jeder mit sich selber in seinem Ego ausmachen. Ich weiß noch nicht mal, ob ich die 150 nochmal fahren würde.
Hm.
Naja, also gut, auf jeden Fall kommt so eine ganze Menge dazu. Das Bike müsste stimmen. Also es müsste eine viel kürzere Übersetzung drauf
Dicke
sein.
Reifen.
Die Reifen müssen anders sein.
Ja.
Dann würde ich das vielleicht nochmal wagen. Vielleicht muss ich auch ein bisschen dünner werden.
Nein, ich glaube, dir liegt die Strecke nicht. Ne? Also das ist halt technisch schon zu heftig.
Es ist halt dieser hohe, ich sag das wirklich mal, dieser hohe Singletrail-Anteil. Ne? Der ist
da wird es wahrscheinlich auch bei mir dran scheitern.
100 Pro, also das habe ich schon mit Olaf gesprochen.
Und, da würde ich auch nur schieben, kennst mich ja.
Und das ist,
du kannst das fahren vielleicht, ja, Entschuldigung.
Erzähl weiter, Olaf.
Und ich fand halt auch diese mentale Anstrengung beim Bergabfahren.
Mhm.
Das war eigentlich für mich auch so ein Kriterium, was bei mir viel Körner gekostet hat.
Wo man sonst einfach sagt, lass ich mal rollen. Ja,
muss ich gucken, dass ich da unten in die Kurve gucke, aber ich kann fahren. Und das hast du halt nicht, weil das, was im Prinzip kein Singletrail war, waren dann mal so Betonwege, die selbst gemacht waren, furchtbar unruhig mit Wasserablaufrinnen drin, dass du wieder Schläge gekriegt hast ohne Ende.
Ja, vor allem, ich kenne das so ein bisschen aus Südtirol in den Alpen, bin ich auch mal zu so einem Weiher hochgefahren. Das ist halt auch ein Wirtschaftsweg gewesen. Aber du musst halt aufpassen, da sind dann Rillen drin, dann musst du da wieder Schlangenlinien fahren, 15-18%, wahrscheinlich so ähnlich. Und bergab bin ich noch einen schlechteren Weg gefahren, da habe ich die ganze Zeit auf der Bremse gestanden. So hast du es wahrscheinlich auch. 15, also du schaffst es mit 8 km/h hoch und mit 15 wieder runter.
Ja.
Und das ist das, was dich wahrscheinlich dann, und wenn du nur sowas hast, macht sich natürlich fertig, kann ich verstehen. Also da habe ich zumindest im Kleinen das zumindest auch schon mal erlebt, wo ich da so, okay, das ist was anderes als im Deisterwald. Autobahn mit 50 Sachen den Wald runterbrettern.
Das ist eine andere, also es ist wirklich, genau. Es ist eine
also
andere
Liga. Also es ist komplett natürlich was anderes, was wir ein Wochenende vorher gemacht haben.
Genau.
Unsere tolle 80 Kilometer Gravel-Tour.
Halt eine andere Art von Gravel. Also
schon,
vielleicht muss man es anders nennen sogar.
Und was mich total geflasht hat, was ich richtig gut fand, also es hat mir richtig gut gefallen, ist genau meine Sprache, wo ich so drauf reflektiere. Wir sind am nächsten Tag da und dann der Chef, der René, der steht mir gegenüber und wir tauschen uns gerade so aus, wie cool, da sind jetzt so 7-8 Fahrer ins Ziel gekommen von der 300er und es ist ja auch nur zu erwarten, dass überhaupt nur 30 Fahrer ins Ziel kommen, und zwei Frauen dabei und all diese ganze Sache, wo ich sage, wow, ist das ist schon, wo man richtig die Spreu sich vom Weizen trennt und René sagte, ja, jetzt wird's ja langsam kritisch, weil jetzt schaffen das ja 30 Leute. Vielleicht sollten wir was Härteres machen.
Oh,
aber diesen Gedankengang, den finde ich ja so spannend zu sagen, okay, es gibt Leute, die schaffen die 75, es gibt mehr Leute, die schaffen die 150, aber die sind schon mal nicht viele. Und es gibt super wenige, die schaffen die 300. Diese 300. Es gibt viele Leute, die können 300 Kilometer fahren. Es gibt auch viele Leute, die können 300 Kilometer Gravel fahren. Aber es gibt wenige Leute, die 300 Kilometer Jeroboam Gravel fahren können.
Also die 300 Kilometer, als ich es jetzt, bevor ich da eine Geschichte gehört habe, ich gesagt habe, 300 Kilometer Gravel, das ist zwar hart, da bin ich kaputt hinterher, aber das kriege ich schon irgendwie hin.
Genau, kriegst du nicht hin.
wenn man diese Bilder hier von unseren Wäldern im Kopf hat.
Genau.
Die kannst du vergessen. Oder auch diese Nummer, diese Afrika-Geschichte, die deine unsere Bekannte genau. gemacht hat.
Genau.
Wie, was Namibia. War das nochmal?
Namibia,
das waren auch 350.
500, glaube ich, ne? Oder 300,
Weiß 300 ein paar zerquetschen,
ja, glaube ich. Und oder so.
Die kam ja dann irgendwann hierher und hat uns mal erzählt, wie das alles war. Und ich so 300 Kilometer und durch Afrika. Und dann sieht das so aus wie so, hat das? 3000 Höhenmeter, glaube ich, auch nur oder sowas. Ne? Und wo du sagst, ach, das sieht ja alles so gut aus. Und dann kamen die hier an und wir und so, können wir ja mit dem Open fahren, ne? Total gut. Dann kamen die an und hat wirklich einen kleinen Race-Bericht abgegeben und hat gesagt, ohne Folgefeder geht da gar nichts, weil diese Namibia-Straßen alle diese Rillen haben.
Die haben genau.
Du hast halt taube Hände. Das sind so Sachen, die kriegst du ja nicht mit, wenn du es nicht mal gemacht hast.
Genau. Und dann fand ich halt die Aussage von dem René so gut. Das fand ich halt, ich finde, das zeichnet ihn aus, dass er darüber nachdenkt. Naja, jetzt ist ja wieder zu erwarten, dass das so 30 Leute schaffen. Vielleicht, und er hat dann auch aufgelöst, dass sie es nicht tun werden. Aber zumindest er als Chef von 3T hatte überlegt, ja, dann müssen wir die Messlatte aber höher setzen.
Was ist er denn gefahren?
Die ist die 75 gefahren, wollte die 150 fahren und ist dann aber auch ganz schnell auf den Trichter gekommen, das mache ich mal nicht. Ist die 75 gefahren und übrigens die Mehrheit der Mitarbeiter, die auch am Start, also jetzt waren ja nicht so viele, also ich glaube 4 von 3T-Team, von die wir auch kennen, sind gefahren. Von denen ist keiner die 150 gefahren. Die wollten alle die 150 fahren. Die sind alle ganz schnell abgebogen.
Okay.
Also ist auch ganz süß. Ja. Und was auch schön ist, das haben wir vergessen zu sagen, am Tag vorher treffen wir, wen treffen wir?
Frank Schleck.
Okay.
Ehemaliger Tour de France-Profi. Also wer es nicht weiß, also einer der früher mal ganz vorne war.
Na, der da. Ist da mitgefahren oder warum war der da?
Der war da, weil er natürlich seine Tour de France-Karriere hinter sich hat und natürlich jetzt auch wie nennt man das nochmal, diesen Grand Fondo in Luxemburg macht und weil er auch überlegt, so 3T-Gravel-Touren anzubieten und im Prinzip auch ein 3T fährt als Partner von 3T. Okay. Und dann ist er da und dann sage ich so, na Frank, und was fährst du morgen? Ja, 75, auf gar keinen Fall mehr.
Ne? Also der hat das vorher schon gewusst.
Nee, 150 ist viel zu stressig. Das ist ja. Und dann sagt er, naja, 75 maximal Social Ride. Ne? Also so 37 und so. Das war schon ganz witzig. Und am nächsten Tag steht er in der Startlinie, habe ich auch gefilmt.
Ja.
Vorne der René, dahinter ist der Frank Schleck zufällig gewesen und hinter Frank Schleck steht Olaf. Und ich sage so, Olaf, so fahr mal schön hinter Frank Schleck vorbei. Und das Beste ist,
der ist mit Rennradpedal gefahren.
Alle Teilnehmer sind Mountainbike-Schuhe und Mountainbike-Pedale, SPD oder Crankbrothers oder whatsoever, aber keine Rennrad. Frank Schleck ist natürlich Rennradpedale gefahren, ne?
Shimano. Hast du ihn mal gefragt?
Ja, und dann habe ich ihm gesagt, naja, und dann haben wir uns natürlich so gefressen. Ich sage hier, na Frank, ist ja klar, als Rennradprofi, ne, da fährst du ja hier Rennradpedale und so. Und dann sagte ich so, und wenn man auch berghoch nicht schieben muss, dann ist ja auch alles in Ordnung. Und dann sagte er, genau.
Ja.
Also, wer hat, der kann. Oder kann, der hat. Oder wie geht es sein?
Aber ist auch so ein Ex-Büro gefahren, oder wie?
Mhm. Aber mit Rennradpedalen und Rennradschuhen war ganz, ganz
witzig. Nicht mit Rennradreifen.
Da war mal auch, das war ganz witzig.
Ja, ich habe mich ja versucht, jetzt, in den Windschatten
jetzt,
zu hängen.
Jetzt weiß ich auch, weil er den Tag vorher hatten wir uns unterhalten, dass er sagte, nee, 75, nicht diese, nee. Das war ganz witzig. Entschuldigung, wollte dich nicht. Was wolltest du eben sagen, Olaf?
Ja, ich bin ja in seinem Windschatten gestartet. Und dann, wir haben uns auch gemeinsam verfahren. Ich bin hinterher gefahren und wir sind dann gleich nach 2 Kilometern falsch abgebogen und mussten dann doch umdrehen und aus den Pedalen raus. Das war eigentlich ganz witzig.
Da musste er doch aus den Pedalen
raus. Ja, wir waren ja, das teilte sich. Das ging eigentlich so nach rechts weg, die Strecke. Und wir sind eigentlich so links so einen Plattenweg runtergefahren zu einem Weingut und da war dann relativ schnell klar, da geht es nicht weiter und dann mussten wir in so einer Gefälle anhalten und umdrehen.
Und übrigens habe ich ihn gefragt, oder es war so ein Geben und Nehmen auf Augenhöhe, würde ich sagen, ob er nicht mal was erzählen will von seiner Fahrradkarriere, wie das früher so war und was er da eigentlich mit dem Grand Fondo macht. Das ist ja auch so eine Riesenveranstaltung, die er da als Steckveranstaltung in Luxemburg hat und so. Und ob er mal Lust hat im Podcast, wenn er mal in Hannover ist oder wir in der Nähe sind, machen, hat er gesagt, na klar, 100 Pro. Also, vielleicht kommt da mal was. Und
Ja, cool.
Aber
wie war denn dein Tag überhaupt?
Mein Tag?
Ja.
Naja, also ich bin, Olaf hat ein bisschen länger schlafen dürfen, weil sein Start war um 9 Uhr.
Ja.
Und ich habe dann aber gesagt, okay, dann mache ich halt auch das Beste, damit ich irgendwie auch noch einen Quality-Tag kriege, auch wenn ich nun erkältet
war. Damit du was mitnimmst sozusagen.
Damit ich was so mitnehme als Event. Und ich habe natürlich auch, das Entscheidende, was ich mitgenommen habe, ist, 150 melde ich mich mal nicht an. Also vom Kopf her.
Ich hätte jetzt genau gedacht, dass du sagst, naja, die 150 reichen, die machen wir dir erstmal und dann vielleicht die 300 im nächsten Step.
Again, ich scheitere lieber an den 300 und komme glücklicher nach Hause, als dass ich die 150 schaffe. Also ich scheitere krass. Lieber dran.
Bei uns genau umgekehrt, oder?
Also ich für mich sind die 300 völlig außen vor.
Ja.
Na gut, aber,
also höchstens, aber das ist jetzt, höchstens als Mehrtagesveranstaltung.
Ja.
Aber ganz klar, hätte ich den Tag als Zuschauer, natürlich hatte ich ja auch viel Profis um mich drumherum, die mir das alles so gezeigt haben, also das kommen wir jetzt gleich zu, hätte ich das so nicht erlebt, dann hätte ich vielleicht gesagt, nächstes Jahr ohne Erkältung die 150, das wäre auch mein Ziel. Und dann wäre jetzt auch wahrscheinlich, was du nicht weißt, macht dich ja nicht heiß. Jetzt habe ich aber die 300 Kilometer Fahrer live auf der Strecke erlebt und das so die Strecke miterlebt, weil ich bin jetzt dann mit den offiziellen Fotografen und mit den offiziellen Videoproduzenten im Auto gefahren und habe den Tag mit denen verbracht und die haben mich natürlich zu Spots gebracht, die ich auch gut fand und konnte leider nicht überall mit hin, weil ich auch wirklich nicht viel beweglich war wegen der Erkältung, konnte ich auch nicht diese Climbs machen, habe dann natürlich die entscheidenden Punkte nicht alle filmen können, aber wir waren auf 2000 Meter Höhe zum Beispiel.
So hoch geht das da?
Ja.
Okay.
Wir waren auf 2000 Meter Höhe, es war bitterkalt. Es war
bei euch nicht? Ach so, okay.
Es war bitterkalt und ich hatte Erkältung, ich habe alles zugemacht, Mütze drüber, alles Mundschutz, kompletto. Und wir haben dann auf die Führenden gewartet für die 300.
Ach, das heißt, die hast du gesehen, die hast du gar nicht mitbekommen. Ne?
Ja. Genau, und das
sind ja zwei Stunden
und deswegen ist mein Eindruck halt ein anderer. Und deswegen ist es ja auch, was inspiriert mich denn und was bringt mich denn so, wo ich sage, wow, da raste ich total aus. Positiv, ja. Und dann liege ich da neben dem geparkten Auto, weil da ging natürlich auch eine Asphaltstraße hoch und schütze mich vor dem Wind und döse so hin. Und dann kommen die führenden drei vorbeigerast und ich habe es nicht hingekriegt, das Kamera-Equipment so schnell anzuschalten, dass ich die filmen konnte. Ich habe sie dann halt, dann habe ich das alles weggeworfen. Dann habe ich mir das angeguckt, wie die da gefahren sind. Und ich muss es sagen, und also ich war in diesem Moment gab es so einen Schalter in meinem Kopf. Jetzt sage ich das, vielleicht sage ich das, artikuliere ich das falsch, aber ich war so positiv neidisch, aber auf eine nette Art, wo ich dachte, wow, ich bin so begeistert, was die da gerade abliefern und auf welchem Niveau. Unglaublich, wie die den Berg hochgeflogen sind. Also hochgeflogen sind und dann schweres Terrain. Wirklich, wo ich sagte.
Und das waren und aber alles so gerippelt.
Alles, ja, ich sag ja immer tapeziertes Skelett, also maximal 55 Kilo, was da geboten wird. Und alle, und das kann ich dir ja sagen, da ist nichts mit Mountainbike. Alles mit diesen, alles Gravelbikes, die da rumgeflogen sind.
Mit Mountainbike-Bereifung oder was habt ihr da gefahren?
Teils. So also es ist sehr unterschiedlich.
Sehr unterschiedliche
einige auf 27,5er.
Auch noch viele greifen. Mit 28 Zoll.
Ja.
Okay. Und also manche auch mit Slicks oder alles profiliert? Nee,
Slicks gab es nicht.
Okay. Also dann alles profiliert sozusagen.
Ja, aber leicht nur. Mhm. Und ganz klar auf Speed. Also das, was wo ich sage, Hut ab. Mhm. Also was die da abgeliefert haben. Und dann kam Platz 4, kam dann mit, glaube ich, 20 Minuten Abstand, ne? Und den habe ich natürlich dann gefilmt. Das ist dann vielleicht als Schnipsel in der, was ich dir zur Verfügung stellen werde, mit drin. Und ja, in dem Moment kam eigentlich schon, was man nicht weiß, das reift dann so. Da muss man dann, der Kopf nimmt das zwar auf, du weißt aber gar nicht, im Unterbewusstsein war schon klar, wow, ich möchte das auch. Ich bin nicht so schnell und ich bin nicht so leicht und ich kann es auch nicht ohne Schlaf schaffen. Aber wenn ich die Strecke schaffen sollte, meinetwegen auch mit Schlaf und auch langsam, aber das wäre schon ein Traum.
Hm.
Ja, also, mein Gott, jetzt werden wir hier nur mit Träumen versorgt. Also Paris-Brest-Paris wäre auch ein Traum, den ich mir nicht vorstellen kann, dass ich ihn schaffe, aber ich würde ihn gerne schaffen.
Hm.
Ne? Und naja, und dann ist jetzt eigentlich mein Fazit. Ach so, erstmal war ich mit diesem Team unterwegs, das wolltest du gerade noch wissen. Hm. Das war natürlich von der Technikseite, wärst du auch völlig geflasht gewesen.
Ja, ja.
Also welches Kameraequipment nehmen die, welche Drohne fliegen die, wie wird das so gemacht? Das muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir auch Spaß.
Wie groß waren das Team? War das jetzt ein
zwei Teams?
Es war, und das heißt, die Fotografen
waren? Es war ein Fotograf, der nur Fotos macht.
Der war aber mit im Auto? Oder
wie? Der war mit im Auto und ein Filmer, der nur Film macht. Also nicht einer, der beides macht.
Das heißt, es waren aber nur zwei Personen. Es war jetzt nicht so, dass der noch einen Assistenten dabei hatte. Musste alles alleine machen.
Genau. Der Film, und die haben sich auch komplett getrennt.
Okay.
Also die waren nicht, dass sie sich gegenseitig, ne? Der eine macht Fotos.
Der Filmer hat gefilmt.
Der Fotograf hat immer geguckt, wo sind die Spots, wo stelle ich mich hin, wo mache ich Fotos.
Und der Film kommt jetzt irgendwann auf die Webseite und die Fotos?
Wahrscheinlich. Hm. Oder wird halt wahrscheinlich promotungstechnisch, was auch immer, auch von Zeitungen wird der da sicherlich auch viel verkauft werden. Das ist ja auch nicht, ne? Aber fand ich interessant. Auto geparkt, zwei verschiedene Wege. Der eine kümmert sich, das wäre mal ein Lehrreich für mich, ich bin ja da nicht so zu Hause, aber vielleicht, weil Ingo es noch nicht weiß, der Fotograf sucht sofort, wo sind die Spots, wo ich mich hinstelle, und der Kameramann sucht genau was anderes. Ja, also man trennt sich sofort und man trifft sich dann da wieder. Und dann hatte ich noch im Auto einen Japaner, der Generalimporteur für Japan ist, 3T im Auto. Und der möchte nächstes Jahr Jeroboam in Italien, in Japan veranstalten. Und der guckte sich auch das an, wie das abläuft.
Ideen, wie das funktioniert, genau. Veranstaltungs.
Also wir waren zu viert on Tour den Tag.
Gab es denn unterwegs Verpflegungsstationen und sowas?
Nein.
Also für die Fahrer,
für uns,
für euch nicht, ist klar.
Ja. Für die Fahrer sehr begrenzt. Wir hatten die erste bei 35.
Okay.
Dann war, glaube ich, noch eine offizielle, die habe ich aber nicht mehr erreicht, bei 92.
Also musst du schon sehen, dass du selber dein Essen Kram mitnimmst.
Also für die 300 Kilometer, Jungs, bei 160.
Du musst echt viel dabei haben. Das ist für die 150 nicht so kritisch, weil du halt auch unten durch Brescia mal durch.
Also du fährst dann in den Orten, kaufst dir was.
Genau, kannst Wasser kaufen, wenn du was brauchst. Für die 300er, die Bilder, die ich gesehen habe, die gehen ja dann hoch auf 2000 Meter, die gehen ja in die Berge hoch. Und da ist dann nichts mehr. Ich glaube, da sind
deswegen zwei auch die dicken Taschen.
Genau, also deswegen meinte ich nicht, also beides, für uns nichts zu essen, nichts zu trinken und für die Fahrer auch nichts zu essen und zu trinken. Also im Begleitfahrzeug ist auch gut, wenn du da noch was zu trinken hast.
Mhm.
Und dann war es so, dass dann sich das Profi-Team, also Kamera und Fotograf, Film und Fotograf, wir haben uns dann getrennt, der Japaner und ich, wir wurden dann abgeholt und zum Ziel verfrachtet. Dann, und ich wollte ja auch Olaf dann noch erleben, wie er reinkommt und etc. Und die Offiziellen, der Fotograf der Kameramann, die sind dann weiter in den Bergen gefahren. Und für die war klar, die verfolgen die Nacht über die 300 Kilometer Fahrer. Das war zumindest damit meine Reise nicht, erstmal natürlich war es schön, dass ich Olaf begleiten konnte. Ich hätte es mich auch nicht wohl gefühlt, wenn ich gesagt habe, hey, ich muss leider im Bett liegen bleiben, ich kann nicht anders, weil es ist ja schon mit Unterkunft und mit Mietwagen und so, es ist schon angenehmer, wenn man als Team unterwegs ist, das muss man schon sagen.
Auf jeden Fall.
Und dann hatte ich aber jetzt, also Ende vom Talk, ich habe halt viel inspirierende Sachen mitgenommen. Ob ich es jemals schaffen werde, weiß ich gar nicht. Aber
du meldest dich an für nächstes Jahr.
Nee. Der entscheidende Punkt ist, ich muss ja gucken, wenn Trondheim Oslo funktioniert, 550 auf Asphalt und ich in die Liga komme, dass ich vielleicht meine körperliche Fitness ein bisschen wieder nach oben bringen kann und meine Knie-OP, die mir jetzt bevorsteht, auch gut läuft. Dass alles das eintritt, was ist. Das Gute an diesem Ding ist, ich kann ja einen Tag vorher sagen, ich mache die 300.
Hm.
Das heißt, es ist ja nicht etwas, wo ich mich heute entscheiden muss, dass ich das mache. Ich kann mich ja tatsächlich Woche vorher entscheiden.
Es gibt genug Startplätze,
das ist mal ganz klar.
Ach so, das wollte ich noch fragen, wie viele sind gestartet?
40, glaube ich.
40 auf der 300er.
Nee, ich meine insgesamt. Und auf euren Stecken insgesamt?
Ich glaube, er sprach irgendwie was von 500 oder so.
Es haben
relativ viele am Samstagmorgen nachgemeldet.
Okay.
Das sagte René noch, das ist so, wir können es schlecht sagen. Ich glaube, die waren bei 450 oder so. Und dann meldet sich aber ein Großteil noch nach.
Und also
ich glaube, bei der allerersten Veranstaltung sind 100 Leute
gestartet,
auf die 300 gegangen, davon sind 60 verschwunden. Und die haben dann auch schon klar, also das ist ja auch schön, dieses Aussieben nach dem Motto, hey, ihr habt das nicht auf dem Schirm, das ist nicht für euch. Ja. Kein Kindergeburtstag. Ja. Ne? Das ist auch in Ordnung. Und beim, ich glaube, dann hat es sich gut genug rumgesprochen, dass mal ganz klar ist, dass da du dich nur anmelden sollst, wenn du weißt, auf welchen Kriegsfahrt du dich begibst.
Das ist eine eingeschworene Szene.
Also das Einzige, wo wir das trainieren können, ist immer Deister-V hoch und runter wahrscheinlich, ne? Ist das so ein Niveau oder?
Also ich würde es teilen. Ich würde es für mich so betrachten, die Strecke ist egal. Ich brauche die körperliche Fähigkeit, zweimal
weil du das technisch drauf hast. Ne?
Das würde ich, nein, das kommt ja viel zu arrogant rüber, das meine ich nicht, aber ich glaube...
Ja, du bist ja technisch fitter, zumindest als ich, das ist mir schon mal klar.
Ich glaube, die Belastung, jetzt, wenn du es in 2 Tagen, also mit vielleicht 4-5 Stunden Schlaf machst, zweimal 150 Kilometer auf die, in Anführungsstrichen, Fresse zu kriegen, da würde ich erstmal sehen, habe ich wahrscheinlich den Körper dafür, dass er das wegstecken kann? Und auch mit, ich würde auch mich nur anmelden, auch das ist auch eine wichtige Sache, ich finde diesen Satz wichtig, ich wage es lieber und scheitere, als dass ich es nie wage. Dieser Spruch, den finde ich dafür passend, weil dann ist auch ganz klar, dass ich nicht depressiv nach Hause komme, wenn ich sage, ich habe es nicht geschafft. Also das ist ja was anderes, wie wenn ich sage, ich gehe davon aus mit brachialer Gewalt, dass ich das schaffe. Nee, ich gehe eigentlich davon aus, dass es vielleicht eine 50-50-Chance ist, dass ich schaffe. Dann ist auch klar, wenn ich nach Hause komme und mir selber sagen muss, das war es nicht, ja, bin ich, also...
Kann man denn die Strecke mit dieser Alpenquerung, die du mal gemacht hast, ein bisschen vergleichen von der Härte oder ist das nochmal was ganz anderes? Das
ist noch härter.
Und die... Die Wetterbedingungen und ähnliches waren aber noch
natürlich,
schön
natürlich,
oder bis auf jetzt ganz oben.
So, und das kann der natürlich auch. Ich glaube, das ist auch sonnenklar.
Bei Regen ist,
bei das, Regen ist das Ding durch.
Kannst du nicht fahren.
Kannst du nicht fahren. Also wenn das da im Hochgebirge strömender Regen gibt auf 1700, 1800 Meter und du sollst da runter eiern.
Da ist der Schotter.
Das haben wir ja bei der Tour de France gesehen, hast du sofort Überschwemmung, wenn im schlimmsten Fall.
Ja, deswegen wollte ich nur sagen, das kann dir natürlich auch deinen ganzen Plan komplett ruinieren.
Also wenn das anfängt zu regnen und du hast gerade diesen groben, nicht verkanteten Schotter und der wird nass, das wird ein Desaster. Also für mich jedenfalls. Weil der hält der Reifen nicht mehr.
Naja.
Das ist anders wie die Schotterwege, die wir kennen, wo dann alles sich schön verkeilt und wo du dann mit einem
Mountainbike-Reifen
super fahren kannst, da hast du halt einen nassen Arsch. Aber hier, dir rutscht dann einfach der Reifen weg. Also es ist schon, technisch ist das schon sehr, sehr anspruchsvoll. Und ich kann das auch nur sagen, Hut ab vor den allen, die 150 durchgefahren sind und noch mehr Hut ab vor den 300ern. Das ist unglaublich für mich.
Aber wahrscheinlich mit deinem Singletray, den du da hoch und runter schieben musstest, warst du ja jetzt auch nicht wirklich. Wahrscheinlich hast du, wer weiß, wie die letzten 45 Kilometer geworden wären, die du jetzt noch zusätzlich gehabt hättest.
Wir haben gar nicht drüber reden können, aber hätte jetzt Olaf nicht in Anführungsstrichen diese Negativerfahrung gemacht mit dem aufgeschlagenen Knie und dann weiß ich doch auch, wir haben gar nicht drüber geredet, aber da weiß ich ja, welcher Prozess im Kopf abläuft. Man hat erstmal grundsätzlich ein bisschen schlechte Laune, weil das jetzt passiert ist. Und dann hat man natürlich Sorge, was ist kaputt gegangen? Ich will möglichst schnell nach Hause. Die clevere Variante wäre wahrscheinlich gewesen, du wärst trotzdem dem offiziellen Track gefolgt. Ja.
Aber bist du denn jetzt, letztendlich hast du bis jetzt alles wieder gesund, außer dass es ein bisschen wehtut?
Gott sei Dank ist da nichts Schlimmes passiert. Also ich habe das wohl hingekriegt, dass ich das vernünftig ausgewaschen habe und das Knie hat nicht viel was. Das Thema war halt einfach, also das kannte ich nicht, es waren wirklich die Adduktorenkrämpfe.
Das war schlimmer als dein Sturz?
Ja, das war nachher das Thema. Ne? Und das war halt ein bisschen dadurch ausgelöst, weil ich da halt draufgelegen habe. Das war nachher dann schon in Ordnung und beherrschbar mit dem Knie. Das war nicht das Problem. Okay. Aber ich habe die Kurbel, ich habe die Kurbel nicht. Ich bin nachher auch flach auf der Straße. Da kommt dann vor Erbusco nochmal so ein Hügel. Ich sag mal Nienstädter Niveau, 5,5-6%. Das ging 1 Kilometer gut und 900 Meter schieben.
Okay, das heißt, ja, aber du hast
ein schönes, erfolgreiches Jahr.
Du hast im Alp Extrem gesagt, das war das Härteste, was du je gemacht hast. Das hat sich jetzt nochmal getoppt.
Das hat sich getoppt. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das hat sich getoppt. Und eigentlich, das habe ich dir auch noch gar nicht erzählt, denn eigentlich wollte ich bei 30 aufhören. Und ich bin so stolz auf mich, dass ich bis 75 oder bis 76 weitergefahren bin. Und allein dies Berg runter, das war für mich schon echt mehr, wie ich eigentlich gedacht habe, leisten zu können.
Okay. Na, Hut ab, auf jeden Fall für alle, die da mitgemacht haben. Auch und weiß ich nicht. Also es ist natürlich auch hochinteressant, dass jetzt von außen hoffentlich für die Hörer und Zuschauer, dass die jetzt ein bisschen was mitgenommen haben, dass das doch. Also für mich war es jetzt so vorstellbar, ne? Weil ich auch tatsächlich das Gefühl habe, so aus deinen Erzählungen, dieses technische Bergab, das wird einen wahrscheinlich dann,
ja, ich glaub,
wenn du da nicht die Regeneration kriegst und da immer noch mit voller Spannung immer fahren musst, mit voller Konzentration, das ist wahrscheinlich das, was noch viel härter ist, als da berghoch mal ab und zu schieben und mal hart hochzufahren.
Das, also, ja, wir sind da ja sehr ähnlich, ne? Wir mögen ja beide nicht unbedingt dieses, wenn es bergunter geht und wenn es dann technisch
hoch anspruchsvoll
wird. Deswegen bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das, wo ich so sage, das wird dich wahrscheinlich am meisten abschrecken, nochmal die 150 nochmal machen zu wollen, weil es halt einfach, es wird nicht einfacher.
Es wird, ne?
Ja, technisch nicht einfacher.
Ja,
gebe ich dir recht. Ich würde mal drauf setzen, dass ich so eine andere Übersetzung am Rad brauche. Und ich würde auch andere Reifen drauf machen.
Alles gut, aber wäre es jetzt, also bei Ingo bin ich mir ziemlich sicher, er reist ab. Das ist also nach Hause. Ne? Er wird das nicht mitmachen. Und ich hätte natürlich als Drei-Musketiere-Team natürlich schon ein super Interesse daran, dass wir da hinfahren, ein Event draus machen. Ich wage die 300 und scheitere grandios und finde es trotzdem okay. Ihr fahrt die 150. Du weißt, was dich erwartet. Ja. Ingo bricht's ab. Weil ich, wenn ich schon mal sage, ah, lass uns doch mal den Trail da fahren oder so, da ist ja sofort eine Blockade da. Dann kannst du das Ding nicht fahren.
Ja, es ist aber, würde ich gar nicht so sagen, weil ich ja in den Alpen gravelmäßig auch unterwegs war und da bin ich es gefahren. Das hat mich zwar auch genervt bergab, aber dann fahre ich halt ganz langsam bergab. Ist halt so. Ich hab ja immerhin berghoch den Vorteil mit dem leichten Gewicht immer noch, dass ich da ganz gut hochkomme. Bergab, wie gesagt, da bin ich aber auch in den Alpen schon oft gefahren und ich bin ja auch im Allgäu mit dem Mountainbike da Strecken gefahren, wo ich viel schieben musste, wo ich mein Fahrrad irgendwelche Felsen runtertragen musste. Sowas mache ich schon. Ich wäre dann derjenige, der wahrscheinlich einmal mehr schieben würde.
Genau.
Aber das wäre mir egal.
Dann bist du natürlich gut dabei, weil das ist noch mal eine Erwähnung wert für die Hörer, die jetzt da sagen, pass mal auf, da bin ich auch so wie der Ingo. Wenn es mir zu anspruchsvoll bergab geht, dann steige ich lieber ab, bevor ich auf der Nase liege. Ja. Das Gute an diesem Event ist, das ist ja das, was mich auch sehr gut freut, es ist ja auch scheißegal, ob du als Erster oder als 20. reinkommst.
Zeit wäre mir egal,
genau. Und es gibt ja auch gar nichts, wenn du als, also es gibt ja auch kein.
Ich würde im schlimmsten Fall, würde ich mir Schuhe hinten in die Arschrakete reinpacken, wo ich sage, genau, dann ziehe ich halt Schuhe an.
Deswegen sagte ich dir das auch. Der Held der 150 ist der, der überhaupt ankommt. Ja. Und wenn es abends um 11 ist, das heißt, da es ja sowieso ein Event ist.
Es ist kein Wettkampf.
Was am Samstag um 7 Uhr startet. Und am Sonntagabend nach irgendwie 35 Stunden aufhört, weil ja die 300 da unterwegs sind. Also wenn es dir wirklich darum geht und sagst, pass auf, die 300 ist wirklich total bekloppte Nummer, das machen wir mal nicht. Ja. Die 150 wäre ein Traum, es zu schaffen. Und es ist utopisch in 10 Stunden, ja, fährst es in 20 Stunden. Also theoretisch wäre es ein 7er Schnitt,
den du fährst. Das wäre tatsächlich so meine Herangehensweise. Einfach sagen, ich nehme mir mein Rad, ich trage es, ich schiebe es, ich wandere im schlimmsten Fall. Kein Risiko, ob ich nun 15 km/h bergab mit angezogenen Bremsen fahre oder 10 km/h runtergehe oder laufe oder was auch immer.
Ist mir dann auch egal. Das wäre dann nochmal eine Lösung, wo ich sage.
Aber das ist jetzt auch, muss man sagen, das ist eine Quintessenz aus Erfahrung. Also zum Beispiel zu sagen, das wäre auch meine Idee, ein paar Turnschuhe hinten in die Arschrakete. So, dann bist du safe. Du brauchst auf jeden Fall Strom noch, damit du den Bolt laden kannst. Du musst eine Lupine mitnehmen. Ja. Das sind alles so Sachen.
Es gibt sogar die Option, dass man mit Flatpedals fährt und sagt, man ist ausgeklickt, ne? Und hat immer diesen Notanker, mal den Fuß schnell.
Oder also sind auch welche gefahren.
Hätte ich jetzt auch die Idee gehabt.
Ne? Also sowas, aber das ist ja alles.
Deswegen machen wir den Podcast.
Oder die Übersetzung. Ne? Das sind ja alles so Erfahrungswerte. Wenn wenn du das erste Mal, ich meine, das war schon ein bisschen strange. Ich habe ein völlig neues Rad out of the box bekommen mit nicht eingebremsten Scheibenbremsen. Und ich glaube, er hat noch erzählt, die Pirelli war dies Jahr ja der Reifenpartner. Die Reifen sind eine Nacht vorher per Luftfracht gekommen. So neu waren die. Und da bin ich quasi mit einem komplett neuen Fahrrad auf die Strecke gegangen. Aber okay, das war wunderbar. Es war eingebremst. Und es hat wunderbar funktioniert. Aber es war alles komplett neu. Und diese ganzen Sachen, das musste halt einfach, wenn du das vorher weißt, dann kann man sich da ein bisschen drauf einrichten. Und dann werden viele Dinge halt auch anders. Wenn du eine andere Übersetzung hast, musst du halt nicht mehr volles Rohr hochdrücken in den Steigungen.
Ja. Also ich hatte es ja jetzt tatsächlich im Harz auch mal und ich weiß, wie das noch im Allgäu war. Da kommt dann halt ein Wasserfall. Ehemaliger Winterwasserfall, wo du berghoch fahren sollst. Und dann rennst du halt einen halben Kilometer da hoch. Und das ist tatsächlich doof in Radschuhen, wenn die nicht richtig passen, dass du dir Blasen holst. Aber das ist was, wo ich mich heute noch dran erinnere. Das ist mir lieber, als wenn alles so easy peasy hoch, runter und sonst wie. Dann steige ich lieber einmal ab und habe Abenteuer und mache noch ein Video und spreche in die Kamera, wie scheiße das ist, hier jetzt berghoch zu gehen, in Anführungsstrichen. Und in Wirklichkeit ist es aber eigentlich das, was ja das Bikepacking, Graveln auch jetzt im Harz ausgemacht hat. Das war, an die Strecke erinnere ich mich jetzt auch noch, irgendwo hinter so einem Stausee, wo es so berghoch ging, wo man nicht mehr fahrbar war. War geil, bist du halt hochgewandert, dann hast du gedacht, ach, geht's jetzt hier weiter, dann probierst du es wieder. Oder als ich diesen Brocken da bergab durch so Trails gefahren bin, musste ich auch schieben. Ja, so what?
Ich würde noch mal eine Sache zu den Übersetzungen sagen, die habe ich ja auch ganz genau observiert.
Ja.
Was ich sehr interessant finde, ist, dass es auch so zwei super Extreme gibt. Erstmal das, was Olaf jetzt nächstes Mal machen würde, wirklich auf maximal leicht, haben wir auch gesehen. Mhm. Also vorne wirklich was mit nur 30 Zehen.
Auch vorne, also von den 300 dann von den schnellen Leuten.
Da waren also welche, die hatten extrem leicht übersetzt, für wirklich super easy mit hoher Frequenz den Berg hochfahren. Aber die schnellsten drei, die hatten eine Übersetzung, wo ich dachte, da kann man noch nicht mitfahren. Also hammerhart.
Ja.
Also auch interessant.
Ja, ja.
Okay. Also die ersten drei, also es waren vier, die zugleich reinkamen. Davon hatten die ersten drei eine hammerharte Übersetzung. Der vierte hatte schon eine sehr, sehr leichte Übersetzung, also sehr gegensätzlich. Und was auch war, das ist ja auch eine wichtige Sache, für dieses Rennen kannst du ja mal zweifach komplett in eine Tonne treten.
Mhm.
Einfach,
one schön by. Die Igel hinten drauf.
Alles
One-By. Und was sind denn die Hobbyfahrer so gefahren?
Alles One-Bys.
Alles One-By und dann hinten Igel oder was?
Nein, da waren ja auch die unterschiedlichsten dabei.
Okay.
Da waren auch ein hoher Anteil, die mit Crossern gefahren
sind. Genau, und was auch klar ist, weil Olaf so gejammert hat, und das verstehe ich auch, mit der 1:1 46:46 Übersetzung, da sind Leute aber härter gefahren.
Ja, klar. Wenn die nichts wiegen und das ist ja, und noch das gewohnt sind, weil sie es jeden Tag da vor der Tür stehen haben.
Naja, aber es ist ja nur eine Feststellung, dass wo fängt man an, wo hört man auf, die Übersetzung, ob welche Härte, da können wir hier in dem Podcast nur darauf hinweisen, dass das so vielfältig wie die Menschheit ist.
Gibt ja auch Leute, die können gar nicht schnell treten, die treten halt ihre 40 Umdrehungen und sind glücklich damit. So Jan Ulrich-mäßig und Lance Armstrong-mäßig.
Jedenfalls interessant, ne? Und wenn ich mir nochmal erlauben darf, das nochmal zu sagen. Das Thema zweifach kannst du für das Ding knicken. Brauchst dir gar keine Sorgen machen. Kannst du
die Übersetzung. Zu Hause lassen. Deswegen ja auch mein Anfangsding mit meinem Upper, was ich umgebaut habe, wo ich gesagt habe, 33, ich brauche mindestens eine 1:1 Übersetzung für diesen normalen Gravel-Kram hier.
Ja,
und da hätte er schon nicht gereicht.
Das brauchst du nicht mitnehmen.
Nee, das ist schon mal ganz klar. Nach den Erzählungen würde ich sagen, damit du überhaupt noch ein bisschen pedalieren kannst, muss da hinten mindestens. Ja, wahrscheinlich
40, und da du 50. halt und da du halt nicht bei diesen 300 Kilometern in diesen Rausch kommst, mit 70 Sachen irgendwo runterfahren zu wollen, deswegen brauchst du auch nicht ein großes Kettenblatt.
Nee,
gleich zu Hause lassen.
Klein.
Das war ganz interessant. Und ich hoffe, dass die Podcast-User jetzt nicht gelangweilt sind. Das ist ein Event.
Wenn nicht, haben die jetzt schon längst abgeschaltet und kriegen das nicht mit.
Und es ist halt ein Event, was man mal besucht haben soll, was noch total klein und unbekannt ist, was aber sehr liebevoll ist, was natürlich eine grandiose Landschaft ist und wo man auch relativ ungezwungen ist, was die Anmeldesachen angeht. Und wir sind ja in vielen Events heutzutage frühzeitig anmelden, dann ist das teuer und all diese Sachen. Davon gibt es genug Events. Das ist ein Event, was nicht teuer ist, wo man sich nicht frühzeitig anmelden kann, wo man Leute persönlich die Hand schütteln kann, wo so eine herzliche Atmosphäre herrscht, wo du zelten könntest, wenn du das wolltest.
Also der Veranstalter hat sogar am Start Zelte aufgebaut. Wenn du kein eigenes Zelt dabei hast, für die Nacht vorher, kannst du dich da reinlegen mit deinem Schlafsack. Also es war eigentlich alles da, was man...
Genau. Und die letzte Anekdote sind, wir haben auch zwei Hochzeiten mitgemacht.
Zwei italienische Hochzeiten,
okay.
Wir waren wunderbar auf einem Agriturismo untergebracht, auf so einem umgebauten Landgut in einer Ferienwohnung. Und im Nachhinein hat sich dann rausgestellt, dass dieses Agriturismo sehr, sehr gerne für Hochzeiten gebucht wird, für große Hochzeitsgesellschaften. Die erste war am Freitag.
Also in der Nacht, bevor das Event ist.
Bis 2 Uhr war der DJ voll im Gange, direkt unter unserer Wohnung. Und die zweite Hochzeit war Samstag. Und der DJ spielte auch bis um 2. Es war ein anderer, aber er spielte auch bis um 2.
Ihr habt Glück gehabt, dass es eine italienische Hochzeit war. Weil die hören tatsächlich um 1-2 rum auf, weil das habe ich auch, ich war dieses Jahr auf eine Hochzeit eingeladen in Italien und dachte, ja, irgendwie so um 1-2 war dann Schluss.
Ja,
und dann gehen die auch alle ins Bett und sonst
Es war bis um 2 Halligalli und du hast nicht einmal die Augen zugemacht.
Aber bei einer deutschen Hochzeit wäre es bis um 5-6 rumgegangen. Ja, das ist bei den Italienern anders.
Aber das Beeindruckendste...
Es ist trotzdem doof, ich weiß.
Das Allerbeeindruckendste war der Parkplatz...
Der war
mit den
voll.
Autos, also wir kommen abends hin und dann ist schon mal der ganze Parkplatz voll mit allen Autos. Und was natürlich sehr beeindruckend ist, wir sind ja in Italien, was da an Autos aufgefahren wird. Es stand auch Lamborghini da und also was Italien, na, Mutter Birne. Und dann ist die Hochzeit und am nächsten Tag, jetzt ist das, was wir, wo wir beide sagten, das kann doch nicht wahr sein.
Es war nicht ein Auto mehr.
Es war kein Auto mehr da.
Und es wurde natürlich nur,
du guckst auch.
Es wurde nur antialkoholische Getränke ausgeschenkt.
Der Ingo hat den Scherz schon verstanden. Wir sind
nachts nach Hause gefahren.
Ich sagte Olaf am nächsten Morgen.
Wo sind die?
Am Samstag bin ich ja zuerst aufgestanden, weil ich um 7 Uhr ja zum Start musste. Da waren schon keine Autos mehr da. Und da hatten wir uns später auch nochmal drüber unterhalten, als die zweite Hochzeit war. Und am Sonntagmorgen waren wieder alle Autos weg. Und ich habe zu Olaf gesagt, Das kann ja gar nicht sein. Ich meine, das war eine Hochzeit, die haben gefeiert mit Tassen hoch.
Frauen nicht, die mussten
fahren. Aber ich meine, ich war ja auch in vielen Ländern schon in vielen Hochzeiten und da ist doch ganz klar, wenn da 100 oder 150 Autos stehen, dann sind immer noch 60 da.
Ja.
Ne? Also das da waren aber alle Autos weg.
Es waren einfach alle Autos weg.
Und wo ich dann denke, ja, das war jedenfalls... Also wir waren jedenfalls sehr irritiert.
Ja.
Das war ist halt anders so.
Ja. Es war ja eigentlich von Anfang an eine Erlebnisreise. Ne? Es begann ja schon in Hannover am Flughafen.
Das war Hannover hat sich mal als Provinzflughafen wieder mal behauptet. Unglaublich.
Wieso?
Ja, also zu wenig einchecken.
Fast zwei Stunden für die Sicherheitskontrolle.
Das hatte ich auch noch nie erlebt. Ja, normalerweise geht das doch schnell. Wie immer.
Ja, also.
Nein. Terminal C ist zu, ist alles B, eine Linie auf.
Okay.
Dann mussten wir noch bezahlen für den Koffer bei Lauda Motion.
Ja, wir sind dann umgestiegen. Wir sind ja Lauda Motion dann geflogen.
Ja, gut, die sind.
Das wussten wir aber nicht. Die sind jetzt gekauft worden von Ryanair.
Ja, das billigste Flieger, der geht und Ad ganz schlimm. Ne?
Und dann konntest du das Handgepäck konntest du noch nicht mal mitnehmen. Musstest du bezahlen für 25 Euro. Und jetzt hauen wir da nicht in die Kerbe rein, aber ich kann denen nicht aufs Fell gucken. Ne? Und diese Abzockerei geht.
Wobei, du musst vorsichtig sein. Wir wollen ja noch, du willst ja deine Idee noch verkaufen.
Ja, aber meine Idee, wie Ryanair am meisten Geld macht, du zahlst ja für jeden Scheiß da extra. Ne? Wenn du das Ticket nicht hast, kostet das noch.
Kann ich gleich mal erzählen. Erzähl mal weiter.
So, und dann das, wo ich aber freiwillig Ryanair mehr Geld bezahle, ist für Express aussteigen aus dem Flugzeug.
Das heißt, Frage an dich, wie viel wäre es
dir wert? Wie viel wäre es dir wert, nach dem Motto jetzt Priority aussteigen?
Wie viel würdest du bezahlen, wenn
du alle... Ja, aber das ist ja normalerweise Business Class vorne, die sitzen vorne und dürfen als Erste raus. Gibt's ja schon, das Modell.
Ja, nicht so ganz.
Aber nicht bei Lauda Motion. Aber wie viel wäre es dir
wert, wenn... Gibt's denn
du aussteigen dürftest, ja, wir wollen das ja noch verkaufen.
Was wir wollen die Idee ja verkaufen.
Wir wollen die Idee verkaufen.
Ja, ja, aber das Geschäftsmodell ist ja Business Class, die steigen als Erste aus und dann der Rest.
Ja, wir sind aber nicht bei Lufthansa Business Class, wir sind bei Lauda
Motion Ryanair. Können die ja auch so machen.
Ja,
machen die aber nicht. Die Plätze vorne einfach teurer
verkaufen. Also 50 Euro, 80 Euro.
Was wäre es dir wert, aufstehen zu dürfen und als Erster
Flugzeug zu fliegen? Dass die Stewardess kommt und sagt, alle bleiben sitzen.
Es war uns gar nicht egal. Weil das, was uns richtig aufregt, ist, dass Tante Hildegret 10 Minuten braucht, bis sie dann alles, das Jäckchen angezogen hat,
ja,
und so. Und
du stehst da, ja.
Du stehst ewig in diesem Flieger,
bis ja, die ja, aber das ist normal. Deswegen ist ja der Pro-Tipp ist ja, Plätze reservieren, möglichst weit vorne.
Das habe ich jetzt verstanden, aber ich fände es ja noch cooler, also wir fanden die Geschäftsidee einfach
ja, super, ja,
zu sagen, statt dass du 25, nee, gibt's ja eben nicht.
Na doch, die Sitze vorne, die kosten bei Condor auch mehr. Vorne gibt es diese komischen
Premium-Ökonomie. Also wir müssen halt einfach Reihe 1 bis 5 buchen.
Genau.
Dann kannst du halt, dann hast du dieses Problem nicht, dann hast du halt nur 4 Leute, die dir auf den Sack gehen. Entschuldigung, das habe ich gar nicht gesagt. Aber hätten sie mir 25 Euro angeboten, so jetzt alle sitzen bleiben, Priority Exit.
Aber vielleicht denkt ja einer an uns, wenn wir doch nochmal wieder Lauda Motion fliegen, dass wir diese Idee gebracht haben und wir dürfen vielleicht unser Handgepäck umsonst mit reinnehmen. Oder
ich
so,
fliege aber nicht mehr Lauda Motion.
Ja, also mein letztes Mal Ryanair war tatsächlich so, habe ich auch gesagt, mache ich nie wieder. Ist scheißegal, dann fliege ich halt nicht in Urlaub, ist sowieso doof. das war, als wir uns nicht einen Abend vorher bei Ryanair online eingeschickt haben.
Ja, zahlst du 55 Euro.
55
pro Euro. Pro Person.
Ja, für die Bordkarte.
Wir haben tatsächlich als Familie 200 Euro bezahlt, weil ich kenne das noch so von früher, wenn ich sowieso Paketkoffer einchecken muss und mich in die blöde Schlange stellen muss, warum soll ich vorher einchecken? Natürlich, meine Geschäftsflüge hier mal Lufthansa irgendwie von A nach B sonst wie immer schön vorher einchecken, damit ich bloß nicht irgendwo in der Schlange stehen muss. Aber wenn ich sowieso mit meinen Koffern in die Schlange gehen muss, natürlich checke ich vorher nicht ein. Ja, und der arme Typ, der da an dem Schalter stand, da war vor uns schon eine Familie, denen das Gleiche passiert ist. Das heißt, der Witz ist, ist auch, ich habe mir die ganzen E-Mails nochmal angeguckt, die ganzen Buchungsbestehs, wird nirgends darauf hingewiesen. Und wenn nur im Kleingedruckten, das ist eine reine Geldmacherei und das hat mich so aufgeregt, das war das Schlimmste, was ich je erlebt habe.
Das wissen wir.
Ja. Ich weiß das jetzt auch. Und stecke natürlich immer vorher ein, egal mit wem ich fliege. Aber Ryanair ist mal ganz klar, wenn ich dann keinen Flug kriege zu dem Ziel, wo es hingeht, dann fliege ich da nicht hin.
Das ist uns auch klar gewesen. Ja. Ich hätte auch nie Ryanair gebucht. Wir haben ja auch Lauda Motion gebucht mit dem Problem.
Nicht war bei uns auch so übrigens. War, glaube ich, auch.
Mit dem Problem nicht zu wissen, Lauda Motion ist Ryanair.
Genau, das war bei uns, glaube ich, ähnlich.
Ja. Und das hat mich so ein bisschen, boah.
Gott hab ihn selig, sondern den hätte ich am liebsten direkt mal angerufen und hätte gesagt, kann er nicht mal seinen Namen da von den Flugzeugen runternehmen. Genau,
das hat er gar nicht verdient, der Niki.
Ja.
Naja, das so jetzt nur am Rande, weil wenn was richtig scheiße ist, ja, dann kann man das so ja auch mal sagen. Ryanair, meine Herren.
Thomas Cook jetzt pleite, das wird auch noch ein Spaß mit den ganzen Fliegern. Ja. Ich finde, wahrscheinlich muss das sich auch mal alles bereinigen. Das ist auch alles nicht gesund, was die da machen im Wettbewerb.
Wenn Sie jetzt sagen würden, und das wäre ja nicht das Problem gewesen, der Flug ist 100 Euro teurer.
Ja.
Aber verarscht doch die Leute nicht so durch. Ja. Und dann wurde das Gefühl, dass du musst für dein Handgepäck bezahlen, was du mit an Bord nehmen musst. Jetzt hör doch mal auf.
Ja, ja, einfach mal transparente Preise.
Du hattest ja auf dem Rückflug dann auch noch das Problem, dass du dann nochmal wieder durch die Sicherheitskontrolle musst, weil der dann auf das Kofferband kommt und konntest nicht durchgehen in Stuttgart. Also das ist alles so ein bisschen.
Aber wir hatten ja auch 5 Stunden Umstieg.
Na super.
Also es war schon eine totale Erlebnisreise.
Na gut, schon.
Bisschen blöd, dass ich jetzt da die Erkältung hatte.
Ja.
Aber machen wir das Beste draus.
Also diese Jeroboam 300, den kann man ja auch 6-mal hintereinander fahren.
Genau.
Dann kriegt man diese 25-Liter-Flasche oder was das war?
18.
18? Ja. Habt ihr jetzt überhaupt eine Flasche bekommen?
Nein, es gibt keine Flasche.
Die Flaschen waren nur zur Demonstration der Strecken.
Damit du den Sinn verstehst.
Damit du den Sinn verstehst.
Ja, aber was kostet denn das Ding? Ich glaube 45 Euro oder irgend so ein Kram.
Das 3-Liter-Teil.
Nein,
die
Startgebühr.
Ja, ja.
Was erwartest du denn?
Nee, wusste ich ja nicht. Nee, hätte dir ja eh nicht im Handgepäck mitnehmen können.
Darum genau, aber die kannst du ja dann per Post schicken lassen.
Ich wusste nicht, ich dachte, jetzt würde jeder so eine Flasche
kriegen. Nee, es geht.
Kriegen denn die 300er die Flasche auch nicht?
Nein.
Okay. Das ist also alles sehr urban.
Jeder
kriegt den gleichen Startbeutel. Da ist eine Flasche 3T Radler drin.
Da war doch irgendwas, was du uns noch zeigen wolltest. Hast du da drüben vergessen?
Die Mütze?
Ja. Die war auch mit dabei.
Die Mütze ist dabei und dann ist noch so ein Schlauchtuch dabei. Und
darum geht es ja auch nicht. Es geht darum, es ist nicht teuer.
Ja.
Es ist familiär organisiert, gut organisiert.
Die Stimmung ist eigentlich
sensationell ist und es ist ein nicht kommerzieller Aspekt.
Ja.
Auch wenn es von 3T organisiert
ist. Und es ist eigentlich, das finde ich auch bewundernswert, es war die ganze Nacht, wenn ja auch nicht alle, aber es war immer jemand im Zielbereich. Die ganze Nacht.
Das musst du ja auch als Veranstalter bringen. So eine ganze, also.
Na, da waren um 23 Uhr oder so, waren 23.40 Uhr oder so, waren die letzten 150er drin und dann ist bis morgens um 4 waren da Leute, die gewartet haben, bis die.
Und dann den ganzen Sonntag noch.
Klar, Abend, ne? Natürlich. Also deswegen, und man merkt schon, es ist nicht eine Veranstaltung, das finde ich wichtig, als vielleicht abschließendes Fazit hier drüber zu geben. Es ist nicht darauf ausgelegt, als Veranstalter von irgendeinem Event einen Gewinn zu erwirtschaften. Das steht
ist
dort.
Nicht, das ist nicht kommerziell.
Es ist nicht
kommerziell. Naja, natürlich. Bisschen, also man muss natürlich sagen, kommerziell dahingehend, dass 3T natürlich ein bisschen Werbung für sich selbst auch macht.
Was auch völlig legitim ist.
Ist aber auch okay.
Genau, und dann war Fitzig da, Pedal-Ed war da.
Das heißt, das trägt sich selber durchs Marketing wahrscheinlich so ein bisschen, wo andere Veranstalter sich die Sponsoren einkaufen, ist 3T halt selber mit
Sponsor. Naja, also es ist so, ich sag mal, vielleicht so eine minimale Nullnummer für den Veranstalter.
Naja.
Vielleicht sogar mit ein bisschen Verlust sogar.
Naja, geldmäßig werden sie wahrscheinlich mit Minus rausgehen, mit dem Marketing vielleicht.
Wir berichten jetzt ja auch darüber, haben hier ein schönes neues 3T im Hintergrund hingestellt.
Übrigens eine ganz coole Farbe.
Mit so einem Braun.
Das haben wir auch festgestellt. Gefällt mir auch sehr gut.
Ja. Gut, also dann erstmal vielen Dank fürs Berichten. Und jetzt haben wir ja wie immer am Ende der Sendung noch die Picks. Olaf habe ich so, als er auf dem Weg hierher war, per WhatsApp gesagt, was ist denn dein Pick überhaupt? Und dann haben wir aber
das
gemeinsam.
Das ist ja auch neu in unserem Podcast.
Ja, Picks. Genau. Ja. Und immer so eine kleine Empfehlung, was uns so über den Weg gelaufen ist. Was hast du uns denn als Pick mitgebracht?
Ich habe die Boje mitgebracht, die Schwimmboje von Orca. Oder gibt es halt auch von anderen Herstellern. Und ich habe die im Steinhuder Meer auch umgehabt und ich muss sagen, ich fühlte mich deutlich, also wirklich deutlich sicherer, wenn man im Freiwasser schwimmt und man hat so ein orangenes Teil hinter sich. Da kann man auch sein Handy reintun, das Ding ist wasserdicht.
Hm.
Das heißt, da passiert nichts. Da hat man noch eine Sicherheit, man kann eine Trinkflasche mit reintun. Wenn man wirklich so lange schwimmt, kommt der Durst ja doch irgendwann und so toll ist das Seewasser immer nicht.
Ja, Wasser, also man kann tatsächlich Klamotten komplett vollpacken, man pumpt die auf, die schwimmt tatsächlich wie so eine Boje und es ist tatsächlich so, wir haben Martin 500 Meter weit übers Wasser noch sehen können.
Genau, also deswegen war auch die Sache, wo ich dann sagte, Martin, pass auf, mir ist zu kalt, ich gebe dir meine Boje und dann hau ich ab. Und
wir sind die Bojen ja schon öfter geschwommen und das ist tatsächlich, also, ich habe die auch... gerade im Meer oder so, wo dann Motorboote und sonst
wie noch Jetski-Fahrer sind, die musst
also es sind ja im Grunde drei Sachen. Sicherheit, du hast immer was zum Transportieren und gerade da, wo du nicht stehen kannst, hast du die Möglichkeit, dich an den Dingen festzuhalten. Und du kannst das Handy da noch auspopeln und sagen, holt mich mal hier aus dem Meer raus, im schlimmsten Fall. Ne?
Ja.
Also das sind schon sicherheitsrelevant.
Also es ist schon sehr multifunktionell, muss man sagen. Aber in allererster Linie finde ich halt die Sicherheit, die ist schon
Na, dann behältst du jetzt die Boje als Geschenk, wo du sie jetzt so nett im Pick. Wir dürfen die ja nicht als Pick nehmen, Ingo und ich.
Wir dürfen ja nichts aus unserem eigenen Shop nehmen, deswegen.
Ja. Und das ist ja auch Sinn der Sache.
Vielen Dank.
Alles gut.
So, denn was, soll ich erstmal weitermachen?
Ja.
Mache ich erstmal weiter. Ich habe als Pick, wo habe ich es jetzt hingelegt? Ein Magazin, was sehr lesenswert ist, gerade für Leute, die auch abenteuermäßig mit Bikepacking unterwegs sind. Und zwar ist das Lifecycle-Magazin. Fleißige Podcast-Hörer der ersten Stunde haben auch schon das Interview mit Martin Staffer, beziehungsweise die Podcast-Folge mit Martin Staffer, der einer der Schreiber hier ist im Magazin, mitgehört. Und die aktuelle Ausgabe, witzigerweise, da muss ich jetzt mal blättern hier nebenbei, da gibt es auch zwei tolle Fotos, wo ich mit drauf bin. Und dann seht ihr, ich halte das hier in die Kamera.
Ach so, ein Hinweis auf den Podcast. Ehrlich?
Ja.
Ah, das ist ja ein Ding.
Also Martin war ja hier und im Podcast hat er auch erzählt, warum er hier ist, hat Laufräder abgeholt. Auf der nächsten Seite sieht man auch noch Fotos hier aus unserem Büro. Und das Lifecycle-Magazin, ich habe das jetzt auch tatsächlich mir im Abo besorgt. Das kommt so alle, ich glaube, vier oder fünf Ausgaben im Jahr. Und immer relativ lange Geschichten, immer schöne Fotos dazu. Ich lese gar nicht alle Geschichten. Manchmal reicht es mir schon nur, die Fotos zu sehen. Und auch der Herausgeber ist ja auch so ein Verrückter, der jetzt irgendwie gar kein Auto mehr hat und viel mit dem Lastenfahrrad rundfährt und ganz viele Strecken fährt und so weiter.
Sieht auch sehr hochwertig,
genau.
Sehr hochwertig gemacht aus. Ja, also das ist ja mehr.
Das ist tatsächlich jetzt meine Ausgabe, die zu Hause angekommen ist. Kann ich euch empfehlen. Man kann auch einzelne Ausgaben kaufen. Die müsst ihr in jedem Fall kaufen, weil wir mit Martin natürlich auch beschreibt, wie er hier angekommen ist. Und Martin hat auch bei mir privat übernachtet. Dann sieht man ein Foto, wie wir am Maschsee sitzen auf der Seite, wenn du weiterblätterst. Da sieht man auch uns, wie wir mit unseren beiden Lastenfahrrädern da am Maschsee in den Sonnenuntergang gucken.
Ah, hier ist der Maschsee, ja.
Ja, genau. Und dann noch das Foto, wo er die Laufräder hier abgeholt hat, weil das war eigentlich der Sinn der Sache, dass er hier für sein Gravelbike nochmal so Tune-Laufräder abgeholt hat. Und sehr, sehr, sehr...
Das ist die Tattoo-Szene.
Ja, denn der letzte Schritt war tatsächlich, sich noch ein Tattoo stechen zu lassen. Sehr sympathisches Magazin, muss man schon sagen. Also wie gesagt, der Herausgeber wirklich extrem unterwegs, was Fahrrad angeht. Der fährt auch zu seinen ganzen Geschäftsterminen mit dem Fahrrad. Das kann auch mal 500 Kilometer sein, zwischendurch vielleicht mal eine kleine Zugfahrt. Also macht krasse Sachen, schreibt da natürlich auch sehr viel, wenn man die Muße hat. Manchmal habe ich die Muße nicht wirklich, die ganzen Texte zu lesen. Ich hebe mir die aber alle auf und dann irgendwann ist wieder zwischen Weihnachten Neujahr, wo man mal wirklich Zeit hat, mal so eine halbe Stunde so einen Beitrag zu lesen. Also Lifecycle Magazin, mein Pick, verlinke ich auch nochmal. Und denn du hast keinen, ne?
Ich habe keinen. UCI Weltmeisterschaften, das Regenbogen-Trikot, kennt ja jeder von den UCI. Habe ich schöne Tassen für euch. Ihr sucht ja vielleicht was für Weihnachten oder wenn ihr mal in London seid.
Oder für den eigenen Kaffee.
Oder für den eigenen Kaffee. Ich hole mal kurz die Tassen her, die habe ich hier hingestellt. Moment.
Und zwar haben wir letztendlich die kann man sich, glaube ich, auch im Internet bestellen. Ich weiß gar nicht, wie die nach Deutschland schicken, aber wir haben sie, glaube ich, wir haben sie in London direkt in dem Laden gekauft. Wie heißt der Laden nochmal?
Look, Mum, No Hands. Also für Leute, die was Cooles brauchen für den Radfahrer. Also guck mal, Mama, ohne Hände. Und deswegen, weil sie halt diese schönen Weltmeister-Stripes auch haben und weil es eine coole Idee ist, ist halt ein Café in London, wo man sich verköstigen kann und nebenbei sein Rad reparieren lassen kann.
Ja, und das hat halt
Kultstatus. Ingo kannte das gar nicht. Und dann ist Ingo geschäftlich mal für die Kameraabteilung nach London geflogen. Und dann habe ich gesagt, Ingo, denk dran.
War ich da alleine?
Mit Tobias warst du da. Und dann hatte ich Ingo gesagt, hey Ingo, ich bin jetzt so lange nicht in London gewesen. Wenn du hinfliegst, geh bitte zu Look Mum No Hands, trink einen schönen Kaffee auf mich. Und dann hat er mir das auch mitgebracht.
Ja, ja, genau. Das war, und die, das Kaffee, wenn ihr in London seid, da müsst ihr hin als Radsportler, Radfahrer, wie auch immer.
Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das...
Ist halt ein cooles Kaffee.
Fahrradwerkstatt und Kaffee.
Genau. Ein Kaffee, eine kleine Fahrradwerkstatt, ganz viele Trikots. Geil, die haben geile Bilder an der Wand. Leider unverkäuflich. Also richtig coole Sachen also, auch.
Und es ist halt einfach was Kultiges. Und
ein Highlight. Also die machen halt richtig guten Kaffee da. Ich trinke keinen Kaffee, deswegen weiß ich es nicht. Aber der Tee und der Kuchen und was ist da nicht alles, auch vegan kompatible Sachen, was es nicht gab, echt cool. Und dann geht man da auf Toilette. Und dann braucht also so eine normale Toilette, jetzt nicht Pissoir-mäßig, sondern so eine normale Toilette. Und dann wie heißt denn das Ding hier, dieser Besen?
Klobürste. Wie heißt denn das wohl?
Und die Klobürste ist in einer riesen Starbucks-Tasse drin. Ich habe mich kaputt gemacht. Die Idee alleine ist so geil.
Es hat halt Kultstatus und deswegen, ihr sollt ja was Schönes mitnehmen von dem Podcast.
Und
wenn was Kultstatus hat, dann...
Und dann dieser kleine Seitenhieb an Starbucks, den fand ich schon sehr... nichts gegen Starbucks natürlich, ne? Kann man auch trinken, aber du hast ja auch schon Kaffee getrunken in Amerika.
Das stimmt.
Aber der Seitenhieb, der ist schon sehr lustig. Gut, also dann würde ich es jetzt dabei belassen. Vielen, vielen Dank für alle, die zugeguckt haben, zugehört haben natürlich. Danke an Olaf, unser gern gesehener Gast hier. Vielleicht laden wir dich, kannst ja öfter mal hier mitquatschen. Immer was zu erzählen hast du ja auch immer, ne? Egal was. Das ist auch so ein wandelndes Lexikon, ne? Der weiß dann auch, wo es die besten Prothesen gibt. Das ist ja tatsächlich, das wisst ihr nicht, mit Olaf irgendwo hinzufahren und dann hat irgendeiner eine dumme Frage oder irgendwas und Olaf weiß immer irgendwie, was da, ich weiß nicht, was du für Zeitungen liest, wo du das alles aufschnappst, aber du hast so immer, zu jedem Thema weißt du, ja, und darf man sagen, dass du, in welcher Branche du arbeitest?
Ja, klar.
Du arbeitest auch in der Logistikbranche. Und seitdem kann ich nicht mehr ruhig auf der Autobahn fahren, weil Olaf mir gezeigt hat, dass Autos mit polnischen, bulgarischen Kennzeichen, die, und zwar sind das so Sprinter, die so mit Planen umwandelt sind und wo oben noch so ein Bett vorne drin ist in dieser Kabine. Und seitdem sehe ich die überall auf Raststätten und so. Ihr müsst mal drauf achten, das sind so Autos mit Planen, so Planwagen, Plankastenwagen, wie nennt man die?
Ja, Planwagen.
Meistens Ausländer,
also Plansprinter.
Plansprinter. Ja, und dann meistens polnisches Kennzeichen. Also ich glaube auch so arbeitsrechtstechnisch so ein bisschen grenzwertig. Also halt bist, du redest nicht positiv darüber, nee, sagen wir mal
kein,
so.
Es ist halt kein LKW, es gibt nicht unbedingt die Sozialvorschriften, müssen nicht beachtet werden, weil es halt mehr oder weniger als PKW läuft und die werden schon ganz übel
durch Pausenzeiten und sowas. Ne? Und die fahren ganz in Europa. Und egal, wo ich jetzt langfahre, sehe ich diese Dinger rumstehen. Egal, ob es auf irgendwelchen Passstraßen in Österreich, Italien, sonst wie, überall stehen die Dinger auf den Parkplätzen. Die habe ich vorher nie gesehen. Die waren ja wahrscheinlich auch vor 2 Jahren schon oder da vor 1,5.
Das hat so in den letzten 5 bis 7 Jahren hat das
überhaupt. Und ich habe die nie gesehen. Aber einmal mit Olaf zum Alp Extrem gefahren, auf der Autobahn hat er mir die gezeigt. Ich sehe die nur noch. Und zwar sogar jetzt in Farben. Ich habe die in Rot schon gesehen, in Orange. Eigentlich bei dir waren wir nur so weiß-graue gesehen.
Ja.
Naja, aber wie gesagt, danke, dass du nochmal den Spaß hier mitgemacht hast.
Und ja, danke, dass ich überhaupt Dan begleiten konnte nach Italien, durfte. Und mir tut das echt leid, dass du nicht mitfahren konntest.
Ja, wird wieder. Und ich fand es aber auch gut, dass du mitgemacht hast bei unserer verrückten Idee mit dem Gravel-Triathlon.
Ja.
Da muss man ja schon einen Knicks in der Birne haben. Martin ist jetzt nicht hier dabei, aber das ist ja auch immer bezeichnend, wenn man immer, ist fast immer die gleichen, die man als Hände heben, sagt, oh, bekloppte Ideen hier, ich melde mich, ich mache mit.
Ja. Gut, also und danke für euch alle da draußen, die uns immer schöne Kommentare schreiben. Oder auch E-Mails direkt, podcast@enjoyyourbike.com, kommt auch immer was an. Und viele Sachen, also auch Leute, die ihre Fotos schicken, wo sie schon waren und solche Sachen, immer interessant. Vielen, vielen Dank und ja, dann verabschieden wir uns hiermit und bis zum nächsten Mal.
Glücklicherweise sind wir unter 3 Stunden geblieben, Gott sei Dank.
Knapp, genau.
Ja.
Bis zum nächsten Mal, tschüss.
Tschüss. Ciao.